Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jede Ausrede zählt.
Und da sind wir schon. Recht herzlich willkommen bei, ich würde fast sagen, der besten Ausgabe, die wir je hatten, Fizi, oder? Heute.
Pluskomperfekt. Gehabt haben, nee, Futur 2, gehabt haben, werden getan.
Du kannst doch weder deklinieren noch konjugieren.
Folge 130. Schnapszahl. Und
hier. Das ist richtig. Und wir fackeln auch gar nicht lange rum. Herzlich willkommen, Thorsten von PMP Coaching.
Weber.
Thorsten Weber. Und wofür PMP steht, das kann uns natürlich der Fizi sagen, weil er tagtäglich mit ihnen zusammenarbeitet.
Und Physical zwar, Mental Performance.
Und damit sind wir schon voll im Thema. Du musst nur kurz ans Mikrofon rankommen, sonst hört man dich ja so schlecht. Guck mal, selbst der Fizi
sonst
ganz mittlerweile. Sonst
musst du wieder den Kompressor hochdrehen und so, dann kriegst du ja nachher Sprachnachrichten. Ich krieg dann Sprachnachrichten.
Und anstoßen muss ich
erst. Anstoßen.
Ach so, ja.
Ich habe beim Anstoßen ausgelassen.
Prost,
ja, Thorsten. Danke, dass ich hier sein darf.
Oh, das schmeckt aber lecker.
Das ist echt gut.
Das ist Veltins helles Lager. Und zwar...
Kann die trinken. Mittlerweile auch alle Sorten das haben, geht, ne?
Nix, weit nix. 0,275 Liter Flasche. Kann ich empfehlen für den Sommer. Kann man schnell trinken, ist immer kalt. So, jetzt muss ich euch aber nochmal kurze Story erzählen, was ich heute erlebt habe und warum Fahrradfahren immer gut ist und Sinn macht.
War denn jetzt...
Und zwar,
PMP richtig abgekürzt.
Ich habe noch gar nicht angefangen, da werde ich unterbrochen.
Nee,
du hast das ist nicht zusammengeschnitten, das ist hier wirklich
du
so.
Du hast Thorsten. Gar nicht den Thorsten zu Ende reden lassen. Ist PMP denn richtig für.
Genau, hast du richtig. Physical Mental Performance, genau.
Sonst hätte er dich unterbrochen.
Jetzt
zu Recht.
Jetzt kannst du Gas geben.
Radfahren, warum hat man da eigentlich als Radfahrer immer einen Vorteil? Heute bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und bei euch da.
Mit dem Fahrrad?
Nee, mit dem Auto.
Hast du mir nicht gestern?
Ja, ich wollte mit dem Fahrrad fahren. Dialog. Schöne Grüße. Kann ich jetzt schon mal grüßen an meinen Kollegen und Mallorca-Kumpel, der ja wieder mitkommt, an den Anatoli.
Ja.
Der mir gestern geschrieben hat, Jupp, sollen wir morgen pendeln? Weil wir treffen uns dann in Porzeil am Rhein.
Okay.
Ich sag, ja klar, können wir gerne machen. Ja, cool, ja, wunderbar, dann machen wir das. Ich gestern Abend mein Fahrrad fertig gemacht, aufgepumpt, Kette geölt. Alles geladen, schon rangesteckt, weil du willst ja morgens einfach losfahren. Mhm. Flaschen gefüllt mit ISO, reingesteckt,
okay,
Rucksack gepackt, weil ich dann auch noch, klar, PC, also mein Laptop da drin, Headset, Tastatur, blablabla.
Unterhose.
Maus, Unterhose, Handtuch, weil ich nicht mehr genau wusste, was ich noch alles im Spind hatte. Alles rein. Natürlich um 21 Uhr ins Bett gegangen, weil bei mir um 4.30 Uhr dann der Wecker klingelt. Ich fahre ja um 5 Uhr los. Ne? 4.30 Uhr klingelt der Wecker. Handy angemacht, schon ins Bad gegangen, gucke ich, schreibt der Toli, kann nur doch nicht pendeln, muss noch Kinder XY wo abholen.
Okay, um 4 Uhr morgens?
Ja.
Kinder.
Nee, er hat abends geschrieben, okay, aber ja, da ich ja schon früh im Bett war, habe ich es abends nicht mehr gelesen. So, denke ich, ja super, ne, auf der Arbeit gekommen, schreibt er mir, ganz vorwurfsvoll, wie, bist du nicht gependelt? Ich sage, ey, du doof, du hast doch abgesagt. Ja, alleine habe ich auch keinen Bock, da zwei Stunden, zweieinhalb Stunden.
Und das Wetter war auch scheiße.
Ja,
morgen,
ne? Richtig, es war nur war komplett nebelig. Schreibt er mir zurück, jede Ausrede zählt. Da holen einen die eigenen Slogan ein.
Ja.
Ne? Und dann schrieb er mir, war kacke. Ich hatte mir auch schon Fahrrad zurechtgestellt und alles. Ich sag, ja, was meinst du, was ich hab? Und ich bin auch morgens um 4:30 aufgestanden. Naja.
Hast du dich denn wieder hingelegt oder bist dann zur Arbeit gefahren im Auto?
Nee, ich hab mich dann nochmal eine Stunde hingelegt bin dann mit dem Auto gefahren. Aber warum ist das Radfahren so gut? Ich bin dann heute mit dem Auto zurück.
Stand
und
im Stau.
Und die hatten ja so bei euch im Dorf oder in der Stadt, sagt man das schon, haben sie eine sensationelle Ampelschaltung hingestellt. Also,
Donauer Kreuz
und die Dumm und Dümmer. Also, nicht Donauer. Polhausen oben da.
Das ist doch schon dein Gebiet.
Nee.
Da hatte ich nichts mit zu tun.
Das ist hier.
Das ist echt Katastrophe.
Dümmer geht's nicht, ne?
Vor allem
aber,
warum?
Ja, weil irgendwie da die Straße aufgerissen ist und dann muss aus dem einen Ort, dass die hinten rauskommen.
Ach, da, okay.
Völliger Schwachsinn. Ich bin da jetzt mit dem Dunklen mit dem Rad abgefahren. Hm. Völliger Blödsinn. Also wirklich, du kannst ganz Scheiß fahren können. Naja, jetzt komme ich da oben an. Ein Riesenstau. Schon von vor Polhausen bis Neunkirchen runter, hinten wieder hoch.
Bis ins Brühltal.
Bis Waldbröl.
An der Pfannkuchenmühle vorbei.
Im Prinzip bis ins Sauerland.
Okay.
So. Jetzt bist du ja clever, ne? Du kennst ja als Rennradfahrer diese ganzen kleinen Sträßchen. Und dann dachte ich, erst fährst du an den Polhausen rechts und dann links. Dann habe ich erst gerafft, dass da die Straße ja aufgerissen ist, dass deswegen das ja gar nicht ging.
Die ganze
dann bin ich wieder rechts Richtung Siegburg gefahren und dann links in den Ort rein.
Nach Straßen.
Und da kenne ich mich ja aus. Und dann kannst du ja hinten über die Brücke fahren quasi. Die, wo die,
Dann kommst du links über die.
Und dann kommst ja, kannst du ja runterfahren durch, wie heißt das, irgendwas Winkel da unten?
Karwinkel.
Nee, ist nicht Krawinkel. Du fährst über die Brücke an den Bauernhof vorbei und
nicht
dann.
Krawinkel, nee. Du kommst
Gärewinkel, keine Ahnung.
Du kommst unten in. Oh Gott, da wohnt die Familie von meinem Trauzeugen.
Unten kurz vor der Senke kommst du raus. So, dachte ich, clever wie du bist, fährst du lang, ne? Über die Kuhbrücke da gefahren, ne? Stimmt. Zack, ist ja Land- und Forstwirtschaft frei, ne?
Hat's ja Blaulicht dran.
30 Meter über die Brücke, zack, direkt die Kelle.
Nein.
Raus.
Nein.
Ja, klar. Aber,
boah, Alter.
Ich habe ja alles immer dabei. Portemonnaie, allen Scheiß dabei.
Ein Jagdschein oder was brauchst du?
Nee,
Feuerwehrwimpel.
Förster oder? Unterwegs, genau. Oder was? GDP-Aufkleber. Nee, ich hatte gar nichts. Aber da ich ja Radfahrer bin, ich hatte ja auch nichts dabei. Mich angehalten, ja, Fahrzeugscheinführer. Ich sage, ja, gut, Fahrzeugschein. Erstmal gekramt, okay, Fahrzeugschein habe ich noch gefunden. Personalausweis, ich sage, ich habe nichts dabei. Ich sage, ich habe nochmal alles dabei. Ich habe wirklich nichts dabei. Ne?
Oh, kostet mal extra, ne?
Ja,
ausweisen darfst, oder?
Normal, wenn sie dich rannehmen wollen, können sie alles abbrechen. Dann fangen sie auch mit dem Verbandskasten an. Na, den habe ich aber übrigens beim Aldi gerade neu gekauft. So, dann ging das weiter. Könnte ich irgendwie, ich habe meinen Ford-Ausweis, kann ich, ne? Ist halt ein Lichtbild drauf und mein Name. Ah ja, eben, ne? Guck da, ja. Haben Sie schon mal einen Führerschein verloren, ne? Ich sag, nee. Ah ja, ich habe hier zwei Nummern, dann sind Sie das nicht. Also, vielleicht hat ein anderer eben schon mal den Lappen weg, ne? Schöne Grüße in die Verwandtschaft. Ja, und dann ist wieder der Vorteil, du fährst Fahrrad. Ich sag, passen Sie auf, ich kann Ihnen Personalausweis ein Foto zeigen. Weil dadurch, dass man ja immer, kannst du meine Startup-Unterlagen abholen, verschickst ja Vollmacht und Persus und zack, ich direkt beim Chatverlauf Haberle, der holt ja grundsätzlich die Sachen rein. Ich sage, hier ist der Perso. Ah ja, gut. Ja.
Was hat gut, gekostet?
Wir haben sie angehalten wegen Missachten eines Verkehrsschilds, bla bla bla. Ich sage, ja, sie können, ich sage, nee, komm, zahlen, ich hoffe nur, ich kann auch mit Handy zahlen, weil wie gesagt, ich habe kein Portemonnaie dabei. Ne? Ja, nee, Handy geht, alles klar, 50 Euro. Ne? Ich sage, wunderbar, 50 Euro. Am Anfang war der sogar ein bisschen am Zittern. Ich weiß nicht, ob ihm kalt war. Also ich war relativ entspannt. Nee, das war heute Nachmittag.
Ach, am Rückweg?
Ja.
Ach, oh.
Und dann, ich sage, 50 Euro, alles klar. Und er war, glaube ich, komplett perplex, weil keine Widerworte, keine Ausreden, nichts.
Am Dorf, Dorf kennt man sich.
Ich zahle einfach.
Oder man pöbelt und beides ist nicht passiert.
Ja, und ich war dabei noch total easy und entspannt.
Und du hattest keine Fahne.
Er dachte sich wahrscheinlich, warum ist der Junge so entspannt? Ich bin nur gefahren und wusste, eigentlich müsstet ihr noch rund 10.000 Euro von mir kriegen. Ich bin noch im Plus, deswegen zahle ich gerne meine 50 Euro. Und dann ist gut. Und dann bin ich da ausgefahren und war immer noch gut gelaunt.
Wir sind jetzt ein Alter, so meine Hausärztin ist, glaube ich, jünger als ich. Ich bin, am Wochenende war ich in Siegburg mit der Familie und dann war auch irgendwie Autounfall, stand der Polizei und so. Mhm. Die Polizisten sahen irgendwie so aus, keine Ahnung, wie aus der 5. Klasse.
Ja, die
so,
sind.
Also alle Leute so mit Respekt oder Respektpersonen werden mittlerweile, sind jünger als ich oder genauso alt. Ich kann damit nicht umgehen.
Och, ist doch so. Polizisten
müssen 10 Jahre, 20 Jahre älter sein als ich. Das müssen so, da musst du direkt so ein schlechtes Gewissen haben und sagen, ja, ich bin alles schuld, ist mir egal, ihr habt recht. Genau wie Ärzte und so.
Oh, nee, aber nicht hier so einen alten Sack 3 Monate vor der Pension. Nee, Jungs, so geht das aber nicht. Ja, da wollen wir jetzt mal gucken, ne? Und dann fangen die an.
Der kennt die ganzen Regeln noch nicht.
Können sich ja nicht mehr bücken, um irgendwie meine Radkästen zu gucken. Und
was denn? Wo sollen die suchen? Nach Kokain?
Nein, nach dem Koni-Gelb-Fahrwerk, was nicht eingetragen ist.
Ach so, du kommst aus dem Tuning.
Ich komme aus der Autobahn.
Lass uns mal zum Fahrradfahren kommen.
Ich meinte doch, deswegen bevor ist wir gut, dass man Rad fährt.
Wir haben einen Trainer hier sitzen. Lass uns mal mit Trainer. Aber ich habe erstmal eine Frage an zwei Experten.
Ja.
So, Thema Material. Ich bin Besitzer von Wattpedalen auf meinem Pendelrad. Diese Wattpedalen habe ich vor roundabout 2 Jahren gekauft, aber von einem Bekannten, der bei jener Firma, die diese Pedale produziert, gearbeitet hat. Und der hatte die,
Reden über die SRM-Pedale vom Haute.
Das weiß ich nicht, ich möchte ja keine Namen nennen.
Okay.
Auf jeden Fall.
Nur, dass du Bescheid weißt, Thorsten, bleibt aber unter uns.
Genau, bleibt unter uns. Und diese Pedale, vielleicht, keine Namen nennen, kosten, glaube ich, neu 1500 Euro. Laut Aussage von meinem Kumpel hat er sie 2 Jahre gehabt, ist sie nie einmal gefahren, zweimal gefahren. Und hat sie halt rumliegen und wir haben uns geeinigt.
Weil die nur bis 2000 Watt ging und er immer mehr drauf hatte.
Richtig, genau. Und wahrscheinlich nur an diesem beidseitig. Guck mal, da habe ich gleich eine Frage zu, einseitig und beidseitig. Aber egal. Ich habe sie dann gekauft, fahre die seit ungefähr 2 Jahren. So, dann war jetzt im Sommer irgendwann, war eine Seite, also das Lager lief sehr, sehr rau. So sehr, dass es mich dann irgendwann gestört hat. So, dann habe ich jetzt mal abgeschoben.
Also wenn du das merkst, dann muss es schon kippeln. Dann
dachte ich mir eigentlich ganz im Ernst, so ein Lager, das ist ja ein Industrielager oder sowas, vielleicht Pedale einfach ab, da irgendein Lager tauschen. So, da musst du aber so einen Spezialschlüssel haben und ich habe mich daran versucht, habe es nicht aufbekommen. Dachte ich mir so, ja komm, schickst es mal ein.
Mhm.
Ne, hab dann mit meinem Kontakt gesprochen, der meinte, ja, ich könnte es vorbeibringen, aber ich bin jetzt auch nicht da um die Ecke, schick's doch selber kurz ein, das war kein Problem. Mit dem, ja, bist du mal zum Paket, also bei mir hat es dann, keine Ahnung, 5 Wochen gelegen oder so, bis ich dann, ach länger, 2 Monate, bis ich auf die Idee kam, es mal weg, also, komm, jetzt machst du es mal, jetzt ist aber soweit, du musst so ein Formular.
Ziehst du durch dann.
Was wirklich, ihr kennt ja noch Army Pro, das Schreibsystem von 1992 oder sowas.
Nee.
So sieht also dieses Rückgabe, also auf dieser Homepage ist wirklich so 1996 die Zeit stehen.
Da weiß ich jetzt auch, welche Firma ihr meint.
Ja. Genau, aber alles relativ cool, alles relativ selbsterklärend und schreiben auch schon rein, dass das eventuell was länger dauert. So, und dann, ich habe keinen Stress, ich habe es ja selber lang genug liegen lassen. Sollen das kurz aufmachen, Lager tauschen. Ich meine, die sind nicht alt, die Dinger. So. Dann hat es tatsächlich auch lange gedauert. Und jetzt habe ich letzte Woche eine E-Mail bekommen.
Ja.
Von der Firma. Und ich dachte mir schon, also, sollst du mal nachfragen, ob die dich vergessen haben. Relativ nach Einschicken habe ich 2-3 Tage später eine E-Mail bekommen. Hey, ist da. Wir bearbeiten es jetzt.
Siehste.
Dauert also alles gut. Dazwischen haben wir nochmal gefühlt 10 Wochen gelegen. Aber es ist egal. Ich hatte keinen Stress. Alles cool. So, jetzt kam letzte Woche die E-Mail. Ratet mal, was in dieser E-Mail drin steht.
Dass die Lager kaputt sind.
Nee.
Dass die, die Pedale verschwunden sind.
Nee. Das wäre ja schön. Thorsten, hast du eine Idee?
Also die hast du noch nicht zurück, die.
Nein.
Die sind immer noch da.
Die sind noch da.
Nö, ich.
Wir sind noch.
Normalerweise denke ich mal, wird jetzt eine Fehlerbeschreibung kommen, was damit ist. Aber ich denke mal, wenn du so fragst, war was anderes.
Ja, es geht in die Richtung. Also sagen wir so. Ja, also eine Fehlerbeschreibung halb. Es ist ein Kostenvoranschlag.
Für neue Pedale.
Jetzt eure Frage. Was kostet der Spaß?
Lager neu machen.
Nochmal die Fakten zusammen. 1500 Euro Neupreis. 4 Jahre alt, 2 Jahre benutzt und ich nutze das Ding zum Pendeln. Ich war mit dem noch nie im Wald. Das Ding hat noch nie Dreck, außer von der Straße, mal nass geworden, gar keine Frage. Es hat keine Mountainbike-Einsätze gesehen. Es ist irgendwo gegengeknallt. Es ist wirklich ein Pendelrad. So, klar, es wird nass, gar keine Frage, aber das wären halt alle Pedale. 4 Jahre alt, 1500 Euro Neupreis. Sie schreiben drauf, was sie, also es sind keine komplett neuen Pedale, die sie mir anbieten.
Aber ja, also sie bieten dir neue Pedale
an. Sie bieten mir etwas an, was gemacht werden sollte.
Die Lagerwechsel.
Einen gewissen Preis.
Die Lagerwechsel.
Nee, das nicht.
Aber ich dachte, die Lager waren kaputt, oder?
Gehe ich auch von aus. Wenn es rau läuft, ich bin kein Techniker, aber wenn es rau läuft, gehe ich von aus, der Lager. So, also auf dem Ding steht drin, 2 Wellen tauschen.
Ja.
Dingsbums kalibrieren. Mhm. Und was war denn noch? Eine dritte. Es kann auch sein, dass das Lager tauschen war oder sowas. Was kostet der Spaß mich?
Boah, mit Wellen und Lager wahrscheinlich 300-400 Euro.
Hätte ich auch geschätzt.
Seid ihr genau 300. In der Mitte, 357 Euro.
Ja, und?
Also mein erster Reflex war, Alter, wollt ihr mich verarschen? Eine fucking Stage-Kurbel für 400 Euro hält 10 Jahre, da passiert nichts mit. Also, auch im Himmels Willen, es kann kaputt gehen, mal Pech gehabt. Also, aber ich finde das extrem. Ich weiß, ich habe keinen Anspruch, garantiemäßig, wir müssen nicht drüber reden, ja? Aber allein von, ich biete einen Mercedes an und dann gehe ich nach 4 Jahren hin und sage immer zu, ich habe hier einen Motorschaden. Oh, hast du Pech. Tschüss. Kauf dir einen Ford. Also, als Kunden, also, ne? Nur mal so, also. Mhm.
Oder also, wenn das die Firma ist, wovon ich denke, dass du redest, ich vermute mal, es wird SRM sein, habe ich eigentlich gegenteilige Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass die sich vom Service her auch versuchen abzuheben, weil die einfach von dem Preissegment her und mit der Konkurrenz kaum mithalten
das
können.
Das hätte ich ja auch erwartet.
Genau, das heißt, die müssen mit was anderem trumpfen. Das ist bei dem sehr viel ja, Service und zum Beispiel haben die mir auch schon, ich fahre selber SAM und ich bin mit denen echt zufrieden gewesen, was nicht heißt, dass nicht andere auch gut sind, aber zum Beispiel das, was du jetzt so beschreibst, habe ich persönlich nicht die Erfahrung gemacht.
Aber liege ich denn falsch mit meinen, also finde ich das frech oder findet ihr das in meiner Situation auch frech?
Ich denke mal, die Kosten an sich, wenn man sich das überlegt, ne, die Materialkosten, das muss einer austauschen, das muss er einstellen. Das ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, krass, das ist ein Preis, der ist total jenseits. Natürlich hätte man darüber reden können, ne, aber das, ich bin mir fast sicher, das kannst du auch noch, wenn du da anrufst, dass du irgendwie sagst, hier, pass auf, kaum gefahren, glaubt da nicht, man kann hier da irgendwie was machen, ist ja eigentlich nicht normal, dass so ein Premium-Produkt so schnell kaputt geht. Aber dass die da nicht selber auf die Idee kommen, das vielleicht schon so vorzuschlagen oder so, oder mal anzurufen, ja, ist merkwürdig, aber ich hätte jetzt so... Vom Erzählen her habe ich jetzt nicht den Schock gekriegt, bin ich ehrlich.
Also, ich habe jetzt auch keinen Schock bekommen, weil ich meine, SRM ist Premium, ne? Das ist der Porsche.
Hält doch länger als 4 Jahre.
Sollte, ja.
Ja, aber.
Darum geht es mir. Es geht mich um den Preis, als wenn ich da was machen lassen will.
Nee,
wenn das alt ist, um Himmels Willen.
Ich will einfach nur sagen, dass du so ein Pedal nicht mit Stage vergleichen kannst. Ne? Die Wellen, die da drin sind, ich weiß nicht, wie die gehärtet sind, aus welchem Material, das ist vielleicht auch nicht günstig. Dann die Arbeitsstunde, ne? Die arbeiten halt auch nicht für 12,50 Euro
die Stunde. Das ist doch alles okay, ne? Aber dann, wenn das Ding 10 Jahre alt ist,
ja,
alles
gut. Dann reden wir aber nicht über den Preis, sondern darüber, dass es so schnell kaputt geht.
Ja, und das
oder dass es defekt ist.
Nee, die kommen jetzt aus beidem.
Ja, hätten wir
das
hätte,
Ding 10 Jahre alt, geschenkt, um Himmels Willen. Geil, da hätte ich so einen Preis, um Himmels Willen, das Ding hat 10 Jahre gehalten. Alles okay. Ja.
Ich meine, im Grunde genommen, so habe ich es aber auch kennengelernt, im Grunde genommen, glaube ich, musste in dem Moment, wenn sowas auftritt, wie du es jetzt sagtest, und du bist ein Premium-Produkt und willst Premium-Service anbieten, so wie du es erzählst jetzt, würde ich auch sagen, musst du vielleicht ein bisschen anders reagieren als SRM. Dann sagst du hier, pass auf, das und das wird es nochmal kosten, was können wir, das und das schlagen wir dir vor, allein, weil du bist ja jetzt anscheinend nicht zufrieden und ja.
Ja, ich habe noch gar nichts gemacht, mein Kontakt fährt die Woche angeblich dahin, weil er aus eigenem Ansporn noch irgendwas machen lassen will und will das, versucht da mal auf kleinem Dienstweg was zu mageln, gar keine Frage. Aber ich war irgendwie, die Kombination aus Kohle und Zeitraum hat mich echt, und vor allem, wie gesagt, null Text, einfach nur,
okay,
sehr geehrter Herr Fietz, hier Kostenvoranschlag.
Ja.
Und dann eine PDF auch aus 1994.
Ja, es ist, ne, ich meine, wir haben einen Kollegen, dem ist der Zahnriemen gerissen bei 60.000, 70.000 und der Intervall war bei 120.000 und die Firma hat gesagt, nö, zahlen wir gar nichts. Motorschaden waren, glaube ich, 9.000 Euro Kostenvoranschlag. Ne? Und war jetzt kein High-End-Produkt, war aber auch, was war das, Seat oder was er fährt, ne? War jetzt kein Dacia oder keine Ahnung was, ne? Oder hier Low-Cost-Car.
Aber auch da wird der, ja, 60.000 hat er aber mehr als 4 Jahre drauf.
Ja, du hast einen Intervall von 120.000. Da sollte mal Minimum 120.000 halten, der Zahnriemen.
Ja, ich habe das gleich mit BMW gehabt und das hat mir auch 10.000 Euro Schaden gehabt.
Ne? Und sowas ist, da gibt es ja eigentlich eine Garantie auch, ne?
Stimmt.
Und aber die haben auch nichts gemacht, ne? Und ja, also, ich meine, und wenn du halt teure Sachen kaufst, Porsche, ne? Hier, Cayenne ist irgendwann nur noch 10.000, 15.000 wert. So, dann machst du die Bremsen, die kosten 8.500. Du hast ja eigentlich beim Bremsenwechsel wirtschaftlicher Totalschaden, wo du auch sagst, ey Leute.
Ja, aber dann ist das Ding ja so runtergerockt und 20 Jahre alt. Dann ist das ja alles okay. Das ist ja im Rahmen.
Ja, aber wenn 20 Jahre auch nicht.
Aber wenn das Auto nach 3 Jahren 20.000 wert ist und neu 200, dann ist das im System falsch.
Ich würde sagen, ruf einfach mal da an. Wirklich, ich würde mich wundern, wenn du mit denen da keine Lösung findest. Also eigentlich habe ich da echt coole Erfahrungen mit denen gemacht.
Okay, dann
wird. Aber wo wir gerade bei Preise sind, man kann sich wieder anmelden bei diversen Radrennen. Noch nicht bei allen, aber bei diversen. Zum Beispiel bei Rund um Köln kann man sich anmelden, Fizi. Hast du halt mitbekommen?
Mein Lieblingsrennen.
Ja, dein
Lieblingsrennen. Nee, Frankfurt ist noch schöner.
Ja. Thorsten, so, jetzt zeige ich dir mal. Oder zeig ich euch mal,
was du mit Geld machen kannst.
Was du mit Geld alles, wie du dich bei einem Rennen mit einem Rundum-Sorglos-Paket verwöhnen lassen kannst.
Also das heißt, wenn ich das Geld jetzt von SRM-Pedal spare, dann wäre Rundum Köln locker drin.
Meinst du, das ist so teuer?
Nee, weiß ich nicht.
Lass uns mal zusammen mit
Hotel übernachten.
Lass uns mal und ICE anfahren.
Genau.
Lass uns mal zusammen durchgehen. Also, wir fahren die kleine Runde Die 67er, wie sie voll war, oder 70er.
Gibt es noch die ganz kleinen?
Ist jetzt, nee, haben oder ja, weiß 30, ich. Aber die wird nicht gewertet. Ah, ja, die gibt es, glaube ich. Ich habe mal nach Rennen
nach
geguckt.
Unserem Rennen
nach quasi. Unserem Rennen geguckt. So. Ne? Wurde jetzt reduziert auf 60 Kilometer, okay. damit du halt ein bisschen weniger Aufwand und Kosten hast. Dafür liegt der Preis jetzt schon bei 85 Euro für die 60 Kilometer.
Also Startplatz.
Startplatz okay. für 60 Kilometer, mhm. 85 Euro. Findest du das noch fair? Mhm. Also man muss dazu sagen, wir haben ja jetzt November.
Ist das Frühbucherrabatt?
Ich würde sagen, jetzt in diesem Jahr müsste das ja noch.
Also anders wird es teurer später. Hast
du das ich gehe davon aus. Also jetzt schnell zugreifen. Wer zuhört, ne, jetzt schnell zugreifen.
Was ist denn noch mit drin?
Startplatz. 85 Euro Startplatz.
Ja, irgendwie aber, noch, keine Ahnung.
Ja, pass Trikot auf. Oder irgendwas. Pass auf. Pass auf, ne? So. Dann, falls du nicht kannst, ummelden ist nicht gestattet.
Ist nicht gestattet.
Also wenn du jetzt dir einen Startplatz von 85 Euro kaufst, haben wir dieses Jahr versucht. Du hast Corona, kannst nicht, aber dein Nachbar sagt, okay, ich übernehme. Geht nicht. Du kannst den Platz nicht übertragen, weil...
Aber da gibt es eine Lösung
für. Weil, genau, und da gibt es nämlich genau eine Lösung für eine Startplatz-Rücktrittsversicherung.
Da bin ich doch dabei. Versicherung und, ist doch genau
und,
mein Thema.
Und da wird er jetzt wieder sagen, gerechtfertigt.
Zu Recht.
Zu Recht.
Zu Recht.
So, und das Geile ist... Die ist auch ohne Mehrwertsteuer, 15,30 Euro, aber der nächste Punkt ist zuzüglich 19% Versicherungssteuer, 2,91 Euro.
Es gibt also, nämlich keine Mehrwertsteuer bei Versicherung.
Also 85 Euro plus die 18 Euro und ein paar zerquetschte.
Aber das ist doch klar, wenn du dir ein Rad für 10.000 Euro kaufst, versicherst du es ja auch. Und hier hast du einen sehr hochwertigen Startplatz vom Pratz.
Ich versicherst ihn auch. Du verstehst das gar nicht. Ich befürworte alles. Ich habe noch gar nichts kritisiert. Ich trage ja nur vor.
Ich habe da eine gewisse, nicht Ironie, sondern eine Angespanntheit beim Thema Versicherung einen Blick zu mir
so,
hier.
So, pass auf, Thorsten. Und jetzt kommt ein Trikot. Willst ja auch gut aussehen, ne, bei Rund um Köln.
Ist aber Castelli, oder?
Nimmst ja einfach...
War letztes Jahr, glaube ich.
Weiß. Ja, die Frage ist nicht, welche Marke, sondern die Frage ist, welche Qualität.
Ja.
Also du kriegst Vermarkt, du kriegst Castelli, du kriegst SRM. Alles in gut und schlecht. So, dann kaufst du dir das Trikot für 69 Euro. Oh,
okay.
So ein Oberteil. Und willst natürlich dann auch eine Buchse, eine Hose, die dazu passt.
85.
79, siehst du?
Oh, Schnapper.
Ja, klar.
Wenn die Hose gut ist. Aber die waren nie so schön mit diesem komischen Grün drin und so, ne?
So. Aber du willst ja dann auch nicht dich da anstellen, um die Startunterlagen abzuholen, weil das ist ja auch immer ein Stress, gerade vom Rennen, wo du nervös bist. Die sehen Leute, ne?
Ansteckungsgefahr, auch Krankheit.
Genau. So, ne? Du willst dich schützen. Also lässt du dir deine Startunterlagen zuschicken, oder? Lässt du zusenden.
Das gibt's schon mittlerweile, wirklich?
Natürlich.
Okay. Ja, aber denk doch mal, extra nach Köln fahren dann einen Tag vorher, ist ein Auto nackt.
Und jetzt schätzt mal, was kostet das Zusenden?
Das kostet extra, oder wie?
Ja, klar. Natürlich.
Wir arbeiten ja nicht für ein Apfel und Ei.
Genau.
Da muss ja einer die Startnummer in ein Paket bringen, das einzeln zur Post bringen. Wahrscheinlich ist die Post nicht vor der Haustür, muss dann noch um die Ecke fahren.
Ja, klar.
Briefmarken,
ich
wachsen auch nicht auf dem Baum.
Ich meine jetzt...
Die ganze Leckerei, dass die Briefmarken feucht sind
und aufpappen. Und so dieses
9,90 Euro.
Dieses grüne Ding mit dem orangen Schwamm drin. Wo du zum Finger...
Du hast die Inflation vergessen. 20 Euro zu senden Startunterlagen. So, pass auf. Aber du bist ja so ein Nummerntyp, ne? Also jetzt...
Aber, glaube ich, ein bisschen auch.
Genau. Da hättest du doch bestimmt gerne eine Wunschnummer, oder?
69 oder so.
Ja, 4711 oder was würdest du dir holen?
0815.
Mach mal kurz 3 Euro drauf für die Wunschnummer.
Aber das wäre geschenkt.
Da kann man sich nicht beklagen, ne? So, und danach bist du ja im Ziel, du bist stolz wie Oscar. Willst du eine Medaillengravur, oder?
Natürlich.
Thorsten Weber, Platz 1.
So. Ich denke, kann man das vorher schon bestellen? Die Zeit wird draufstehen, vermutlich.
So, die Gravur kostet nochmal, also da die gerade was reinflexen. Ich weiß noch, ich glaube, in Hamburg waren es 4 oder 5 Euro.
Was kostet? Medaille kriegst du aber umsonst.
Medaille kriegst du, klar, kostenlos. Da hauen sie aber einen raus. Aber die Gravur, was meinst du?
Aber Hamburg ist auch schon teuer.
Ja, ich würde dir so mal sagen, 20 Euro.
14 Euro, siehst du?
Was? 14. Ja gut, da muss einer mit der Hand, die arbeiten
ja klar, Apfel und Ei. Stundenlohn.
Was bei SRM stimmt, kann doch
so,
bei denen
so eine Gravur, stimmen. Die dauert ja mal bestimmt ein, zwei Minuten. Ja,
wie eine Welle rausschrauben und reinstecken.
So, ne? Und dann noch der Schleifkopf, ne? Und das kostet so. Ja, und dann hast du eine Kleiderbeutel, den du dann platzieren kannst, ne?
Damit du im Ziel eine Jacke hast und jetzt kalt ist und so.
Nach der,
so ein Starterbeutel,
nach der 70, 60 Kilometer.
Genau. Genau. Die buchst du ja auch noch mit, oder? Den Kleiderbeutel.
Weil du lässt ja deine Partnerin oder so zu Hause, das ist ja stressig
für,
und so.
Für 4 Euro.
Also das sind alles Optionen, die man anwählen kann beim Buchungsvorgang.
Ja, ist kein Witz.
Kannst wählen ja, nein, ja, nein.
Ja. Und das okay. Ja, ja.
Wenn sie Fuchs sind, ist überall ja.
4 Euro der Kleiderbeutel, die Kleiderbeutelabgabe.
Kriegst den Beutel dazu
und musst
den
mitbringen. Ich frage, ne? Ja, naja, aber danach, bis du im Ziel willst, ja dein Fahrrad irgendwo abstellen, ne? Und da buchst du einfach ganz unverbindlich noch für 5 Euro deinen Stellplatz dabei, dass du dein Fahrrad abstellen kannst.
Dass es überwacht ist, ja.
Weiß jetzt nicht, ob die dafür haften im Zweifel, da müssen wir wieder einen Versicherungsmenschen fragen.
Mich anweist.
Aber, ja, und willst du auch sehen, was du geleistet hast, also die Fotoflat für 30 Euro on top. So, und dann bist du halt bei läppischen 326,21 Euro mit dem Rundum-Sorglos-Paket bei der 60-Kilometer-Runde bei Rundum Köln dabei.
Das ist heftig.
Ist es was?
SRM oder Rundum Köln? Das ist hier die Frage.
Ja, ich meine, man muss immer vorsichtig sein, ne? Jetzt, aber ich meine, wer ist mittlerweile hinter Rundum Köln? Wer ist die Firma, die da
Geld verdient? Die Marathon-Gesellschaft.
Ja, ne? Die hat das doch vor ein paar Jahren übernommen. Ne?
Ja, vom Arthur Tabat.
Was spielt der Greipel? Der spielt da auch eine Rolle da. Irgendwie spielt der da auch eine Rolle.
Ich glaube, der ist sportlicher Leiter oder sowas.
Der wird wahrscheinlich nichts am eigentlichen Rennen verdienen. Ne?
Nee.
Ja, okay, ich gebe schon zu. Ich denke mal, das stimmt, was du da, dass das nicht irgendwie, du wirst das schon geprüft haben, selbst geguckt haben. Es ist schon ziemlich.
Was natürlich die Sache, du musst jetzt 100. Also
geprüft hat ist der Screenshot von der Homepage, wo ich das einfach mal alles ausgewählt habe. Ich muss dazu sagen,
jeder muss schauen, wie er mit dem.
Über
Geld,
die Runden kommt.
Ja, es ist so.
Fairerweise ist es viel Geld. Du musst Trikot, Hose. Waren jetzt ein Set, was waren das? 75 und 70?
Ist
150
okay.
Euro.
Ist okay.
Ist es okay. B, wenn du die rausrechnest, das ist ja wirklich on top. Die haben ja verschiedene Rennkatzen bei Hamburg und so, die kosten immer so viel.
Wenn die auch wirklich gut sind.
Mal außen vor, das gibt es immer
zum Anbieten. Wenn halt hier diese Standard-Trikots, ich weiß nicht, wo hast du immer. Früher hast du bei Rundum Köln immer ein
T-Shirt oder eine Kappe?
Bei Göttingen hast du ja immer ein T-Shirt dabei.
Genau. Nein, aber die Sache raus bis 150 ist immer noch schweineviel Geld. Ich komme aus einer Zeit, wir haben uns. Damals, ne, Opa erzählt vom Krieg, haben uns darüber aufgeregt, wenn der Kilometer 1 Euro gekostet hat bei Startgebühren. Also sprich, 60 Kilometer, 60 Euro, fand ich so, what? Haben die Lack gesoffen, da sind wir ja weit von entfernt. Das habe ich ja meinen Ausflug ins Laufen dieses Jahr ein bisschen gehabt. Laufen ist noch schlimmer. Da zahlt es quasi fast 2 Euro pro Kilometer. Triathlon will ich gar nicht mehr anfangen. Ja,
Triathlon ist heftig.
Die haben vermeintlich auch weniger Wettkämpfe, aber das ist ja kein Argument dafür. Aber ja, es ist.
Ja,
also. Du musst das immer prozentual zum Equipment sehen.
Das kommt auch
wieder. Genau,
ich wollte gerade sagen, wir haben für 6, 7, 8.000 Euro.
Ich finde es schon krass. Ich meine, du weißt ja auch den Service, den du geboten kriegst da, ne? Ja. Da fährt dann die Oma mit dem E-Scooter drüber, Verkehrsinsel nicht abgesperrt und.
Das
aber
gerade
man kann ja mal auch ein Gegenbeispiel nennen. Also, wir wollen ja nicht nur draufhauen, wir wollen auch mal werben. Zum Beispiel. Grand Prix? Nee, an der Weinstraße? Grand Prix der Weinstraße?
Ich weiß nicht, aber ich
unter den Schweigen.
Bin ich noch nie gefahren.
Etwas westlich von Karlsruhe, an der französischen Grenze. Schweigen. Die richten ein schönes Rennen aus. Da kannst du für 35 Euro starten. Hast die 50 Kilometer. Ich weiß gar nicht, was die Große kostet. Die Große
auch
kostet ein paar
Zehner
Euro.
Mehr.
Zehner mehr, 45 oder 50. Lass mal 50 aufrunden. Du kannst aber dann auch einfach sagen, die sind unterschiedlich. Wenn du sagst, ich will den ganzen Tag Rennen fahren, ich zahle 15 Euro mehr als bei der Langen und kann beide Rennen fahren. Im Starterbeutel, jetzt wird es für dich interessant, eine Flasche Wein. Ist das was?
Wo aber auch die Qualität, bei Einsatz stellst du Trikotfrage, jetzt, Wein gibt es ja auch verschiedene Qualitäten.
Du kannst ein Catering dabei buchen. Das heißt, du hast vor und nach dem Rennen Zugriff auf Softdrinks, kalte Speisen und belegte Brötchen.
Haben wir das gemacht?
Ja.
Gut.
Für 8 Euro.
Okay.
Das ist schon geil, ne?
Oder
und
denk doch mal
und weil wir mehrere sind, wenn du mehrere sind, also wenn du dich alleine anmeldest, kannst du einen anderen werben quasi, dann kriegst du 10 Euro Rabatt. Also wir kommen mit 10 Leuten, zahlen quasi 25 Euro für ein Rennen mit einer Flasche Wein und dann halt noch plus 8 Euro und können den ganzen Tag essen. Das sind doch mal Preise, oder?
Kriege ich die 10 Euro die
pro Person? Nur wenn du näher ans Mikrofon kommst.
Kriege ich die gut geschrieben von allen? Ich habe mich einen Tag, der Tag wird teuer für mich.
Ja, du musst Bier ausgeben, ne?
Ja, gibt ja da nicht.
Wegen okay. Diverser. Ja.
So. Noch ein positives Beispiel habe ich selber ja so ein bisschen. Wir arbeiten ja mit Rad am Ring zusammen. Auch, sag ich mal, wir sponsern ja auch mit so ein Rennen bei Rad am Ring. Und deswegen kriege ich das auch so ein bisschen vom Hans Martin öfters mal mit. Und da zum Beispiel kriege ich regelmäßig mit, dass denen wirklich auch die Fahrer am Herzen liegen da. Bestes Beispiel, das letzte, wissen wir gar nicht so lange her, wo sie die Anmeldung unterbrochen hatten, weil sie festgestellt haben, dass Leute gerne Parzellen zusammen gelegt haben wollten und haben gesagt, hier, wir möchten jetzt nicht die Anmeldung weitermachen lassen und gab ein paar Diskussionen und da hat Hans Martin entschieden, komm, wir stoppen das, was natürlich ein Riesenrisiko ist, wenn du mittendrin so eine Anmeldung stoppst und das kann natürlich zu riesen Shitstorm führen und dann haben die erstmal alles so gemacht, bis sortiert, alle zufrieden waren, richtig, und dann haben sie es wieder eröffnet, auch mit dem Risiko dahinter. Von daher, glaube ich, geht es auch anders. Ne? Aber das hört sich auch eben das Beispiel von rund um Köln, was du, ja, es wirkt schon so, dass da mit der heißen Nadel kalkuliert und geguckt hat, wo, wie, ja, du hast wahrscheinlich noch die Parkgebühr vergessen, oder? Gibt es kein Park-Flat-Rate?
War das nicht in Köln? Irgendwo Rennen hatten sie, da konntest du auch parken und dann mit so einem Shuttles. War das Köln?
Weiß ich nicht mehr, aber...
Nee, das war beim Marathon. Sorry, okay. Beim Laufen war das.
Also, ich meine, wenn ich schon 85 Euro nehme, was ich schon einen guten Preis finde, mein Gott, also diese, wenn du bei den anderen großen Rennen guckst, da hast du ja dann immer die Startnummer mit diversen Abreißgutscheinen. Da ist einmal Kleiderbeutel dran, da ist einmal irgendwie Pasta-Party.
Meistens hast du auch noch ein Trikot Getränk. Drin.
Günstiges.
Und ein T-Shirt zumindest.
Ja, sowas mit drin und da, wenn
gut,
man da...
Aber gut, auch warum, ich will dich in Schutz nehmen, ne? Ich meine, ich bin der Erste, der gerade auf Rund um Köln raufhaut, aber... Guck dir mal die Preise im Fahrradfahren an. Guck dir mal, was Helme kosten, was Schuhe mittel. Also da sind wir mehr oder minder bereit, es zu tun. Räder, ne? Was die kosten, was eine scheiß Kette. Wenn ich früher hast du für 15 Euro eine 105er Kette gekauft. Ich weiß nicht, wo jetzt eine 105er Kette liegt. Wahrscheinlich bei 40 Euro. Warum dürfen denn Rennveranstalter nicht teurer werden? Und die haben ja auch, ich habe mal gehört, dass die Stadt sogar, wenn die eine Ampelschaltung Nee, Matthias hat das doch erzählt. Die mussten doch eine Buslinie umändern hier beim Kriterium in Erfurt.
Ja.
Und wollten dafür reine Spekulation, eine Unsumme Geld haben, wo er sagte, dann mache ich es nicht. Und dann ist aber irgendwie der Stadt, ja komm, wir wollen aber, dass du eine Sportveranstaltung machst, das ist ja auch gute Werbung für die Stadt und so weiter. Da hat man sich da irgendwie geeinigt, aber für, und das war ein scheiß Gewerbegebiet auf einem Decathlon-Parkplatz, wo du einmal kurz die Straße, wo vielleicht drei Autos an dem Sonntag langfahren, mussten die eine Buslinie oder vielleicht zwei Busse fahren, hätten Schweinegeld gekostet, dass quasi dieses Event beinahe zum Kippen gebracht hat. Nur eine scheiß Bushaltestelle.
Ja.
Ich finde, ich wüsste, was eine Ampelschaltung kostet. Denk an Köln und so.
Naja, aber ich meine, wir können ja auch noch ein paar Tipps geben. Man könnte ja zum Beispiel auch Sitzplatzreservierung vor der Bühne anbieten. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, um das Ganze noch ein bisschen...
noch ein bisschen mehr Kohle rauszuziehen.
Noch lukrativer für
den Veranstalter. Ich würde mal zwei Bierpilze mehr hinstellen.
Da könnte man auch Geld verdienen, aber das ist... Ja.
Das ist so
ein oder Sponsor auf der Bühne zeigen, 150 Euro. Ja, ansonsten ja, im Blanko-Trikot.
Ja, aber es ist 150 Euro, ist ja, bitte, das sind zwei Startplätze.
Ja,
das ist ja, das sind ja Summen, das ist ja egal.
Grüßen durchs Mikrofon, 18 Euro.
Genau, dann machst du einen so einen Typ.
Ich wollte mal meine Mutti grüßen.
Genau das.
Ohne sie hätte ich nie Platz 347 erreicht.
Ich danke meiner Familie, dass sie ein Jahr meine Vorbereitung. Ist doch so.
Ist doch wahr.
Ist doch wahr. Jetzt lass uns mal zum Training.
Ja, komm, leg los.
Wir haben November. Es geht los. Ich muss wieder trainieren. Du hast ja angefangen. Mich hat es natürlich wieder erwischt.
Warte mal.
Was denn? Ach so.
Bevor du jetzt anfängst, ich will halt nicht komplett zerschießen.
Aber meine Frage an den Thorsten wäre, ich würde gerne mal wissen, also willst du wahrscheinlich auf dasselbe hinaus, weil du fängst ja schon November an, letzte Rennen, Münster, wie macht man da weiter am besten? Oder? Also ja. Ich will jetzt nicht dazwischen funken, du kannst ja gleich sagen. Aber ich würde allein schon nach Münster. Sprich, macht dieses...
Ich glaube, wichtige Information ist noch, ich habe mal aufgeschrieben, Vorbereitung November, also es spielt auf gleich hinaus. Ich sag mal, ich hätte jetzt so Anfang April will ich Rennform haben. Da gehen die Rennen los und ich will von April, ich sag mal jetzt mal bis Juni, will ich eine Rennform haben, dass ich bei Rennen mithalten kann, ich gut bin. Also quasi, ich habe die Zeit von nach Münster bis Anfang April, um in Shape zu kommen.
Ja.
Und jetzt kannst du dich quasi austoben, fängst mit der wahrscheinlich mit der Offseason an in die Vorbereitung und was, welche Zeiträume richtig sind, wann was trainiert wird, wann was sinnvoll wäre.
Macht das Groß, Sinn,
dass so wir Bier trinken?
So eine, genau, macht das Sinn, nach Münster erstmal sich richtig ein in die Rüstung zu römern, dass man mal
ihre
komplett abschaltet, mal 4 Wochen durchsäuft, sich mit Menschen trifft, das Rad in die Ecke stellt. Macht das Sinn? Oder wäre besser ein Recovery-Drink und also Yoga. Wir reden ja hier auch über Mental.
Ja. Mental Coaching.
Ja,
ja. Ja, also als erstes muss man mal sagen, das ist ziemlich individuell. Ne? So, und das Zweite, was man natürlich auch sagen muss, oder man muss mal verstehen, was ist überhaupt, oder wofür ist die Saisonpause überhaupt gut? So, die ursprünglich kam ja, diese ganze Saisonpause kam ja viel aus dem ganzen Profi-Business. So, das heißt, die Profis, die wirklich, ich weiß nicht, wie viele Renntage hatten, wie viele intensive Kilometer, für die war das wirklich auch körperlich super wichtig, einfach mal ein paar Wochen lang oder 2, 3, teilweise 4 Wochen wirklich mal Ruhe zu haben.
Wirklich von 100 auf 0?
Ja, gibt es verschiedene. Es gibt manche, die dann wirklich in den Urlaub fahren. Ja, 2 Wochen dann auch mal gar nichts machen.
Okay. Kriegt man da einen Herzkasper als Profi? Nee.
Was man hört doch auf diese Abtrainieren.
Wenn du krank wirst oder irgendwie einen Unfall hast und dann kriegst du auch keinen Herzkasper, wenn du dann im
Krankenhaus liegst. Also ist das ein Mythos?
Nee, also nicht nach dieser kurzen Zeit. Ich weiß das, und das wäre vielleicht ein Thema, wenn Christian mal zu euch kommt. Ne? Hat er ja gesagt, wird er machen.
Und jetzt hast du ihn schön unter Druck gesetzt.
Genau, hat er gesagt, konnte ja heute nicht mit dabei sein. Der ist
ja, wir müssen nur gucken, wann wir mal Zeit haben, dann sagen wir ihm Bescheid.
Ja, genau. Nee, aber ich weiß, dass er sich wirklich mit dem Thema Abtrainieren beschäftigt hat. Und da auch mit dem Arzt gesprochen hat. Und wirklich, aber ich bin da nicht so im Detail, bin ich ganz ehrlich. Da ich habe mich mit dem Abtrainieren-Thema noch nie irgendwie auch als Coach oder so noch nie beschäftigt, bin ich ganz ehrlich. Von daher aber nochmal zurückzukommen, Saisonpause. Ja. Das heißt, Profis wirklich auch wichtig, auch körperlich. Für die meisten Hobbyfahrer geht es hauptsächlich nicht darum, sich körperlich zu erholen, sondern es geht, und deswegen halten wir persönlich schon sehr viel von der Saisonpause, es geht ja auch ein bisschen darum, einfach mal Radsport sein zu lassen. Radsport ist Hobby von den meisten von uns zumindest. Wir verdienen damit nicht unser Geld. Wir investieren super viel Zeit da rein und Freunde, Bekannte, Familie in Anführungsstrichen stecken oft zurück. Und von daher denke ich, ist es auch nicht mehr wie fair, auch einfach mal zu sagen, hier, jetzt ist auch mal ein Monat, wo Radsport nicht Prio 1 ist. Und ihr würdet euch wundern, bei wie vielen Hobbyfahrern Radsport wirklich Prio 1 im Leben ist. Und deswegen, sage ich mal, halten wir echt viel davon. Einfach mal abschalten, nichts machen. Nichts machen heißt auch nicht, du brauchst ja nicht auf der Couch zu sitzen, du kannst ja Sport machen, aber einfach nach Lust und Laune ein bisschen was mit der Familie mehr unternehmen. Dann kann die Frau oder der Ehemann auch mal entscheiden, wie die nächsten 2 Wochen aussehen. Da geht es aber weniger um die körperliche Erholung. Und wenn du, wie du es jetzt sagtest, dann Lust hast, da dir 2 Wochen lang, wie du sagst, hinter die Binde zu kippen.
Ja.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, es ist vielleicht nicht die perfekte Regeneration, aber wenn du das brauchst, um nachher wieder, sage ich mal, mit dir im Reinen zu sein und motiviert fürs Wintertraining zu sein, ja, dann mach das
2 Wochen gerne. Minimum. Drunter mache ich das nicht mehr.
Geht jetzt immer weiter. Ich habe meinen Kalender geguckt. Es geht immer, ey, wirklich.
Ja, aber Angst vor Saisonpause sollte man sich nehmen. Ne? Also wir reden ja auch hier nicht von 3, 4 Monaten Saisonpause, aber ich sag mal, zwischen 2 und 4 Wochen da einfach mal eine 5 Grad sein zu lassen und auch einfach mal weniger zu machen und mal nicht auf die Ernährung zu achten und einfach mal abzuschalten. Also das merkst du, wie du sagst, im April, Mai, da wirst du nicht merken, ob du jetzt da 2 Wochen Pause gehabt hast oder nicht im Oktober.
Aber jetzt mal auf mein Verhalten projiziert oder auf mein Leben. Ich bin ja ganz ehrlich, Münster ist normal das letzte Rennen, beziehungsweise Rügen, ne? Das ist dann Mitte November.
Oktober.
Und ab dann nehme ich dann wieder an Veranstaltungen teil, auch am Wochenende, weil sonst trinkt man halt relativ wenig die ganze Saison und auch jetzt beim Kegeln zum Beispiel trinke ich freitags nichts, weil dann ist der Freitag am Arsch. Der Samstag am Arsch und Sonntag in der Regel auch noch halb am Arsch, ne? So, und dann sage ich halt, es rentiert sich nicht für mich, ne? Ich sauf einfach beim Kegel nichts, dann kann ich am nächsten Samstag 100, 150 Kilometer fahren, Sonntag auch, geil, Kilometer geschrubbt, hast du drin. Jetzt ist das bei mir so, Oktober, Mitte Oktober höre ich dann auf und dann, klar, ne, dann hast du mal Kegeln, dann freuen sich die Jungs, ah, der Jupp, der trinkt jetzt auch mal einen mit, wunderbar. Dann dauert es ja nicht mehr lang, dann kommen Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern, Veranstaltungen, der ganze Bums. Dann haben wir Weihnachten. Zwischen Weihnachten und Silvester habe ich mittlerweile für mich einfach beschlossen, ich brauche da gar nicht auf das Rad steigen, weil am 24. machst du mit der einen Familie, 25. mit der anderen Familie, 26. mit dem Kegelclub Feuerzangenbowle. Ja, dann hast du noch einen 27., da kannst du eh nichts.
Ist ein Freitag 28. dieses Jahr, ist doch doof. Ne?
Ja,
also da könnte sie auch wieder anbieten, um was zu trinken.
Ja, da brauche ich ja jetzt auch nicht zwei Tage anfangen, da kommt noch Silvester. So, dann bin ich im Januar, Anfang Januar Skilaufen, wo dann auch schon mal der eine oder andere Jagertee getrunken. Und dann macht es für mich eigentlich erst Sinn.
Kommt Karneval noch?
Nee, Karneval bin ich raus, da fahre ich. Naja, da bin ich noch mal. Ja, ich muss ja auch irgendwann mal die Kurve kriegen. Ne? Die Saison geht ja los. Und dann fange ich meistens so ab Mitte Januar, wo ich denke, yo, jetzt rentiert es sich auch wieder, bevor die ganze Form da verschießt oder was weiß ich. Oder einfach wieder nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist dann wahrscheinlich schon eher schlecht, oder?
Ja.
Ja.
Ja, das ist jetzt nicht die optimale Saisonvorbereitung, die du gerade erzählt hast.
Ja.
Es kommt ja auch darauf an, was du für Ziele hast. Weißt du, wie.
Die Ziel ist jetzt, dass wir besser als DKS und okay. Wen haben wir noch auf dem Kicker?
Dann ist das nicht optimal.
Nee, du hattest doch eine Liste, DKS. Nur DKS.
Eigentlich nur DKS. Ja. Okay. Die anderen sind. Wie sagt man, die sind Fallobst, die kriegst du so, ohne Training. Aber bei dem Nachfolgerteam von DKS, ich würde mal sagen, da werden wir jetzt offiziell mal den Federhandschuh hinschmeißen und sagen,
die rasieren wir.
Ab jetzt ist Krieg.
Ja, also dann sollte, also man kann das mal in den Monaten Oktober, November ein bisschen was lockerer sehen und auch mal spontan ein paar Trainings ausfallen lassen und vielleicht auch mal ohne einen strikten Plan trainieren, das sage ich mal, das ist alles in Ordnung, aber sobald es so länger wie an die 2 Monate ist, so du beschreibst es ja schon fast bis Ende Januar, dann bist du ja schon
Mitte Januar.
Ja, das ist schon, du verlierst einfach, also das würde ich schon sagen, das ist nicht optimal.
Also ich bin jetzt zum Beispiel mal abends jetzt 70 Kilometer gefahren oder mal 50 jetzt zwischendrin. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt 24/7 durchsaufe, ne? Aber so diese Wochenenden sind dann schon mal,
ja. Nee, aber man kann,
dass man
ja
unterwegs ist. Ist das dann schon okay oder muss das dann schon ein bisschen mehr sein eigentlich?
Nee, ich meine, je mehr du dann auf dem Rad sitzt an den Tagen, wo du es eben machst, ist es schon okay. Da ist es auch nicht 100% wichtig, was du dann da genau machst. Da ist es eigentlich das Wichtigste, fahr einfach so viel wie möglich. Wenn du so selten dann fährst, musst du ein bisschen aufpassen, gerade im Winter so mit Kohlenhydrat. Ich würde auf jeden Fall immer was zu essen mitnehmen, weil eigentlich ist das oft das, was direkt in die Höhe schießt, wenn man so unregelmäßig fährt und selten oder längere Pause hat. Ja, du verbrauchst einfach viel Kohlenhydrate und das wird oft unterschätzt. Von daher würde ich dann wirklich auch, wenn du denkst, ach, ich habe jetzt so lange Pause gehabt, die Speicher sind doch voll, ich würde trotzdem immer was essen dann.
Dann habe ich auch angefangen, da habe ich mir mal zu Herzen genommen, ich packe mir immer in die Pulle 95 Gramm.
95 Gramm?
In 2 Pullen und dann fahre ich damit.
Mit 180 Gramm?
Ja,
das muss doch ein Gel sein.
Dann fahre ich damit 3 Stunden und brauche keinen Riegel, kein Gel, nix.
Ist das noch flüssig?
Ja, klar.
Ja, wenn du damit zurechtkommst.
Komm ich super mit zurecht.
Ja, perfekt, ist doch gut. Besser, als wenn du gar nichts.
Das ist dann Grundlage, ne?
Ja, ist egal. Du brauchst nicht auch Grundlage. Du hast keine großen Vorteile da, ohne Kohlenhydrate zu fahren. Auch nicht, wenn du jetzt das Gefühl hast, Speicher sind so eh schon voll und ich habe doch lang nichts gemacht. Da würde ich eher auf Nummer sicher gehen, Kohlenhydrate und gerade jetzt im Winter, wo es kühl ist. Aber wo wir ja eigentlich drauf hinaus wollen.
Genau, so. Ja. Das war jetzt die schlechte Variante.
Ja.
Jetzt kommen wir mal zum Optimalen. Du hast gesagt, man nimmt mal 2 bis 4 Wochen raus.
Ja. Und auch, was ist optimal? Ne? Ich meine, wie gesagt, wir machen das alle als Hobby und gerade das auch die Geschichten, die du jetzt eben erzählt hast, das ist ja einfach Part vom Leben. Ne? Ich meine, das macht ja auch mal Spaß. Man steckt in der Saison was zurück und dann freut man sich ja auch auf Kegeltouren, auf Weihnachtsfeiern. Das ist ja vollkommen okay.
Ja.
Wir haben ja auch einige Athleten, sage ich mal, die auch abseits vom Radsport andere Sachen im Leben haben. Und man kann ja auch so etwas mit einbauen in den Trainingsplan. Ich meine jetzt nicht trinken mit einbauen, aber man kann es ja berücksichtigen. dass man wirklich sagt, okay, die Woche, sage ich mal, ist eine intensive Woche und das ist wirklich eine Woche, wo auch keine Sachen geplant sind. Es geht ja ein bisschen um Ansteckungsgefahr und Regeneration. Das, sage ich mal, bringt zum Beispiel nichts, wenn du am Tag vorher eine riesen Einheit machst und am nächsten Tag gehst du einen trinken. Dann ist, sage ich mal, die Trainingsanpassung gleich null. So, von daher wäre das dann eher was, wo man vielleicht sogar sagt, man macht ein paar Tage Ruhe und macht dann in den anderen Phasen die Trainings. Also wir kriegen das mit unseren Athleten schon hin, dass die auch, sage ich mal, ein vernünftiges Leben, gerade in der Vorbereitungsperiode im Winter, ein vernünftiges Leben, sage ich mal, parallel zum Radsport haben, sagen wir mal so.
Ja, du hast jetzt deinen Traumschüler. Wie wird das aussehen?
Also der fährt...
Und also der trägt eine Kappe und komischen Fließpulle sitzt hier gegenüber.
Ja. Du hast so deinen Traum, wie sagt man?
Athlet.
Athlet.
Ja.
Der würde nach Oktober, 3. Oktober, was genau machen?
Es kommt so ein bisschen darauf an, was seine Ziele sind, wo er gerade steht. Aber ich würde generell...
Ziel ist Tour de Energy.
Wann ist die?
Nee, fang mit Schweigen an. 5. April.
5. April Schweigen.
Könnte sein.
Okay.
April muss rasiert werden.
Ja. Ich kann ja mal erklären, wie das genau bei uns in der Regel abläuft. Auch das ist nicht bei jedem gleich, aber ich sag mal, im Grunde genommen geht es darum, ich sage jetzt mal, es ist vielleicht sogar ein Athlet, der schon bei uns ist, man kennt ihn schon, sagen wir einfach mal. Das ist ja so, wir haben ja gesagt, die perfekte Variante. So.
Genau.
Das heißt, in der Regel macht er eine Saisonpause. In der Zeit habe ich auch so gut wie keinen Kontakt zu dem. Das ist mir immer sehr wichtig, nicht weil ich keinen Bock auf den habe, sondern weil ich einfach will, er soll sich nicht mit Radfahren beschäftigen. Und dazu zählt auch möglichst wenig, weil viele sagen, ich habe Saisonpause, wir können doch hier und da und dann und ich mache was zusammen, ich mache dir eine Liste, könntest du das noch raussuchen und hier, wo ich ihm auch irgendwann sage, okay, sag mal, das ist doch keine Pause. Du bist doch rund um die Uhr nur über Radfahren und Saison am Denken. Ja. Sag ich, mach doch einfach mal Pause. Sag ich, wir klären das danach. Mach Pause und dann meldest du dich wieder. Und dann setze ich mich mit denen hin. Erstmal fangen die wieder an zu trainieren. Das ist erstmal so ein Einkommt-Training, was man einfach wieder reinkommt. Das unterscheidet sich ein bisschen. Ist das jemand, der viel Rolle fahren wird? Ist das jemand, der viel draußen fährt? Und ist das jemand, der auch Laufen mit drin haben wird? Wir sind so ein Freund von viel Ausgleichstraining und auch Laufen. Haben wir sehr viele Vorteile durchgesehen. Dementsprechend fängt er erstmal mit einem ganz normalen Wiedereinstiegstraining an. Der nächste Schritt ist, dass man sich dann darüber unterhält, was hat in der Saison geklappt, was war nicht so gut, was steht in der nächsten Saison an und dann guckt man, okay, wie sieht das zeitlich auch mit dem Winter aus, was ist möglich, sind Trainingslager geplant, wie sieht das beruflich aus, familiär, das ist so, das steckt man so in einem Gespräch ab. Dann planen wir in der Regel eine Leistungsdiagnostik mit den Leuten, dass wir wirklich wissen danach, nachdem die so 3 bis 4 Wochen wieder so reingekommen sind. Also jetzt gerade so um die Zeit ist so, die nächsten Wochen haben wir viele Leistungsdiagnostiken, dass die Athleten von uns Leistungsdiagnostiken machen. Wir haben den Vorteil, wir arbeiten mit der Firma Insight da zusammen. Das heißt, die kann man remote auch durchführen. Das ist ganz cool, draußen oder auf der Rolle.
Haben wir doch beide schon gemacht.
Du Insight-Test.
Ja, genau, richtig.
Nee, ich noch nicht. Aber um das nochmal ganz einfach zu sagen, ich mache 3. Oktober freitags Rennen. Dann habe ich 2 Wochen Pause, wo ich weder mit dir Kontakt habe oder mich überhaupt um Radsport kümmere. Dann habe ich die Wiedereinkommphase. Die Wiedereinkommphase sieht aus, dass ich einfach Fahrrad fahre, ohne alles.
Oder 2 dazu Wochen laufen, je nachdem, wie man vorhat im Winter, dass man da schon die Gelenke langsam dran gewöhnt.
Ja. 2-3 Wochen.
2 bis 4
Wochen.
Und
dann kommt der Insight-Test.
Genau, dann machen wir einen Insight-Test. Und dann, wenn der Test gemacht ist, dann schaut man sich die Ergebnisse an. Ich sag mal, ich drücke es jetzt mal ganz simpel aus. Man hat die Ergebnisse. Idealerweise hat man natürlich von den Vorjahren, Monaten auch schon Ergebnisse. Das heißt, man kann schon sehen, wie sah es letztes Jahr aus nach der Pause. Und dann guckt man, okay, in welchem Bereich ist sein Potenzial? Wo ist es vielleicht super? Wo ist man vielleicht sogar überrascht mit manchen Sachen? Bei welchen Sachen hat man sogar damit gerechnet? Und dementsprechend überlegt man sich, abhängig davon, was für Ziele im nächsten Jahr sind, wie sollte denn eigentlich so ein ideales Testergebnis, sagen wir es mal, aussehen für das Ziel? Und dann überlegt man sich, wie kriegt man das dahin? Welche Einheiten braucht man dafür? Oft ist es dann so, also häufig ist es so, dass ich mir so meine überlege, okay, mit welchen roter Linie, sage ich mal, möchtest du den Athleten da hinkriegen? Dann bespricht man das mit dem. Sagt, hier, das und das habe ich vor. Wir brauchen so und so viele lange Einheiten. Ich hätte gerne, wenn es irgendwie geht, zum Beispiel 3 aufeinanderfolgende Tage aus dem und dem Grund. Oder ich brauche, nehmen wir mal das Beispiel, du willst sehr an der V2 Max arbeiten. Sagst, okay, es ist gar nicht so wichtig, dass es so viele Tage hintereinander sind. Eigentlich reichen auch, 4 intensive Tage, was auch immer. Und das bespricht man mit dem. Und dann, findet man sich da, testet die ersten 1-2 Wochen und danach geht es eigentlich strukturiert los. Ja. Das heißt, die ersten, ja, würde ich jetzt schon sagen, 4 Wochen von dem Start vom Wintertraining ist reinkommen, Test machen und dann gucken mit der neuen Belastung, dass man da sich, also dass
so passt. Also fangen wir quasi, wenn wir jetzt anfangen, fangen wir so Mitte Dezember.
Ja.
Kann man den Winterpokal dann auch starten?
Ja, und die Testphase sieht dann wie aus? Legst du da Intervalle rein, Sprints, alles quer mal?
Du meinst die Wiedereinstiegsphase?
Nee, oder die Wiedereinstiegstest.
Ja, du sagst, du hast einen Inside-Test.
Mhm, genau.
Und dann hast du ja einen Block, um zu gucken, wie ihr zurechtkommt.
Genau, man überlegt sich. Genau.
Und was würdest du da jetzt reinhämmern, wenn du sagst, okay, Plan ist immer noch Schweigen, April.
Mhm.
Wie testest du die Leute?
Ja, als Beispiel. Nehmen wir mal an, das ist ein Athlet, wo wir, und das kommt gar nicht so selten vor, wo wir sagen.
Nimm doch mich.
Genau.
Wir
nehmen jetzt den Fizio und sagen, pass auf, der hat Lauferfahrung in der Saison gemacht. Begrenzte Zeit ist eigentlich eine geile Grundlage dafür, dass wir bei ihm Laufen einbauen.
Ja.
So, wir sind uns aber jetzt nicht so sicher, wie kriegen wir denn, weil wenn du Laufen eingebaut hattest, also wenn wir es bei dir hatten, hatten wir eigentlich immer so Phasen, entweder Fokus voll auf Laufen oder Radfahren.
Mhm.
So richtig so die Kombination, wie kriegen wir das so kombiniert, hatten wir ja nur, glaube ich, kurz mal gehabt. So, das heißt, bei dir wäre jetzt schon die Überlegung, okay, wie kriegen wir denn Laufen in Kombination mit Radfahren, in Kombination mit Rolle, wahrscheinlich auch auf Atasia, Winterpokal, weiß ich nicht, ob ihr da wieder was vorhabt.
Mhm.
Das heißt, sag ich mal, da überlegt man sich was, wie kann man das jetzt machen? Ich sag mal als Beispiel, welche Tage eignen sich am besten für Laufen? Wann ist denn die Zeit? Wann hättest du denn Zeit, sage ich mal, vielleicht sogar erst auf Laufen, danach vielleicht sogar noch eine Stunde auf der Rolle. Und dementsprechend überlegt man sich einen Plan. Meistens mache ich den so 1-2 Wochen, wo ich einfach sage, pass auf, das ist das Training, wie ich mir das vorstelle, wie wir es besprochen haben, wo ich denke, dass das eigentlich vom roten Faden her cool wäre.
Mhm.
Und dann merkt man eigentlich schon in den ersten 1-2 Wochen, ob das passt oder nicht.
Aber ist das intensiv? Also jetzt mal einfach in Wörtern gesprochen, sind das 40-20 Intervalle, die da gefahren werden? Oder sagt man, das ist zu früh? Nee, ich versuche mit irgendwas anderem.
Nee, zu früh ist das nicht. Also ich sag mal, dass am Anfang nur Grundlage fährt oder sowas und nachher diese Intensitäten, das würde ich jetzt pauschal nicht sagen.
Ja.
Auch das haben wir.
Mhm.
Aber wir haben auch wirklich Leute, und das ist eigentlich der überwiegende Teil, wo wir nach den Saisonpause, nach dem Inside-Test, wenn wir sagen, das und das ist das Ziel, dass wir da auch mit intensiven Intervallen wieder einsteigen.
Ja,
genau.
Okay.
Das ist Rolle natürlich geil im Winter, ne? Also jetzt die letzten Jahre Technik und so. Überleg mal, du hättest, keine Ahnung, bei Schnee, Regen und so Kälte Intervalle fahren müssen draußen. Bäh.
Ja, und auch das Thema Laufen, ne, auch das ist etwas, ich weiß, dass viele Radfahrer, ja, sagen wir mal, nicht viel Lust auf Laufen haben. Aber ich glaube, vielen Radfahrern ist auch nicht bewusst, was das wirklich für ein Vorteil ist, gerade Hobbyfahrer. Ich sag mal, was ist das? In der Regel sind Hobbyfahrer, haben wir eigentlich im Winter die gleiche Zeit zur Verfügung für unser Hobby, wie im Sommer auch. Ist ja selten, dass du jetzt sagst, im Sommer habe ich viel mehr Zeit, im Frühjahr habe ich viel mehr Zeit.
Gefühlt, weil es wahrscheinlich heller ist.
Ja, das mag sein. Okay, aber
da ist das Thema Rolle und so weiter, sind wir ja quasi pari. Wahrscheinlich trainieren die Leute mittlerweile im Winter strukturierter und besser als im Sommer.
Ja, je nach Rennen bei Zwift auch nicht, aber okay. aber wo ich drauf hinaus wollte, ist, du kannst eben, um einen vernünftigen Aufbau hinzukriegen, um so eine Peakphase zu haben, wie du eben sagtest, meinetwegen bei Tour de Energy oder bei was weiß ich für einem Rennen, musst du auch in gewisser Weise mit radsportspezifischen Reizen das aufbauen. Das heißt, die Reize sollten immer mehr werden. Du kannst zwar mit Umfängen, Intensität, da kannst du so ein bisschen rumspielen, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, hier, du kannst mit weniger Reizen, mit weniger Umfängen, wirst du irgendwann topfit werden. So, das heißt.
Reizen, eine kurze Frage. Ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen und da war auch eine Frage von ihm. Spielt ihr auch noch mit diesen klassisch aus der alten Trainingslehre, 3 Wochen steigern, 1 Woche Ruhe?
Bei vielen machen wir das 3-1-Prinzip. Mhm. Wir haben aber auch einige, die sogar 5-1 machen. Ja, genau. Das
5 heißt 5 Wochen.
Ja, aber das kommt ganz drauf an. Wenn du zum Beispiel zeitlich nur so wenig Zeit hast, dass du eigentlich keine Ruhewoche brauchst, körperlich.
Mhm.
Trotzdem bin ich der Meinung, dass für den Kopf eine Ruhewoche sinnvoll ist. Das heißt, ich mache immer spätestens in der 6. Woche eine Regenerationswoche. Und wenn es nur dafür ist, vom Kopf her einen Cut zu haben, den Block zu Ende zu haben, sag ich mal, körperlich haben wir einige Athleten. Wir haben Athleten und Athletinnen, die haben nicht mehr wie 6 Stunden die Woche an Training. So, das heißt, ich meine, nur noch das, sag ich mal, 6 Stunden Rolle vernünftig gemacht, ist schon ein geiles Training. Aber da brauchst du bei manchen, brauchst du einfach körperlich nicht unbedingt eine Ruhewoche. Aber wo ich eben nochmal zurück auf das Laufen, weil wir öfters gefragt haben, wieso denn Laufen? Was ist denn da der Vorteil? Ich sage jetzt nicht, vom Laufen wirst du ein besserer Radfahrer per se. Aber was geil ist, du kannst das Trainingszeit kannst du in dem Winter fast identisch lassen. Das heißt, du verbrennst, geht ja auch ein bisschen darum, nicht zuzunehmen. Wir haben viele bei unseren Athleten so oft, ja, ich will nicht zunehmen im Winter und ich mache weniger. Und
hier sitzt einer.
Das heißt, du kannst mit Laufen eigentlich einen coolen, sag ich mal, Kalorienverbrauch haben. Du hast eine coole Anzahl von Trainingsstunden und kannst
dich gut ausbelasten in kurzer Zeit.
Ja gut, also, das kommt beim Laufen auch noch mit dazu.
Eine Stunde Laufen bist du richtig,
also richtig was getan. Eine Stunde ist schon lang, ja.
So, für eine Stunde Fahrradfahren, ist mir egal, was du in der Stunde trainierst, ist ja im Kopf erstmal so, na gut, eine Stunde, soll ich mich dafür umziehen? Ne, ist ja eher so der erste Reflex. Und bei der Stunde Laufen, kann ich aus Erfahrung reden, alter Falter, also
Stunde ist schon
aus dem Stehgreif.
Ja. Das stimmt, das ist schon lang. Und aber du kannst natürlich dann auch diese Laufeinheiten im Frühjahr, Step by Step, kannst du die durch radsportspezifische Einheiten ersetzen, ohne dass du mehr Zeitaufwand die Woche hast. Und trotzdem kriegst du einen aufbauenden radsportspezifischen Reiz, der dich dahingehend fit macht und in Bestform für deinen Wettkampf bringt. Das heißt, je weniger Zeit ein Athlet zur Verfügung hat und man auch absehen kann, die Zeit, die wird im Frühjahr auch nicht viel mehr werden und er kann kein Trainingslager machen und er kann nicht zum Beispiel seinen Urlaub ansparen, um den dann im Frühjahr dann mehr zu nehmen und dann zum Beispiel mal so Freitag, Samstag, Sonntagsblöcke oder so zu machen. Da macht Laufen, das kann schon sehr, 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 sehr hilfreich sein.
Ja.
Bei der Steigerung, na klar, bleiben wir beim klassischen 3-1, hast du so pauschal, wie viel Prozent oder Umfang oder so man sich pro Woche steigern muss, dass das aufeinander aufbaut, dass das Sinn macht? Gibt es da irgendwie so eine Faustformel? Oder ist es auch ganz individuell?
Ja, es kommt darauf an, was das Ziel des Trainings ist. Ob man eher an der VLA Max arbeiten will. Dementsprechend, sag ich mal, hängt es davon ab, wie viele Intensitäten du immer wieder einbauen musst. Du kannst zum Beispiel eine Intensitätserhöhung kannst du auch nur begrenzt machen. Das kommt mal ein bisschen drauf an, wie erfahren ist der Athlet. Dann kommt auch noch drauf an, deswegen ist das ziemlich individuell, wenn du zum Beispiel schon weißt, wir haben Athleten bei uns, die wirklich das große Glück haben, die Januar eine Woche, Februar 2 Wochen, März eine Woche in Trainingslager fliegen können.
Kenne ich das auch viele. Das ist manchmal Wahnsinn, ey, wie viel die in Trainingslager
sind. Ja, das heißt, du kannst
zu Hause dafür.
Fahr du mal nicht Ski, dann hättest du auch ein Trainingslager.
Aber da kannst, ist ja auch nicht schlecht. Da kannst du eben auch schon vorausschauend Blöcke anders gestalten, mit Intensitäten kannst wenig, weil du genau weißt, Umfänge kommen noch. Da kannst du zum Beispiel auch so eine Steigerung anders machen. Ja. Deswegen, das ist schwierig, aber was ich vielleicht so als Tipp für die für sich selber so einen Trainingsplan machen oder sich überlegen, wie sie trainieren sollen. Also ich würde sagen, dass man schon so um die 20% drauflegen kann an Intensität und auch an Umfang. Ein gesundes Körpergefühl dabei haben. Mhm. Auch wenn wenn es immer schwierig ist, beides zu erhöhen, vielleicht, was mein Tipp so ist, ist, die letzte Woche des Trainings, bevor die Ruhewoche ist, würde ich eher immer auf Umfang auslegen und weniger Intensität, weil du bist schon was erschöpft, die Muskeln sind erschöpft.
Okay.
Vielleicht sind auch die Speicher nicht mehr ganz voll. Das heißt, das ist auch eine Woche, die man eher auch so für Fettverbrennung nutzen kann. Das heißt, Grundlagenfahrten, eher längere Umfänge und nicht ganz so intensiv. Und die Ruhepause, so als ganz grobe Richtlinie, würde ich sagen, so 60-70% vom Umfang nur noch und die Intensitäten ungefähr die Hälfte runter. Das ist
von
so
ganz von der ersten Woche oder von der dritten Woche?
Ja, das von. Ja, es kommt drauf an. Ja.
Das ist der Ausgangswert, ne? Das ist jetzt also wahrscheinlich das erste dann.
Ja, das ist, da muss, ich meine, man merkt.
Dafür gibt es Coaching.
Ja, das ist einfach schwierig, also, ist Welt, schwierig ja, zu sagen. Dass, ich muss doch aufpassen, was ich jetzt hier für Vorschläge mache und nachher kommt einer und sagt, ich habe das gemacht und danach.
Danach muss man ihn individuell betrachten und dann hast du 9 Athleten.
Ja.
So läuft nämlich Vertrieb.
Ja, aber so, wenn man das so grob so behält, wenn man sagt, okay, erste Woche Intensität, zweite Woche Umfang nur minimal steigern, Intensität gut was drauflegen, dritte Woche Intensität vielleicht eher so wie die erste Woche, maximal dafür Umfänge erhöhen und die letzte Woche, ich sag mal, einfach was ruhiger. Okay. Ganz im Groben, die Hälfte Intensität und vielleicht ein bisschen mehr wie die Hälfte Umfang. Dann bist du schon eigentlich gut aufgestellt. Ja.
Okay, apropos Vertrieb. Jetzt haben wir ja quasi ganz viel über individuelle Betrachtung gesehen.
Kommst du jetzt schon auf ein ganz anderes Thema, weil ich hätte noch Fragen zum Training.
Ich bin nur noch beim Training.
Okay.
Ich wollte jetzt nur quasi unserem Gast die Plattform bieten,
ja.
Über die maßgeschneiderten, fertig konfigurierten Trainingspläne in der Matz-App hinzuweisen, wo es, glaube ich, jetzt auch einen Wintervorbereitungsplan gibt.
Ja.
Jetzt bist du, was hat es damit auf sich? Komm, kleinen Exkurs, mach ein bisschen Werbung.
Ich wollte noch hier den Mega-Move planen, aber kommen wir
da. Da kommen wir später zu. Wir sind jetzt bei der Vorbereitung.
Wir können gleich mal schauen, was wir da alles für Pläne so haben. Okay, vielleicht ganz, wir haben des Öfteren jetzt die letzten Wochen ein paar Fragen dazu gestellt bekommen. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt mal so ein bisschen was erzähle. So, als allererstes vielleicht ganz grob gesagt, was ist das, was wir bis jetzt angeboten haben und was ist so ein bisschen neu jetzt dazugekommen? So, bis jetzt haben wir uns eigentlich zu 100% auf dieses 1:1 individuelle Coaching fokussiert. Das war unser Hauptbusiness, das, sag ich mal, haben wir gemacht, was auch immer noch unser Hauptbusiness ist.
Vielleicht noch ganz kurz, haben wir vielleicht vergessen, wer dich noch nicht kennt oder eine alte Folge noch nicht gehört hat.
Stimmt.
Vielleicht mal, Thorsten Weber, wissen wir jetzt, du machst PMP-Coaching. Wie lang macht ihr das schon? Du machst das zusammen ja mit Christian Knies zusammen. Nochmal, hätten wir vielleicht am Anfang sagen können, aber bei uns schaltet ja keiner ab, deswegen kommt das jetzt auch noch rechtzeitig. Du machst das seit?
Wir machen das jetzt seit fast 5 Jahren. 4 oder 5 Jahre? Ich glaube, wir sind im 5. Jahr jetzt.
Und ihr trainiert Fahrradfahrer?
Genau, Radsportler.
Läufer.
Wir haben auch ein paar Läufer, wir haben auch ein paar Triathleten, also unser Hauptfokus ist auf Radsportler, auf sogenannte Hobby-Radsportler. Wir haben zwar auch eine Frau und jemanden, der das beruflich macht, aber unser Hauptfokus ist auf Hobby-Radsportler. Da haben wir uns drauf fokussiert, also auf Leute, die wirklich das als Hobby haben, die sagen, hier, ich habe begrenzte Zeit und ich habe Familie, ich habe einen Job und wir möchten so gut wie möglich fit werden. Und wir versuchen viel, sag ich mal, auch Christian ist da, der hat natürlich die letzten Jahre enorm viel mitgebracht, war eigentlich immer mit den besten Trainern zusammen, mit den besten Ernährungsberatern, der hat mit Psychologen zusammengearbeitet, taktische Sachen, Equipment-Sachen. Das heißt, wir versuchen eigentlich so dieses Ganze, auch vieles aus der World Tour, was nicht nur immer Training ist, aber vieles eben so für den Hobbyfahrer so, sag ich mal, zu Nutz zu machen, dass wir wirklich sagen, okay, pass auf, das passt für den Hobbyfahrer, das nutzt auch wirklich etwas und das andere, ja, das ist eigentlich too much, er kümmert sich besser um was anderes. So ganz mal ganz grob formuliert.
Kannst du uns nachher im Off sagen, was neben dem Training extrem wichtig ist, was wir unser Team adaptieren können, was wir den anderen nicht sagen, damit wir, ich darf nur darauf hinweisen, damit wir DKS rasieren können nächstes Jahr.
Also ich weiß, aber da bin ich nicht so im Game mit drin, ganz ehrlich. Ich weiß, dass Christian viel, viel mehr im Game mit drin.
Aber der kommt ja noch, hast du uns ja
genau, der kommt noch. Man kann richtig viel mit Material machen. richtig viel Aerodynamik, Material, auch mit Reifen. Das ist wirklich was, ich habe das, glaube ich, immer unterschätzt. Christian hat damals zu mir schon immer gesagt, auch wo ich noch selber die Wettkämpfe gefahren bin, dass ich so viel mit Material auch liegen lasse, mit Aerodynamik, mit Rollwiderständen, mit wirklich, da ist der echt sehr im Game drin und wir haben auch, man kann ja auch ein Premium-Coaching mit ihm buchen, 1:1-Coaching wirklich durch Christian. Der arbeitet mit einigen von unseren Athleten, wo er das macht, wirklich da auch an Materialoptimierungen. Auch Zeitvervorbereitungen mit Pacing-Strategie, Aerodynamik-Optimierung, Materialoptimierung. Und da ist mehr zu holen, als wenn man ihm mal so glauben mag. Aber ich glaube, der kriegt das ja tagtäglich auch in seinem eigentlichen Job, den er noch da mit hat bei Ineos mit. Da ist einiges zu holen. Also, ja.
Aber das glaube ich ja auch, weil ich bin ja auch immer der Meinung, dass ich habe nie die beste Leistung im Rennen, aber mogel mich, ich sage mal, ich mogel mich dann irgendwie durch und komme dann doch vorne rein. Ja. Ne? Also ich sage jetzt mal, dieses Jahr rund um Köln, ich war ja gefühlt 2 oder 3 Mal abgehangen am Berg, habe mich da irgendwie hingeekelt und dachte nur, wenn er mich mitnimmt, im Ziel habt ihr ein Problem.
Wie Cavendish, ne?
Ja, nur dass Cavendish wahrscheinlich mehr Leistung tritt. Aber
im Berg auch nicht unbedingt.
Aber ich mache mich dann halt so klein und versuche so, ich sprinte ja, ich bin ja der berühmte Sitzsprinter. Ne? Ich sprinte dann halt lange.
Du sprintest aerodynamisch, ne?
Aerodynamisch, genau. Ich liege auf dem Rad und sprinte dabei. Ich kriege nicht viel Leistung da drauf. Ich drehe dann 800 Watt, aber fahre dann trotzdem, keine Ahnung, was, 60. Dann aber halt über 800 Meter. Und das wird halt dann vielen Sprinter, die dann aus dem Sattel gehen, zum Verhängnis.
Die 1800 Watt treten können.
Die treten dann viel oder mehr, stehen dann aber wie eine Schrankwand.
Ja, ja, das ist...
Und da denke ich mir immer so, und die kommen dann mit Werten, die ich nie vorlegen kann.
Die waren ja auch geschätzt.
Ja, aber manche ja kommen ja dann mit dem Tacho und sagen, hier, guck mal, mein Maxwert heute 1600 und ich sage, ja, meiner 980. Mhm. So, und dann bin ich auf Platz 3 gelandet, obwohl ich... diese Leistung gar nicht treten, die andere treten können.
Aerodynamik und auch Material.
Viele sagen ja auch immer, boah, was hast du für eine FTP? Also, du hast mir ja das mal eingetragen, was habe ich da? Ich sag mal, wenn es richtig gut läuft, ich in Topform bin, 310.
Ja gut, du wiegst ja nur 50 Kilo.
Nee, ich
wiege
78 Kilo.
Ach, ist ja Logen.
Nee.
In Topform wiegst du kein ganz
schmale. Und jetzt so im Winter wahrscheinlich, wenn ich auf der Rolle sitze, 270 oder so.
Und ja, dann bist du sehr, sehr effizient unterwegs, ja.
Und gut, aber ich fahre ja das Rad, der Dogma, ich glaube, das ist auch relativ gut im Wind.
Ja, also wie gesagt, da...
Und der Fizi lobt mich ja immer, ich sitze gut auf dem Fahrrad.
Sieht schön aus. Also das ist Christian, Christian echt der perfekte Ansprechpartner, der ist da... Ich gebe ja auch zu, vielleicht unterschätze ich das Thema auch. Ne? Oder hab's auch wahrscheinlich jahrelang unterschätzt.
Ich wollte gerade sagen, ich fahre ja oft, also wir fahren ja schon mal Zweierreihe und dann treten die Leute halt teilweise 60 Watt mehr als ich in der Zweierreihe. So, ja, die sind vielleicht auch was breiter und ist ja auch ein bisschen was eine Figur mitgegeben hast. Wie kannst du überhaupt aufs Rad legen? Kann ja auch nicht jeder, ne? Ja. Muss ja auch irgendwie passen. Aber dann kommst du, ja, was trittst du? Ich habe hier die ganze Zeit 360, 370 Watt am Tag. Und dann denke ich, ja, ich habe 300. Sag ich aber nicht. Sag ich, ja, schwer, ne? Ist anstrengend. Und dann denke ich mir halt, wenn du jetzt dein FTP oder deine Leistung steigern müsstest, also die 300 kriege ich dann halt vielleicht eine Stunde dann auf Anschlag gedrückt, aber wenn ich das jetzt auf 360 erhöhen müsste, das wäre ja ein Wahnsinn, das würde ich ja gar nicht schaffen.
Ja, das weißt du nicht.
Vielleicht auf 320
mit ganz vielen Intervallen und
pipapo.
Ja.
Aber 360 ja nicht, das ist ja, und wenn ich das allein mit Aerodynamik und ne, du fährst ja dann mit 300 Watt, keine Ahnung, Watt 45, sage ich mal, in der Ebene, ne, wenn du da, bei 45 spielt ja die Aerodynamik dann eine Riesenrolle. Da ist ja Rahmen, Körperhaltung,
aber ich habe mal gehört, ist nicht der
Helm.
Ist nicht Rahmen und so, war nicht der Körper, also der Körper macht 80%
Das ist
mit Helm, mit Socken, mit allem.
Ja.
Und das Rad macht, wenn überhaupt, 20%. Also Rad mit Laufrädern und so weiter.
Aber es gibt ja so Tests, wo du dann schon zu einem normalen Fahrrad, zu einem Aerorad 18 Watt oder was machst, bei 40 km/h. So, dann ist ja schon, trittst du 320 oder 300. Ja, allein durch den Rahmen.
Ich glaube, dieses Thema Haltung auf dem Rad ist eine Sache.
Die ja, aber wir schweifen
ab. Wir schweifen ab, wir kamen zu den...
Aber es ist wichtig, wie du sagst, Material auch.
Ja, also Material, ich meine, natürlich, ne, ein Kilo leichteres Rad, das ersetzt jetzt kein Training. Ne?
Ja.
Aber es ist mit Material und Taktik und Pacing schon einiges rauszuholen. Gerade auch beim Thema Zeitfahren. Und da ist eben Christian echt gut im Game mit drin. Und diese ganzen Sachen, sag ich mal, der macht auch er dann mit unseren Athleten, die das Paket mit ihm gebucht haben.
Gut, der konnte ja auch hier, die haben auch bis letztes Jahr, nee, bis dieses Jahr den Typen hier, der jetzt zu Bora gegangen ist, wie hieß der?
Der auch
der Aero-Heini.
Der hier mal eben dann 4000 Meter alleine Olympiasieger wird oder irgendwie sowas. Oder Weltmeister.
Ja, ich weiß.
So als Hobby. Ach so. Aber grundsätzlich ist es immer noch so, oder ist meine Einschätzung so, gleichmäßig ist am schnellsten.
Kommt auf die Strecke an.
Ich fahre jetzt Stundenrekord auf der Bahn. Ist gleichmäßig am schnellsten oder würdest du sagen, ja, am Anfang hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Power, mach am Anfang 20 Watt mehr und nachher vielleicht 20 weniger?
Dass du einbringst, eine Stunde ist lang.
Ja, es geht ja nur darum, am schnellsten zu sein.
Das weiß ich, würde ich pauschal jetzt, glaube ich, so nicht sagen. Da müsste man Tests mit dem Athlet machen. Dass man vorher mal ein paar Sachen testet, auch mal gezielt ein paar Sachen testet, dass man etwas zu schnell, rein rechnerisch zumindest, angeht.
Ja.
Man muss ja auch aufpassen, gerade bei einer Stunde fängt es schon langsam an. Irgendwann kommt ja auch der limitierende Faktor von den Kohlenhydrate, Verstoffwechselung dazu. Das heißt, wir reden jetzt nicht nur von reinen Leistungen, was von den Beinen her möglich ist, sondern irgendwann kommt ja auch der Kohlenhydratspeicher, Stoffwechsel, das alles mit dazu. Wie viel kriegst du überhaupt aufgenommen in dieser Aero-Position? Und also,
die dürfen das heißt, gar nichts essen und trinken in einer Stunde, oder?
Ja, die haben eine auf kleine
Flasche. Waren weiß ich dabei. Jetzt nicht.
Die haben keine Flasche bei 14 Stunden. Bei Stundenweltrekord nichts, komplett nackt.
Ich meine, nicht Überschuhe anziehen. Ich weiß nicht. Ich meine, ich hätte mal gesehen, dass da eine kleine Aero-Flasche dran klemmt.
Nee, bei Gunner nicht. Bei Vogt auch nicht. Wiggins. Der hat dieses weiße Pinarello auch gehabt. Ich meine, im Rahmendreieck definitiv nicht.
Wir werden kriegen die was angereicht, vermute ich mal.
Wenn du 55 km/h im Schnitt fährst. Ja, da
hast du recht. Das stimmt. Einzig die fahren.
Trinkrucksack hier oder am Bauch.
Ja, Ding, aber das ist schon. Eine Stunde komplett ohne
Trinken ist schon.
Das giftig. Ist schon, ja, aber gut, kann sein, aber es ist.
Aber egal. Ja, aber meine Frage wäre halt so: Ist das auch individuell oder kann man sagen, ich kann 300 Watt eine Stunde treten? Dann tritt am besten die 300 Watt eine Stunde von A bis Z, dann bist du am schnellsten. Oder könnte man sagen, nee, tritt die ersten 10 Minuten 320, dann trittst du 300 und die letzten 10 280.
Aber dann hast du dich doch ganz, das kannst du auch ganz einfach an deinem Wattprofil gucken, durch Tests und so weiter. Wenn du dich bei 320, die kannst du ja viel, viel weniger treten als die 300 in dem Beispiel. Wenn du ja so einen Schuh fährst, weil du überpaced in dem Moment, das kriegst du ja nie wieder rausgehört. Jetzt sind wir beim Stundenweltrekord, starrer Gang und so weiter, kannst dich mal rollen lassen. Und du bist ja die ganze Zeit am
Produzieren. Ja, es geht ja drum, am Anfang hast du ja noch niedrigeren Puls. Dass du am Anfang vielleicht was schneller fährst und dann hast du den Puls auf 100, ja 175 und dann gehst du auf 300, hältst halt nochmal 175 und nachher kannst du was rausnehmen. Oder was. Ist ja nur eine Frage, eine Theorie.
Ist schwierig. Also ich bin ehrlich, ich habe noch nie einen vorbereiteten Athlet auf einen Stundenweltrekord oder auf wirklich eine Stunde Bahn, ja, Zeit fahren.
Vorbereitet mit Comclone vor ein paar Jahren.
Ich könnte gerade auf der Bahn, ich meine, was noch dazu kommt, ne? Du hast ja wirklich einen Gang, für den du dich entscheiden musst. Das heißt, es ist kein einfaches Thema. Also das, ich würde es jetzt vom Pauschal würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, wie es bei
das Thema.
Ich würde, glaube ich, eher ein bisschen zügiger angehen und dann nachher die erste Viertel dann gucken, dass du es eine Hälfte hältst und dann in den letzten Viertel noch gucken, ob man noch was zulegen möglich ist. Sag ich mal, das ist so die grobe Taktik, die wir oft bei Zeitfahren nutzen. Ob das jetzt das für die Bahn und das Perfekte ist, weiß ich nicht. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
Du kannst ja auch nicht. Also beim Zeitfahren ist auch, beim Zeitfahren ist auch nicht, guck, dass du genau 280 Watt hältst, sondern ihr sagt schon am Anfang ein bisschen mehr.
Dann ja, es kommt Watt auch auf die Strecke an. Ne? Wir haben auch teilweise, und Christian macht das wirklich genial, wirklich. Christian guckt sich den Kurs an, sogar inklusive Wind.
Ja.
Und schaut sogar, wenn Anstiege zum Beispiel drin sind, sind das Anstiege, wo vorher eine Kurve ist? Das heißt, wo man wirklich runterbremsen muss, oder sind das Anstiege, wo man mit Schwung reinfährt? Dementsprechend kriegen wir uns von Christian dann die Athleten wirklich eine Pacing-Strategie an die Hand gelegt, Krass. Wo der Anstieg teilweise sogar unterteilt ist, wo man sagt, okay, hier so und so viel Watt-Range, hier so und so viel. Das ist die Vorgabe, die wir denen geben. Aber auch das sagen wir unseren Athleten immer, trotzdem, wenn das ein Tag ist, wo ihr euch super gut fühlt und ihr das Gefühl habt, ey, ich kann das besser, ich kann das überpacen, probiert es. Wenn ihr andersrum das Gefühl habt, ey, das ist viel zu viel, das ist viel zu viel, es geht heute
dann
nicht.
Glaubt dann glaubt dem Trainer und zieh durch.
Ja, genau. Also, aber es hilft, glaube ich, den Athleten mit einer gewissen Taktik reingehen zu können in so ein Rennen. Und das ist gerade bei Zeitfahren, die unrhythmisch sind, ist das nicht ganz einfach. Du kannst zum Beispiel auch über eine Kuppe, kannst du richtig viel gut machen. Über Kuppe drüber drückst,
genau, weil du danach rausnehmen kannst.
Weil du sonst, sag ich mal, die Geschwindigkeit mit rüber nimmst, die du sonst, sag ich mal, wenn nicht so schnell erreichst in der Zeit, wo du erstmal auf Geschwindigkeit runterrollst. Genau. Das heißt, da kannst du, sag ich mal, da lohnt sich Körner zu investieren, um gut Zeit. Im Prinzip ist ein Zeitfahren ja so, wie viel Körner muss ich wo investieren, um möglichst viel Outcome zu haben. Ja.
Ja.
Genau. Und auf der Kuppe ist das was, wo es sich lohnt. Ja.
Das heißt, ich fahre einen Berg hoch und kurz vor der Kuppe eskaliere ich nochmal richtig.
Ja.
Ja,
wenn du dann eine Abfahrt hast, die rollen kannst, danach
kannst ja Luft holen. Genau, dann brauchst du das nicht. Ganz genau.
Aber klar, richtig.
Deswegen ist das einfach individuell. Und aber bei einem gleichmäßigen Zeitfahren würde ich eher eine wirklich gleichmäßige Pacing-Strategie wählen, eventuell am Anfang ein bisschen höher. Weil auch meistens bist du eh höher aufgeregt und das ist auch, und dann, ja.
Ich hatte dich unterbrochen.
Ich weiß gar nicht, manchmal.
Wir waren eigentlich bei dem Thema.
Bei den Trainingsplänen.
Genau, richtig. Mann, ich wollte mal ganz kurz, weil wir kriegen mich öfters da die Frage gestellt. Also, wir bieten 1:1-Coachings an. Dann haben wir jetzt neu dazugeholt. Oder wir bieten fertige Trainingspläne an.
Den Vatasia Megamove.
Zum Beispiel, das war ja einer der ersten. So ein bisschen zum Hintergrund, wieso haben wir das überhaupt gemacht und wieso hatten wir das bis jetzt nicht? Wir sind schon länger darüber haben schon darüber nachgedacht, Trainingspläne anzubieten. Also Trainingspläne heißt, du kaufst etwas und kriegst einen gewissen Plan. Bis jetzt hatten wir nie so diese perfekte Plattform dafür, weil wir eben schon so ein paar Ansprüche hatten, wie das so auszusehen hat. Wir wollten auch Ernährungsvorgaben mit reinhaben können und all sowas. Und wir wollten auch, wenn es irgendwie geht, keinen Excel-Plan oder sowas.
Ja.
So, das heißt, es war immer schon so ein bisschen, irgendwann machen wir das mal. Aber es muss irgendwie cool funktionieren. Es müssen coole Pläne sein, geile Pläne, die auch wirklich zielgerichtet sind für verschiedene Ziele, wo man wirklich sagt, wo man ohne schlechtes Gewissen einfach sagen kann, ja, es ist ein fertiger Plan, es ist kein Coaching, aber der Plan, der ist für dich wirklich gut. So, und das haben wir jetzt versucht hinzukriegen mit Mats zusammen. Geile Plattform, sind wir echt zufrieden, wo wir gesagt haben, hier, das funktioniert. Wir nutzen die Mats-Plattform dafür, das auch vom Workprozess klappt das so.
Um das vielleicht zu erklären, Mats-Plattform, also Mats nennt sich quasi die Plattform. Die Plattform brauchst du, wo du deine Einheiten quasi, sag ich mal, auf einen Server speicherst. Mhm. Auf diesem Server werden dann die Daten abgegriffen, die dann wiederum in deiner App sichtbar sind, beziehungsweise synchronisiert werden mit deinem Wahoo-Radcomputer oder.
Ja.
Das heißt, du brauchst irgendwie so einen Dreh- und Angelpunkt.
Mhm,
das ist in dem Fall Mats. Die werden eingespeist von dir. Und der Athlet bezieht dann von der Mats-Plattform sich die Daten auf sein Handy, in seinen Kalender rein, in seinen Radcomputer etc.
Ja, ganz genau, das ist gut erklärt. So, und ich meine, auch da muss man ja nicht drum rumreden. Natürlich ist ein 1:1 individuelles Coaching effektiver, zeitaufwendiger, du kannst viel gezielter, wir haben allein eben jetzt über so viele individuelle Sachen geredet, was eben mit einem Trainingsplan, selbst mit einem Fragebogen, wo du schon versuchst, viel rauszukriegen und kannst abschätzen, das ist sehr wahrscheinlich für den ein guter Plan. Selbst dann ist das nicht zu vergleichen mit einem Coaching. Trotzdem sind wir wirklich der Meinung und sind dass wir richtig gute Pläne den Leuten zur Verfügung stellen können für, wie ich denke, für einen wirklich fairen Preis. Ich glaube, auch wenn man das so mit der Konkurrenz mal vergleicht, haben wir echt einen fairen Preis für richtig gutes Produkt.
Wo liegen wir da?
Es kommt darauf an, was für ein Plan das ist. Ich meine,
diesen Winter vorbereiten.
Aber du musst aufpassen. Nächste Folge, wenn du nicht da bist, dann gehen wir das mal durch wie bei Rund um Köln eben. Und guck mal, was maximal möglich ist bei euch.
Genau. Also wenn Christian hier privat auf dem Schoß sitzen soll, glaube ich 500 im Monat, ne? Habe ich gelesen.
Ich weiß es.
Das ist aber Premium. Da macht ihr, glaube ich, alles. Da wird das Rad von dem gewaschen.
Das gibt's auch nur einen Platz. Also jetzt noch einen. Wir haben einen Platz frei.
Der ist auch immer noch frei. Darauf bin ich gestoßen.
Ja, genau, richtig.
Genau,
aber nochmal zurück. Also, individuelles Coaching haben wir, 1:1-Coaching hatten wir früher, hatten wir uns darauf spezialisiert, haben wir immer noch, ist auch unser Hauptbusiness. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen aber auch den Leuten, die nicht in der Lage sind, so viel Geld auszugeben oder die auch einfach sagen, nee, ich möchte gar nicht so viel Geld ausgeben und ich will gar kein individuelles 1:1-Coaching, ich will nur einen geilen Trainingsplan, der möglichst so gut wie möglich ist und auch noch mit einer coolen Plattform dahinter, ich will das auf meinen Tacho haben, ich möchte nachgucken können, wie war das Training, das, sage ich mal, möchte ich haben und dafür haben wir jetzt diese fertigen, wir haben sie Ready-to-Use Trainingspläne genannt. Warum? Weil sich fertig immer ein bisschen blöd anhört. Also Ready-to-Use ist aber eigentlich fertige Trainingspläne.
Ich bin ja jetzt einer, der hat nicht diesen Personal Trainer gebucht, sondern ich habe ja diesen Mega-Move.
Das war ja einer der Ready-to-Use-Trainingspläne.
Genau, das war mit der erste. Das ist ein 4-Wochen-Plan, wo wir gesagt haben, wir müssen Paniktraining in 4 Wochen alles rausholen, was geht. Du hast mich ja da ein bisschen beobachtet wahrscheinlich, wie ich das gemacht habe.
Ja.
Du hast auch nachher ausgewertet. Ich bin ja nachher Poolheim gefahren. Ich glaube, das war nach 3 Wochen oder 3,5 Wochen. Ich weiß nicht genau.
Das war auf jeden Fall, ich glaube,
oder 4 Wochen.
Das war das war am Ende von deinem Trainingsplan, weiß ich noch.
Ja.
Ich glaube, wir hatten eine Woche bei dir geschoben, meine ich. Und deswegen warst du in der fünften
später
Woche.
Angefangen oder so.
Ja, genau. Ich glaube, es war in der fünften Woche oder was. Das war nach den 4 Wochen Training,
Ja. Und da hast du ja gesagt, also ich bin ja nicht so der Trainingsplan-Typ, ne? Wobei ich das, glaube ich, auch ab und zu mal brauche, weil...
Hast du gut durchgezogen.
Ja, ich habe, wenn, dann mache ich es ja richtig.
Redet ihr kurz über Trinkspann, ich gehe mal kurz an die Hecke, ja?
Ich bin ja der Spaßfahrer, ne? So, vielleicht auch ein bisschen zu viel Lebemann. Aber wenn ich was mache, mache ich es richtig.
Ja.
Und ich habe das ja so gut es geht versucht durchzuziehen, bis auf die 40-20. Das ist einfach für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Warum ich das nicht kann, keine Ahnung hat. Ich gehe da jedes Mal ein. Aber du hast ja nachher meine Werte gecheckt und hast gesagt, du wolltest ja erstmal gucken, okay, gucke ich mal zurück, 3 Monate, da waren dann Bestzeiten, dann ein ganzes Jahr und nachher hast du all over geguckt und ich hatte, glaube ich, bis auf 12 Minuten 30 überall 5 bis 10 Watt mehr und bei 12 Minuten 30 dann irgendwie 5 Watt weniger oder sowas als meine Spitzenwerte.
Ja, ich habe die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Du hattest mir eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, also es war wirklich so, dass wir, ich meine auch das muss man zu sagen, das mache ich jetzt nicht mit jedem Athleten, ne? Aber ich sage mal, bei dir wollte ich eben wissen hier, wie hat das Training
zündet
überhaupt?
Das.
Genau, wie hat das, ich lass mal ehrlich sein, auch das ist immer so schnell gesagt, ja, machen wir einen 10 Wochen Mega-Move-Plan und dann hauen wir den da raus und preisen den an und da steckt trotzdem schon Herzblut hinter und das
ja,
war
und auch
schon
Entwicklung,
ja
ne?
Genau, man überlegt sich schon, okay, was sind das für Leute, die den kaufen? Wie kriegt man das hin? Was haben die denn wahrscheinlich so trainiert? Wie kriegt man das hin, dass da und dementsprechend, wir haben ja auch dann sag ich mal dich so ein bisschen ans Beispiel genommen und haben gesagt, pass mal auf, ich mache einen Plan für dich, 4 Wochen, wo ich denke, ich kriege alles rausgeholt. Und natürlich interessiert man sich dann dafür, wie kommt das an, funktioniert das, wie kriegt er den Plan hin, sieht man eine Leistungsverbesserung. Das heißt, ich habe mir danach die angeschaut und ich habe ja die Screenshots geschickt diese Sprachnachricht. Ich war extrem überrascht, als ich gesehen habe, vielleicht zum Hintergrund für die sich nicht mit so Software auskennen. Man hat die Möglichkeit da, das nennt sich Critical Power, das ist einer von verschiedenen Analysemöglichkeiten, wo du nachschauen kannst, wie oder Verhältnis Watt zur Herzfrequenz, wo du sehen kannst, okay, wie sieht denn das Verhältnis aus von Wattzahl, sagen wir mal 200 Watt, welche Herzfrequenz hat er gehabt in der Woche, in dem Monat, in der Zeitperiode?
Ja.
Wie waren die Maximalwerte bei dem Rennen, bei dem Rennen, bei dem Rennen?
Ja.
Und ich hatte mir von dir die Werte angeguckt von den letzten Wochen und habe gesehen, oh cool, besser wie in der ersten Woche. Und dann dachte ich mir, guck doch mal, wie das vor 2 Monaten war. Und dann war es auch immer noch besten Werte die letzten 2-3 Monate. Dann weiß ich noch, dass du mir immer gesagt hast, boah, ich bin im Frühjahr immer total fit. Und dann dachte ich mir, okay, komm, guckst du dir mal vom Frühjahr, ich glaube ab Januar an. Mhm. Und dann waren das immer noch die besten Werte bis dahin. Und dann habe ich geguckt, sag ich, wie lange hat er denn schon Werte aufgenommen? Und dann sah ich, dass du aber eigentlich alles hochgeladen hattest. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt machst du Zeitraum alles. Das heißt, alle Wattwerte, die du irgendwie mal hochgeladen hast, seit du wen. Und du hattest da, sag ich mal, außer, glaube ich, bei 2 Zeitstempeln, 12 Minuten, ich weiß nicht, irgendwas anderes, hattest du überall die Bestleistung getreten, seitdem du ein Wattmesser aufzeichnest. Das hat mich schon sehr, sehr überrascht, bin ich ehrlich.
Ja. Mich auch, bin ich auch ehrlich, weil mir das Training nie so mega anstrengend vorkam, bis auf diese scheiß 40-20, aber die Klammer fällt jetzt mal aus. Aber wenn ich dann so, waren so Sachen unterm FTP, überm FTP.
So fahren, over anders, ne?
Genau, ja. So Sachen, wo ich immer dachte, ja, also gut, aber ne, ist jetzt nicht so, dass du nachher da hängst und denkst, alter Falter, was muss ich mir hier heute auf die Fresse hauen? Sondern das war immer so, ich bin nach Hause gekommen und denk, das war aber sonst, wenn ich sonst gefahren bin, wo man gefühlt halt 2-3 Stunden fährt und dann fährt man halt mit anderen und dann fängt halt irgendwann an, Dynamik anzunehmen und dann fängt der erste an, am Berg zu attackieren, der nächste fährt drüber und ich fahre auch nochmal mit und ich drücke dann über die Kuppe drüber und versuche dann abzuhauen, wo du dann irgendwie total breit zu Hause ankommst, halb im Hungerast und denkst, boah, geil, geiles Training, das muss aber heute zünden. Da trinken wir erstmal ein Sixpack drauf. Ne? Und gut, ist natürlich, wie wir gerade gehört haben, völlig kontraproduktiv. Aber du hast, was ich sagen will, du hast diesen Erschöpfungs-K.O.-Faktor nicht so oft. Ist das normal? Also war das, weil ich vorher einfach sehr viel falsch gemacht habe? Oder?
Nee, also ich sag mal,
oder vielleicht auch, weil ich mich dran gehalten habe, hier Kohlenhydrate steht ja dann auch immer die Einheit, bitte so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel trinken in der Stunde.
Also Kohlenhydrate, das spielt eine große Rolle, vor allen Dingen, wie du dich fühlst, wenn du wieder zurückkommst. Wenn du vom Training zurückkommst und dein erster Gang ist eigentlich, Alter, ich muss zum Kühlschrank oder ich muss irgendwie eine Schokolade oder sowas haben, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass du zu wenig Kohlenhydrate gegessen hast. Aber auch die Einheiten, dass du einfach mal total kaputt bist, auch die gehören in den Trainingsplan rein. Mhm. Aber ich meine, der Trainingsplan, das ist auch ein Plan gewesen, der geht 5 Tage die Woche. Ne? Wir hatten 5 Trainingstage, 2 ja. Ruhetage. So, das heißt, du musst auch dann bei 5 Tagen Training in der Woche, musst du schon gezielt schauen. Du darfst nicht immer nur die einzelne Einheit sehen. Du musst ja auch die Einheit davor sehen und du musst auch die Einheit danach sehen.
Ja.
Das heißt, die Einheit danach, die muss ja auch noch qualitativ gut umsetzbar sein.
Ja.
So, das heißt, es wird schon selten vorkommen, dass du da Situationen hast, wo du echt sagst, Gott, jetzt wäre nichts mehr drin gewesen. Ja, ich meine, wir haben, glaube ich, auch All-Out-Intervalle hatten wir auch mit eingebaut. Dass das einfach nochmal, sage ich mal, das sind ja so wirkliche All-Out-Sachen. Ja, das ist, also dass du wirklich da, wie du es jetzt beschreibst, regelmäßig total kaputt nach dem Training und eigentlich guckst, wie du irgendwie nach Hause kommst, das ist, eigentlich sollte nicht regelmäßig sein.
Ja, ja, so ein Dienstagsturnier, den wir schon mal fahren, wo du dann echt total am Arsch bist.
Ja, es ist jetzt auch nicht kontraproduktiv, wenn das mal vorkommt. Aber,
ist aber auch nicht gut.
Nee, und ja, man muss auch
so 2 Minuten Führung. Mhm. Und wenn wir zu dritt fahren, dann halt 4 Minuten Windschatten.
Ja.
Und dann wieder 2 Minuten Führung. Und hast halt über 100 Kilometer.
Mhm.
40er Schnitt.
Kannst du schon mal machen. Kannst du auf
Strava hochladen, fühlt sich richtig geil.
Kannst du schon mal machen, aber ich würde es nicht regelmäßig machen.
Nee. Ja, wie oft?
Auch das.
Ist einmal im Monat zu viel?
Nee, kannst du einmal im Monat machen.
Okay.
Ja.
Mehr brauche ich
nicht. Aber genug Essen dabei, das ist die halbe Miete.
Ja, das ist, also auch da sehe ich, ich fahre das Ding ja schon oft und kommen immer auch neue dazu. Man darf am Anfang nicht überpacen. Man muss eigentlich schon nach einer Viertelstunde anfangen zu essen, weil das Zeug, das rauscht so durch, die ganzen Kohlenhydrate. Und ich habe schon oft erlebt, dass Leute eine Stunde nichts gegessen haben, wo du dich auch die Stunde überhaupt gar nicht schlecht fühlst, dann auf einmal merken, scheiße, versuchen das Essen, was sie vorher vergessen haben, nachzuholen und dann ist komplett Game Over.
Ich glaube, es gibt doch diese Faustformel, wenn du anfängst zu essen, wenn du Hunger hast, ist vorbei.
Ja, kannst du schon ein Rad abstellen.
Nee, du musst von Anfang an. Aber das bauen wir bei uns in die Trainings mit ein. Einerseits natürlich, um das Training selber vernünftig effektiv durchführen zu können, dass die Regeneration danach direkt vernünftig läuft, damit das Training am nächsten Tag vernünftig läuft und nicht dann die Speicher immer leerer werden, was übrigens gerade in Trainingslagern häufig ein Problem ist bei Leuten. Und das wird oft unterschätzt, damit vor allen Dingen im Wettkampf, wo es richtig drauf ankommt, auf die Kohlenhydratmenge, dass der Magen-Darm-Trakt auch trainiert ist, die Kohlenhydratmenge aufzunehmen. Das ist ja auch häufig das Problem. Die Leute fahren mit zu wenig Kohlenhydraten, trainieren das nicht, trainieren vielleicht vernünftig, aber eben den Magen-Darm-Trakt nicht. Dann fahren die dann da, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Rad am Ring, Ötztaler, was auch immer, oder das günstige rund um Köln. Und dann kriegen sie vorher überall eingeplästert und über alle möglichen Newsletter und was weiß ich was. Du musst so und so viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, 90 Gramm Kohlenhydrate musst du pro Stunde. Das ist das, was du brauchst. Ist ja auch nicht falsch. So, und jetzt stehen die am Start und dann fangen die auf einmal an, jetzt muss ich 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Dann idealerweise noch mit einem Produkt, was es da im Startbeutel gibt, was sie noch nie getestet haben. So, und dann geht das schief in den meisten Fällen.
Da sind die Triathleten ja weiter. Ich habe mal gehört, wenn du dich bei so einem Ironman anmeldest, ich weiß nicht welcher es ist, kriegst du von dem Anbieter, den die dann quasi an den Stationen rausgeben, kriegst du vorher ein Testpaket nach Hause geschickt.
Das ist perfekt.
Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber jedes Mal, ich habe das auf jeden Fall von einem
Triathleten. Aber das ist ja wirklich, wirklich so, wie Thorsten sagt. Ne? Also ich persönlich vorm Rennen, ist wahrscheinlich auch falsch, so ein kurzes Rennen. Ich esse abends viel, die Tage vorher, morgens esse ich eine Banane, Punkt, mehr gar nicht. So, dann tue ich mir noch die Kohlenhydrate in die Flasche und dann bin ich fein. So, das mache ich aber auch vorm Training. Vor jedem Training ziehe ich mir eine Banane rein und fahre los. Aber ich kenne halt Leute, die stehen dann da, erste Gel, zweite Gel noch im Startblock, dann noch ein Riegel, wo ich mir denke, wenn du jetzt zu Hause startest, aus der Garage raus, haust du dir da auch erstmal noch ein Gel, noch ein Riegel, noch irgendwas rein?
Nee, ja, es belastet ja auch den Darm was. Ne? Und die Speicher sollten am Start gefüllt sein.
Aber bringt ein Frühstück viel? Also ich fahre jetzt das günstige 60 Kilometer Rennen in Köln.
Ja.
Bringt es da was, wenn das Rennen um 9 Uhr losgeht, dass ich mir da um 6 Uhr nochmal einen Teller Nudeln reinzimmer?
Wahrscheinlich eher die Nudeln als den Lachs und das Rührei oder so.
Aber ja, du bringt musst das was? Oder wenn ich jetzt 3 Tage vorher nur Nudeln und Reis gegessen habe und morgens einfach was trinke, 2 Bananen esse,
Du musst ja irgendwas. Wofür ist generell so ein Frühstück oder Nahrungsaufnahme da? Das, wo es eben auch bei so einem Wettkampf hauptsächlich drauf ankommt, ist, dass die Kohlenhydratspeicher gefüllt sind. Mhm. Das solltest du, wenn alles gut geklappt hat, eigentlich schon einen Tag vorher fertig haben.
Wie lange dauert das, wenn die leer sind? Also
ganz grob, so kann man sagen, bis zu 72 Stunden, bis die wieder richtig voll sind.
Okay, also 72 Stunden vorher muss ich ordentlich essen.
Ja, wenn du noch richtig zum Beispiel vorher schon Intensität noch gehabt hast und so, und die wirklich leer sind oder eventuell sogar noch einen Wettkampf oder sowas gehabt hast. Ja, genau. Aber auch nicht übertreiben. Mhm. Einfach fettarm und kohlenhydratreich ernähren. Fettarm, weil Fette die Kohlenhydrataufnahme so ein bisschen hemmen. Mhm. So, das heißt, und gleichzeitig hältst du dann so die Kalorien, sag ich mal,
niedrig.
Genau. So, aber nochmal auf die Frage.
Ja.
Was wollen wir beim Wettkampf erreichen? Das Erste ist, wir wollen die Kohlenhydratspeicher voll haben.
Ja.
Haben wir idealerweise, wie du gesagt hast, hast du 72 Stunden vorher angefangen, haben wir die so gut wie möglich befüllt. Jetzt geht ein bisschen was nachts schon verloren. Das heißt, auch da würde ich jetzt sagen, ist das schon cool, wenn du morgens ein bisschen was isst, um die wirklich wieder voll zu kriegen, die Speicher.
Geht das so schnell? Also drei Stunden vorher und dann sind die...
Weißbrot, Nutella oder
du kannst das...
Sind
das
Nudeln dann schon verdaut?
Das ist verschieden, die aber generell wegen bezüglich Kohlenhydrataufnahme, da kriegst du bis zu, haben wir ja jetzt auch eben drüber gesprochen, bis zu, sagen wir es mal einfach 90 Gramm, 100 Gramm, was auch immer, kriegst du pro Stunde aufgenommen. Das heißt, wenn du morgens was auch immer isst, du es verträgst, bist du in der Regel in der Lage, pro Stunde deine 90 Gramm einzuspeichern.
Aber es kommt ja darauf an, was ich esse, oder? Manche Sachen sind schwer verdaulich.
Ja, also richtig.
Optimal wäre ja wahrscheinlich, ich trinke ein Glas Iso. Zum Frühstück. Also was eklig ist.
Ja, aber also wie gesagt, es kommt ja darauf an, ist das morgens noch relevant, dass du die Speicher unbedingt füllen musst?
Ja.
Als Beispiel Etappenrennen. Die sind vielleicht morgens, da ist das Frühstück wichtig, weil das noch Part ist vom Kohlenhydratspeicher auffüllen.
Ja.
Bei dir, was du jetzt beschreibst, hast du das wahrscheinlich vorher schon gemacht.
Ja.
Das heißt, es geht hauptsächlich auch darum, dass du für den Magen so ein bisschen noch auf das Rennen vorbereitest. Das heißt, viele haben ja auch Probleme, auf nüchternen Magen dann da irgendwie loszufahren. Das heißt, ich würde immer etwas essen.
Eine Grundlage, wie beim Trinken, Jupp.
Ja, genau. Okay. Ob du das unbedingt brauchst für die Kohlenhydratspeicher, würde ich das nochmal bezweifeln. Aber ich würde immer alleine, ich habe zum Beispiel gute Erfahrungen mit Porridge gemacht. Mit so warmen Porridge oder Haferschleim, weil das auch so ein bisschen Magen beruhigend, ist. Da komme ich zum Beispiel nicht immer ganz gut mit klar.
Weil er ohne Ende Ballaststoffe hat, ne?
Ja, deswegen nur wenig, ja. Deswegen brauchst du ja keine riesen Schüssel da zu essen, ja.
Ja. Ja, ich bin echt so der Bananen.
Ja, du kommst damit doch gut zurecht. Du hast das ja immer schon erzählt. Du isst morgens eine Banane und kommst damit. Wenn du dann vorher die Tage den Kohlenhydratspeicher gut gefüllt hast und kommst mit der Banane morgens gut klar, dann würde ich da nichts ändern.
Ja.
Mach das. Also du hast ja bis jetzt auch nicht irgendwie dadurch Nachteile gehabt. Lieber nur eine Banane, wie morgens sich da...
Drei Schwarzbrot mit Salami.
Genau.
Und den Lachs im Hotel.
Und
mit Meerrettich.
Und die Frikadelle.
Nee, das sind ja hier gute
Rührei. Von Aro.
Gut und günstig. Nee, Aro ist die
Metro.
Die Marke, genau.
Ja.
Wenn wir gerade bei Training sind.
Also genau, ich wollte nur.
Ach, du bist da weiter.
Genau, richtig. Ich wollte, dass ich das einmal zu Ende führe.
Ja,
also nochmal ganz kurz. Individuelles Coaching haben wir.
Ja.
Immer noch früher, immer noch Hauptbusiness. Dann haben wir fertige Trainingspläne. Jetzt, wir haben die Trainingspläne, kann man zu verschiedenen Sachen auswählen, verschiedene Ziele. Und dann haben wir so ein bisschen das Feedback bekommen. Ja, aber der ist ein bisschen too much für mich. Ich habe nur so viele Stunden. Haben wir jetzt alles klar, berechtigt. Lass uns gucken, dass wir nicht alle, aber einige Trainings davon für Einsteiger und für Fortgeschrittene machen. Eventuell machen wir Level 1 und 3. Wir haben noch Ideen für andere Levels, aber erstmal haben wir uns gesagt, wir haben zwei Levels, Level 1 und Level 3. Das heißt, es gibt unsere Pläne für Einsteiger und es gibt die für Fortgeschrittene.
Wie, für zwei? Zwei gibt es gar nicht?
Aktuell noch nicht, sind wir aber...
Ach, kommt, okay.
Genau. Und das war dann der nächste Schritt, wo wir einfach von den Kunden gehört haben, hier, das wäre cool, wenn ihr da einen Unterschied anbieten würdet. Haben wir gesagt, alles klar, wie kann man die denn unterteilen? Was ist denn eher so Level 1, was ist eher Level 3, wo unterscheiden die sich? Und dementsprechend haben wir die dann, sag ich mal, schon mal unterschiedliche Pläne gemacht.
Habt ihr so einen Fragebogen?
Den hatten wir ganz am Anfang. Daraufhin hatten wir sehr, sehr viel dann zusammengestellt. Mittlerweile haben wir den nicht mehr. Kann ich gleich erklären, warum. Dann kam der nächste Schwung. Wir hatten dann, das ist auch wirklich gut angelaufen. Wir hatten gutes Feedback gekriegt. Und dann kamen die Ersten, die gesagt haben, ah, das ist das aber, Dienstag, Donnerstag, Samstag. Aber Mist, ich habe Samstag immer Kegeln. Kann ich das nicht so einen Plan genau haben, nur für Sonntag? Ich habe aber eigentlich immer Dienstags und ich habe immer dann den Ruhetag. Mhm. So, da haben wir nach viel Feedback festgestellt, in der Regel hat immer montags, fast jeder möchte montags einen Ruhetag haben. Das ist auch im Radsport, sowas sich eingebürgert hat.
Bin ich der einzige Mensch, der mir scheißegal ist.
Ja, okay, aber das ist wirklich bei den meisten. Die meisten wollen montags Ruhetag haben. Wir haben aber auch einige Athleten, wirklich auch das, auch als Tipp für die, die wirklich Familie und so haben. Gerade auch jetzt im Winter, wo es nicht unbedingt die langen Einheiten unbedingt nötig sind. Überlegt auch einfach mal vielleicht sonntags einen Ruhetag zu machen und das für die Familie zu nutzen.
Voll gut.
Ja, genau. Aber die meisten wollen montags, das heißt, alle unsere Pläne haben montags Ruhetag. Und dann unterscheiden die nochmal zwischen, das kann auch noch auswählen, möchte ich den Ruhetag den donnerstags oder auf jeden Fall auch freitags haben. Das sind so die Hauptkategorien, die wir jetzt so vom Feedback her, das sind unsere fertigen Ready-to-Use Trainingspläne, wo ich glaube, wie ich es einschätzen kann und vom Feedback her, wo man schon geil unterscheiden kann, wo bin ich, was will ich, wie viel Zeit und was ist mein Ziel. So, das ist das.
Die Trainingspläne kaufe ich einmal und dann habe ich die und kann die so oft benutzen, wie ich mag, oder?
Nein, die kaufst du einmal. Dieses Feature hatten wir nur für den Mega-Move gemacht, weil wir ja gesagt haben, wir wollten da was Besonderes und was Cooles und günstig für die Leute zum Ausprobieren. Da haben wir ja gesagt, pass auf, jeder, der sich den kauft, der
kann den behalten. Genau. Also der Mega-Move von Vatasia, den könnt ihr kaufen. Was waren das? 15 Euro, glaube ich.
Genau, 15. Ist das immer noch so oder können wir das jetzt enden und sagen, Edge, wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann, dann machen sie Aktion, noch eine Woche und danach musst du neu kaufen.
Der ist kostenlos und da kann man sich dann, das ist quasi so mal die... Genau. Die Eintrittskarte einfach mal reinschnuppern, gucken, wie es ist. Also ich habe es ja auch gemacht, mal für sich fest. Das ist auch jetzt nur 4 Wochen, dass man nicht direkt geknebelt ist für ein halbes Jahr.
Ja, richtig.
Das ist 4 Wochen. Kann man gucken, ist das überhaupt was für mich? Ist es nichts? Wenn was für mich ist, dann kann man bei euch dann weiter stöbern.
Ja, richtig.
Und das ist dann... man bezahlt den einmal und fährt den ab und dann
bezahlst ist der den, erledigt. Kannst du bei uns im Shop, wir haben so einen Online-Shop, wo du den kaufen kannst, kannst du bezahlst per PayPal, wie auch immer, kannst du bezahlen, kriegst den, kriegst dann einen Einladungslink zu der Matz-Software, da registrierst du dich und danach wird der Plan für dich da hinterlegt. Du sagst noch, an welchem Tag du anfangen möchtest und dann ein Coach von uns plant den dann. Und für den Mega-Move-Plan haben wir eben dann gesagt, jeder, der den einmal gekauft hat, hat den sein Leben lang. Das heißt, wenn der irgendwann sagt, ach hier, im Februar möchte ich den nochmal fahren und auch gerne nochmal im Mai, soll er eine E-Mail schreiben und dann kriegt er den von uns.
Das ist eine Investition fürs Leben.
Ja, genau. Ja, das ist, wir stehen halt für Kontinuität.
Ja. Und die Werte, also der Trainingsplan muss ja angepasst werden, das trage ich dann selbst ein, ne?
Kannst du selber eintragen?
Oder sagt man dir dann das?
Genau,
das?
Also du kannst das selber eintragen, aber mit jedem, der bei uns einen Trainingsplan kauft, bekommt er automatisch einen Fragebogen zugeschickt, wo ein paar Werte abgefragt werden, sind unter anderem, ob er seine aktuelle Schwelle aktuell weiß und das sind so ein paar Sachen, die da drin stehen und basierend aus den Sachen, die da drin sind, unter anderem die Schwelle, tragen wir das, konfigurieren wir das dann, kann man aber auch selber machen, aber wir machen das für jeden am Anfang beim ersten Mal und dann ist das und selbst wenn uns auch einer anschreibt nach und sagt, hier meine hatten wir auch schon, meine Schwelle hat sich geändert, dann ändern
ich
wir dem
doch
auch
nicht
die Schwelle.
500, war doch nur 250.
War nur ein Bein.
Genau, das sind diese fertigen Trainingspläne. So, und dann haben wir die ersten Feedbacks gekriegt, dass Leute gesagt haben, geil, finde ich cool, aber Coaching ist ja auch geil, aber habt ihr nicht so ein Zwischending? Und dann kam immer mehr, und das kam von verschiedenen, die gesagt haben, mir reicht eigentlich so ein fertiger Plan, aber ich habe hier noch Crossrennen, ich habe hier noch das und hier bin ich 2 Wochen im Urlaub und hier... Ich hätte den aber gerne genau für Mountainbike. Ich will da und das und das. Und dann haben wir gesagt, alles klar, pass auf, wir machen noch eine dritte Kategorie, die genau zwischen Ready-to-Use und individuellem Coaching. Das sind individuelle Trainingspläne. Was ist das? Du kaufst bei uns einen Trainingsplan. Pro Woche kostet der 10 Euro. Mhm. Und kannst sagen, ich möchte den jetzt für, sagen wir mal, 12 Wochen einen individuellen Trainingsplan erstellt bekommen. Kostet 10 Euro pro Woche, also bei 12 Wochen bist du bei 120 Euro und kriegst danach einen Fragebogen zugeschickt, der wesentlich länger ist wie der Fragebogen von den Ready-to-Use-Plänen, wo alle möglichen Sachen abgefragt werden. Und basierend auf den Informationen, die da drin stehen und eventuell sogar noch einer Leistungsdiagnostik, die bekommen die bei uns dann mit vergünstigt angeboten, machen wir dann daraus ein Coach von uns einen Plan, zwar einmalig nur, einmal wird er erstellt, dann kriegt der Kunde den. Wenn er dann auch plötzlich krank wird, wird 3 Wochen krank, hat er leider Pech. sage ich jetzt mal. Das ist eben, er kauft den
Urlaub
einmal.
Urlaub wird verschoben, Pech.
Genau, ja. Das ist eben der Unterschied zu einem Coaching.
Ja.
Ja, genau. Aber er kriegt so einen geilen Trainingsplan, der individuell auf seine Bedürfnisse, auf seine Ziele abgestimmt sind, für, ich denke, einen wirklich fairen Preis.
Auf jeden Fall.
Mhm. Ja, und genau. Das,
aber die Zeitraum, also die 12 Wochen war jetzt ein Beispiel, er kann auch 5 Wochen nehmen, er kann auch 30 Wochen nehmen.
Ich übertreibe jetzt. Wir haben haben wir 8 Wochen? Kann auch sein, dass es bei 4 Wochen schon anfängt.
Macht ja wenig Sinn, ne? So eine Woche macht ja...
Genau,
ja,
ich glaube, wir haben 8 Wochen.
Dafür kannst du einen Mega-Move nehmen.
8 bis 20 Wochen, immer in 4 Wochen Schritten.
Ja.
Genau.
Ach, cool.
Ja, weil ein fixer Plan, mehr wie 20 Wochen, das ist schon, wo wir so denken.
Stimmt, da kommt ja, klar, dann kommt echt mal Tantilgas Geburtstag und
genau.
Aber man vergessen hat.
Ja, ich würde schon empfehlen, sag ich mal, die meisten fertigen Trainingspläne bei uns, die wir anbieten, wir haben zum Beispiel auch einen extra Plan für Rollentrainings. Wenn einer sagt, hier, ich möchte hauptsächlich Rolle fahren und nur, wenn das Wetter geil ist, optional draußen fahren, was sehr, sehr viele so machen. Da haben wir auch einen extra Indoor-Trainings, da hat Christian sehr viel mit bei bewirkt.
Das ist für den Winter, ne?
Genau, wir haben viel mit optionalen Einheiten, da wo du wirklich dich entscheiden kannst, nimmst du die Rolleneinheit oder, wenn gutes Wetter, nimmst du das. Ist auch teilweise Laufen und Wandern mit drin, da haben wir so eine Unterteilung. Die bieten wir, haben von 8 Wochen Pläne bis 12 und ich glaube, 16 Wochen ist das der längste Ready-to-Use-Trainingsplan.
Ja. Kannst du uns schon mal Wandern eintragen in 2 Wochen?
Fällt mir gerade ein. Ja, haben wir schon die erste Einheit.
Obwohl, du kommst doch mit.
Du wanderst ja mit.
Ich wanderst schon anziehen.
Genau.
Und
dann guck, dass du 3 Wochen vorher schon mal nicht trainierst.
Ich trainiere seit Training nicht kaputt. Ich trainiere seit, ich weiß es schon gar nicht mehr, seit Mai nicht mehr.
Kenn ich.
Wer trainiert, hat kein Talent.
Wollte ich gerade sagen, genau das. Und außerdem opfern wir die Trainingszeit ja quasi hier im Studio. Ne?
Arbeit, ja. Arbeit. Da ist ja auch gerade wichtig, einen Trainingsplan zu haben, um das da rum zu
kompensieren.
Genau.
Genau. Wenn wir gerade bei Trainingsplänen und so weiter sind, jetzt mal vom Profi, und gerade eben, ich hätte so viele Übergänge, vom Profi-Equipment von der World Tour zum Jedermann.
Mhm.
Jetzt bin ich hier, World Tour-Gucker, Fahrrad-Fan. Und man muss ja, glaube ich, zweifelsohne dieses Jahr, muss man ja Pogacar-Fan sein. So, wofür ist Pogacar bekannt geworden? Nicht nur wegen Giro, Toursieg und Weltmeisterschaft, sondern auch dieses ominöse Zone-2-Training. So, was im Endeffekt, ich habe mir das heute mal ein bisschen auseinandergenommen.
Ich war kurz Getränk holen.
Ja?
Zone-2-Training, aber trainieren nach Puls. Er trainiert ja nicht nach Watt.
Ja, auch, aber im Endeffekt, ganz vereinfacht gesagt, ist ja diese Zone 2 gar nicht das Stößchen.
Ist das da, wo die Trainer mal sagen, du trainierst im Nirgendwo, fahr entweder langsam oder schnell?
Ja, also nach einer gewissen Trainingslehre ja, aber der Trainer, dessen irgendwas mit Milan im Namen war, glaube ich, oder sein Ex-Trainer, ich habe keine Ahnung, der hat nur 3 Zonen. Also es gibt ja auch, da musste ich jetzt lernen, dass es nicht das eine Zonenmodell gibt, wo klassisch ich es kenne, Zone 1, Regeneration, Zone 2 Grundlage, Zone 3 Tempo, Zone 4 ist das schon Schwelle, 5 kurz vorm Kotzen, 6 Kotzen.
Es gibt ja, glaube ich, auch 5 oder 7. Also jeder
genau. Es gibt verschiedene Zonenmodelle.
Und es gibt 1 bis 3 bei
Pogacar. Zum Glück kann man einen Trainer hier sitzen.
Genau, jetzt die Sache. Wenn ich jetzt als Jedermann noch nicht den Ruf des Trainingsplans gefolgt bin und jetzt auf die Idee komme, ich fahre, mach das wie Pogacar. Ich fahre jetzt einfach mal 4 Tage die Woche Zone 2, was dann heißt bei Pogacar.
Mit 165er Kurbel.
Habe ich jetzt übrigens, ne? Keine Wattpedale mehr, aber 165er Kurbel.
Ich sah nichts dazu.
Die Kurbel war günstiger als neue Kettenblätter. Aber das ist ein anderes Thema. Neu. Mit Rechnung. Und da kriege ich nichts. Egal. auf jeden Fall, im Endeffekt heißt Zone 2 bei Pogacar ja schon keine Grundlage mehr. Sweet Spot, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar ein bisschen über Sweet Spot, knallt der dann da 5 Stunden, 6 Stunden mit einer relativ hohen Belastung.
320 bis 340 Watt.
Auf gefühlte 60 Kilo.
Bei 145, je nach Ausgeruhtheit, 145 bis 155 Puls.
Das wäre ja bei Puls dann auch quasi schon, ja, das wäre über Grundlage, würde ich sagen. Also jetzt aus dem Lernen von dir, der Typ muss ja quasi, der muss ja 2 Löcher in den Adern haben, um irgendwie flüssig Nahrung zuzufügen. Der muss ja verbrennen und das geht ja, also der muss ja ohne ein Verbrennen sein, wenn er das lang fährt. B, wie macht man das mit der Regeneration? Und C, macht er sich nach meinem Trainingsidee, macht er sich nicht, Jupp gerade meint, er fährt im Niemandsland, macht er sich nicht die Spitzen kaputt, weil er nicht richtig intensiv fährt? Macht er sich nicht die Grundlage kaputt, weil er zu intensiv fährt? Und offensichtlich macht er das ja alles nicht, sonst wäre er nicht so erfolgreich. Und wie ist das adaptierbar auf uns?
Wäre er mit dem Mega-Move-Trainingsplan schneller?
Hätte er Vuelta noch mitnehmen können dann. Nein, aber was ist das? Was macht dieser Mann? Oder ist dieser Mann so grundanders fit als jeder? Kann man das gar nicht ansatzweise vergleichen, Jedermann-Profi? Oder ist das vielleicht eine neue Idee für die Jedermänner?
Zone 2 zu trainieren?
Ja, also ich glaube... Ich glaube, das ist natürlich auch absolutes Ausnahmetalent. Ne? Das ist so als allererstes das, was erzählt wird, muss man mal aufpassen, ob das alles so stimmt. Ne? Deswegen dann die in der World Tour fahren, trainieren alle gut. Das heißt, der wird jetzt nicht diese geheime Trainingssache haben, die ihn so von anderen unterscheidet.
Und wenn, wird er sie wahrscheinlich nicht in einem Podcast so ausquatschen.
Ja, so. Das heißt... auch da bin ich fest davon überzeugt, dass die mit Leistungsdiagnostiken sich genau anschauen, wo sind noch Schrauben, wo man dran drehen kann, wie entwickelt sich welche Parameter mit welchem Training, wie sehen, das sind einfach Sachen, die seit Jahren bei ihm mit Sicherheit gemacht werden, wahrscheinlich schon viel, viel früher angefangen, wie bei vielen anderen, wie es früher war. So, und bei ihm, nehmen wir an, das stimmt wirklich mit der Zone 2 und ich glaube, die haben auch irgendwie so ein eigenes Zonenmodell mit nur 3 Zonen. Genau. Aber wie gesagt, kann ja jeder für sich ein Zonenmodell machen, wie er lustig ist. Theoretisch könnte man ein Vatasia-Zonenmodell machen, wenn wir wollen. Und,
hey.
Eine Zone.
Immer voll, ja. Genau.
Zone 0 ist Bier.
Ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, der macht viel richtig, bin ich mir sicher, aber ich würde mich jetzt schwer tun und ich weiß, wenn Leute dann so etwas sehen, dann ist der neueste, geilste Hype ist, nur noch in Zone 2 fahren. Und
da
weil,
ist ja jedermann ja sehr, sehr empfänglich für.
Ja.
Für einfache Lösungen, ist ja fast politisch, für
richtig,
einfache Lösung für schwerwiegende Probleme. Ja.
Ich kann es nicht sagen, ich bin ganz ehrlich, die trainieren alle vernünftig, die trainieren alle gut, die haben alle ihr Performance-Team dahinter, die machen sich alle den ganzen Tag lang Gedanken, wie sie ihre Leute schneller kriegen.
Vor allem regenerieren die auch.
Eben, das, dann, ne? Und ich sage jetzt mal, das Geheimnis angebliche, nennen wir es mal so, was Pogacar da hat, wäre ja dann ja auch bei den anderen Teammitgliedern.
Stimmt.
Ja,
stimmt.
Das heißt, man muss immer, ja, man
ja,
muss das,
so es gibt es ja nicht.
Ja, das stimmt, aber es gibt nicht so dieses eine Geheimnis. Das ist das auch, was ich mittlerweile immer mehr gemerkt habe. Es sind immer viele Hypes und es gibt auch immer viel, wo man was mit rausholen kann, aber ein vernünftig strukturiertes und vor allen Dingen kontinuierliches Training, das ist die halbe Miete. Und
ich habe letztens noch mit einem Kumpel darüber gesprochen, auch über die Geschichte, wo dann... Ich sag, Fietz hat schon 165 Kurbel geholt. Weil das ist ja wirklich so, ne? Man ist dafür empfänglich, man findet es ja auch geil. Es ist auch einfach ein anderes Gefühl. Das ist wie beim Zeitfahren, tust du dir hinten eine Scheibe rein und bist automatisch schon
3 Sekunden schneller.
Geiler, weil es hinten bollert, ne? Punkt. So. Und so ist halt auch der Jedermann, ne? Man will ja auch was Neues haben, so, das heißt große Beine lang, 175er Kurbel. So, jetzt fängt der erste an, der gut ist, wie Pogacar, ne? Der ging ja dann irgendwann auf 172,5 runter und
der hatte nie 175.
Nee, aber der ist von 172,5 auf 170 und dann stufenweise runter, was der Jedermann ja schon mal nicht macht, weil das viel Geld kostet. Der geht ja dann von hoch zu ganz niedrig, ne? So, und dann sieht man das ja, findet das geil und sagt, jo, das bringt es. Ne? Außerdem kann ich ja dann auch beim Kriterium in der Kurve schon
das
früher
das ist das
geilste
Argument, ne? Ey, wirklich, so. Also, wer hat denn das?
Ja,
also,
hast du alles schon gehört und dafür lieben wir ja auch jedermann. Ne? Aber die Leute sehen ja was im Fernsehen, kopieren das, projizieren das auf sich und sagen, ist schnell, will auch schnell sein. Mach ich.
Nee,
so,
pass auf,
lass mich mal ausreden. Jetzt muss man ja auch mal gucken, was tritt der Mann überhaupt für eine Trittfrequenz? Ne? Jetzt sind wir wieder bei dem Individuellen, was du sagst. So, ich sage ein ganz blödes Beispiel. 2 geile Helden unserer Kindheit. Armstrong, Ulle. Der eine tritt 90, der andere tritt 70.
Ja, aber beide gleiche Kurbel.
Beide gleiche Kurbel, aber der eine tritt 70, der andere 90. So, jetzt bist du ja schon in der Klemme. Was mache ich denn jetzt? Trete ich besser 90 oder trete ich besser 70? Aber vielleicht ist für mich gerade speziell 80 am besten.
Anders, Ulle hätte niemals 90er-Frequenz treten können mit seinem ganzen Training. Also schwierig, das zu adaptieren.
Ja, nur ich will sagen, wie der Thorsten sagt, ne, es ist immer schwierig, pauschal zu sagen, weil alles individuell angepasst werden muss. Der eine tritt 80, der andere tritt 70, der andere tritt 90. Der eine kommt vielleicht mit der kurzen Kurbel klar, der andere braucht eine längere. Ja, ich habe deine Wortmeldung gesehen, du kommst gleich dran. Nur, der Jedermann sieht's, egal was es ist, ob es auf ihn passt oder nicht, mache ich erstmal. Ne? Ja. Der eine fährt ab auf lange Vorbauten, egal ob ihm das Hüfte, Kreuz, alles kaputt macht, ich fahre sie und ich drehe sie noch um, dass ich einen Negativwinkel habe. Ne? Weißt du, was ich meine? Das ist halt Jedermann. Und ich glaube, darauf zielte auch deine Frage ab, ne? Zone 2, bringt das was? Am Ende. Blödsinn, hat jetzt nachzuahmen, weil für ihn klappt es, vielleicht klappt es auch für einen anderen Jedermann, aber ja, für 80% der anderen nicht.
Ich glaube, grundsätzlich erstmal geht es ja ganz viel um Verkaufen, weil ja Industrien hinterstehen. Wenn du mal bei Instagram falsch abbiegst und im Laufen-Ding bist, du glaubst ja nach 5 Minuten, du kannst nur laufen, wenn du 500 Euro Carbon-Schuhe hast.
So, die noch, Federn
automatisch. Wollte ich gerade sagen, bist noch nie irgendwas gelaufen, weil du brauchst diese Schuhe. Sehen natürlich auch alle sehr, sehr geil aus. Und lustigerweise, die ohne Carbon sehen ja alle scheiße aus. Das ist auch so. Fahrradfahren ist das Gleiche. Guck dir normal, ich glaube, wir wären, wenn wir drei, wie wir hier sitzen, keine Carbon-Schuhe tragen würden, wir wären keine Sekunde langsamer.
Die so. Industrie guckt, haben alle jetzt Scheibenbremse abgehakt, alles klar, dann machen wir jetzt 165er Kurbel.
So, jetzt genau das. Aber grundsätzlich, ich habe, ein Argument, machen wir erst mit 165er Kurbel an, mit dem Argument. Nee, fangen wir mit dem alten Argument. Früher, warum der Riesenvorbau? Ich bin früher Riesen, aber eigentlich ja immer noch, er fährt ja nicht mehr, aber Adam Hansen-Fan gewesen. Adam Hansen damals Ridley, wo Greipel gefahren ist.
Lotto
Sudal mittlerweile. Damals Lotto Omega Pharma, Omega Hyrule? War mal drin. Nein. Die hießen immer Lotto. Omega Pharma Lotto. Hießen die mal, da ist noch
Gilbert. Omega Pharma Quickstep.
Nein, das war da später. Das war dann Lefebvre, das blaue Team. Immer Lotto, Südal lange mit hier diese Bauschaum.
Ja, die kaufe ich auch im Baumarkt, allein wegen Radsport.
Genau. Ja. Deswegen habe ich mal Belkin-Stecker gekauft, als ein Jahr Belkin war. Da war Belkin wieder weg, da habe ich sie weggeschmissen. Ja, aber auf jeden Fall, der hatte ein großer Typ, der hat sich die Schuhe selber gebacken und sowas, ne? Also irgendwie ein lustiger Typ. Und der hatte immer, sein Fitting war, der hat einen klassischen Readley-Rahmen, ganz klassisch runde Sattelstütze. Der hatte sich von, was war nicht Pro? Die Sattelstütze war gerade und in der Hälfte war die geknickt, um dieses Seatback, oder wie das heißt, diesen Versatz eigentlich nach hinten. Hat der sich aber gedacht, alles klar, das drehe ich einfach um, so komme ich weiter übers Tretlager, so Triathlon-Style, hau mir einen 140er Vorbau, minus 17 Grad ganz nach unten, ich muss ja aerodynamisch runter. Der hatte auch als einer der ersten 38er Lenker, obwohl der, ich glaube, 1,90 ist von der Größe ungefähr. Und der hatte allerdings eine 180er Kurbel sich entweder nicht selbst, selber anfertigen lassen, also extra eine große Kurbel. Fand ich immer ziemlich geil, habe ich dann auch adaptiert. Also Sattel ganz nach vorne, bin ich auch, ja, mit der Hüfte ging nicht so cool, aber ich kam mir halt geil vor.
Ja.
So, was ich jetzt aber öfter gehört habe, ist, ich weiß nicht, ob Bikefitter wollen ja auch, also klar, die helfen dir, aber auch die haben einen wirtschaftlichen Hintergrund, aber ganz viel beim Bikefitting, und das ist der Anbieter komplett egal, die sagen fast alle mittlerweile, die kleine Kurbel, egal ob du großer, kleiner Fahrer, egal was du bist, macht Sinn, weil sich deine Hüfte nicht so zumacht, weil du in einem oberen Totpunkt nicht so hoch kommst. Und dadurch deine Hüfte oder deine Arterie in der Hüfte also nicht abgeklemmt wird, wenn du, wie du, aerodynamisch auf dem Rad liegst. Es gibt Leute, die, das siehst du, letztens habe ich ein Foto gesehen von einem, da hast du richtig gesehen, dass das nicht gesund sein kann, dass das Bein so hoch geht und quasi auf den nicht vorhandenen Bauch durchtrennt der Athlet unten auf den Bauch haut. Und der Bauch war ja parallel zum Oberrohr. Das heißt, da musst du ja quasi in der Hüfte alles abquetschen. Und wenn du dir die Zeitfahren zum Beispiel anguckst heutzutage mit den relativ hohen Vorbauten, die Arme hoch und so, die sind ja in der Hüfte viel, viel, viel offener. Vergleich damals Ulle, der hat ja quasi mit dem Lenker auf dem Vorderrad gehangen und immer tiefer. Klar, aerodynamisch ein bisschen, aber auch Argument, man kann viel mehr treten, wenn die Hüfte offen ist und viel mehr Dampf aufs Pedal bringen. Und da ist das Argument, kürzere Kurbel, hast du im oberen Totpunkt die Hüfte offener, dadurch mehr Dampf oder es wird ja weniger eingequetscht, die Gefahr. Nachteil ist aber, finde ich, bei großen Fahrern, gerade wo ich, was ist denn mit dem, also wenn das eine längere Kurbel ist, kann ich mit langem Bein ja über die, ist das Hubkraft,
Schwungkraft? Hebelarm.
Hebelarm viel mehr bewegen. Thorsten, jetzt bist du dran.
Ich, bevor du gerade kommst, ich wollte gerade sagen, was heißt, du kannst viel mehr Dampf draufbringen. Du musst ja überlegen, kürzere Kurbel musst du ja auch den Sattel dementsprechend anpassen.
Mhm.
Ne? Also Sattelrohr, wenn du eine kürzere Kurbel hast, musst du ja ein bisschen...
Runter.
Bitte?
Runter, dann hast du die Differenz genauso wieder gleich. Weil du oben ja wieder näher bist.
Du musst ja eigentlich bei einem bei einer kürzeren bisschen höher.
Nein.
Oder?
Ja, du bist unten kürzer, du hast vollkommen recht.
Ja, also du musst dir anschauen... Nee,
klar, du musst höher und dann hast du... Stimmt, ich bin auch höher gegangen, stimmt.
Ja, du musst dir, ich meine, was ist das Wichtigste, wo du eigentlich so mit drauf guckst, ist, dass das Becken ja nicht seitlich kippt. So, und wodurch kippt in den meisten Fällen das Becken? Das Becken fängt an, nach links, aber nach links oder rechts zu kippen, wenn es zu weit unten ist an der Stelle. Das heißt, wenn du dann kürzere Kurbeln hast, kannst du theoretisch den Sattel sogar was höher machen. Ja, weil du eben den Weg dann von unterer Position, also die längste Position, das, wo so ein Becken dann kippen könnte, wenn der Weg zu lang ist, den sag ich mal, den hast du ja kürzer gemacht mit kürzerer Kurbel. Das heißt, du kannst theoretisch dann ein bisschen höher. Ja. Aber nur um auf die kurzen Kurbeln zu kommen. Ich meine, ursprünglich, das ist ja jetzt nichts mega Neues, ne? Ursprünglich, und das ist vielleicht, wenn ihr mal einen Triathlet hier im Podcast habt, dann könnt ihr mit dem mal reden, weil ursprünglich aus dem Triathlon-Sport sind ja diese kürzeren Kurbeln ja schon länger in Mode.
Aber da hätte ich gesagt, die hätten längere wegen hier.
Nee, weil die haben viel auch da rum experimentiert mit gerade dem Winkel vom Becken, weil die ja auch in einer sehr aerodynamischen Position sind und vor allen Dingen lange, nicht und nur eine halbe Stunde. Und
bequem müssen sie
ja, weil ja sehr lange, genau. So, das heißt, da, sage ich mal, ist das schon länger. Der Adam Hansen zum Beispiel, der hat ja auch viel rumexperimentiert mit Sattel sehr weit nach vorne, aber Cleats auch sehr in den Mittelfuß.
Mache ich übrigens auch.
Genau, das heißt auch da sehr viel rumexperimentiert, auch da mit verschiedenen Kurbellängen. Ich habe das auch mal so ein bisschen verfolgt, was er da alles so für Tests gemacht hat. Daran sieht man aber ja auch mal, wie komplett unterschiedlich da teilweise so, der hat ja auch riesen Erfolg gehabt. Ne? Von daher... Ich würde jetzt per se nicht sagen, dass man auf jeden Fall kürzere Kurbeln haben muss, aber in aerodynamischer Position kann man mit Kurbellängen so experimentieren oder was optimieren, dass man da, sag ich mal, gerade bei längeren Sachen, dass man da einfach, sag ich mal, was rausholen kann. Aber ich würde jetzt, ich weiß, der Trend ist jetzt, das sieht man überall, angeblich ist alles, was zu lang ist, ist scheiße. Alle muss 165er Kurbeln fahren.
Aber, ne, wie du eben sagst,
also ich sag dir, der Pogacar, der gewinnt die Tour auch nächstes Jahr, wenn er mit 175er fährt.
Aber ist ja auch, der Hebelarm ist ja auch gefragt, ne? Ich meine, wenn du ja zum Beispiel ein Sprinter bist und eine gewisse Explosivität haben möchtest, dann hast du ja, je mehr Hebelarm, umso mehr Kraft, ne?
Im ersten Moment ja, ne? Aber wenn du irgendwann Moment, ja. auf...
Was für ein Bahnsprinter?
Oh, gute Frage, die fahren, glaube ich, sogar 180er, ne? Meine ich. Ja,
Da macht ja wahrscheinlich die ersten zwei Kurven richtig Sinn.
Obwohl ja. die... Fahren die Bahnsprinter? Ich bin gerade am Überlegen. Fahren die an die reinen Bahnräder? Was haben die für Kurbellängen? Die haben, glaube ich, sogar kurze Kurbeln.
Aber das hat nichts mit den Kurven zu tun, weil da hast du genug Platz.
Ich bin gerade echt über...
Ich bin in 3 Wochen bin ich in Abendau, kann ich gucken. Mach ich mit der Lupe.
Ja, aber am Ende ist ja schon... Also der Hebelarm sollte vielleicht auch angepasst sein auf den Hebel vom Bein, oder?
Ja,
tendenziell große Leute.
Eben tendenziell, wenn du die Verhältnisse siehst, sag ich mal, eignen sich für kleinere, kürzere Beine, kleinere Leute, eignen sich auch kleinere, kürzere Kurbellängen, ja.
Mhm.
Also unter uns, ich merke keinen Unterschied bei den Kurven.
Hast du 165 drauf und fährst jetzt?
Ja, auf dem Pendelrad, also aber einfach nur aus dem Grund, ich wollte neue Kettenblätter holen und ich glaube, Kettenblätter haben in Summe anständige, wäre ich irgendwie bei knappen Huni gewesen und die Kurbel hat 113 gekostet oder 150, keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, komm, für die 15 mehr, den Spaß machst du dir mal und holst mal, guckst du mal den Unterschied. Ich glaube, vorher 172,5, glaube ich, drauf. Jetzt 165 unter uns. Also mein längerer Vorbau ist schon geiler. Der macht Spaß, der ist cool, der macht sie, ich hatte vorhin 90er vor, das kannst du nicht machen, ey. Das ist also wirklich bei aller Liebe.
Nach Bike-Fitting oder wie
ach, bei so. Bike-Fitting, die wollten mir den Vorbau abschneiden. Die hätten auf die Gabel hätten die den Lenker
das
getan.
Ist, beim Fiez ist das rein optisch.
Mhm, ich muss mich gut fühlen am Rad, dann klappt das, sonst klappt das nicht. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, kein 90er Vorbau. Mit meiner Größe. Nee.
Macht höchstens, wenn das Rad zu groß ist, ne?
ja, da fängt ja auch, ja, ist ja was anderes Thema. Aber nein, du musst ja schon ein bisschen, also wenn du dich ansatzweise aufs Rad legen willst, brauchst du ja auch eine gewisse Länge. So, ein 1,40 Meter Bett bringt dir nichts, wenn du 1,90 bist, weil dann liegst du vorne und bringt dir nichts, wenn ich vor den Hoodies packe.
Aber wieso bist du denn auf 90 gegangen? Wenn du
weil das bei Canyon drauf war.
Okay.
So, und jetzt bei Canyon, also anders. Bei Canyon war es tatsächlich, also ist das ganz normale Gravelrad so gewesen. Jetzt hat Canyon aber die Eigenart, dass sie Mountainbike-Gabeln-Maße, ich weiß, ein Viertel, eine, ach, irgendeins davon, auf dem Grizzle haben. Und wenn du es probieren willst, ja, ey, das ist ein bisschen kurz, mal länger probieren. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt gleich für 200 Euro einen Vorbau zu kaufen.
Okay, aber im Prinzip war er drauf. Ich dachte, du hättest einen Grund gehabt, wieso.
Nee, beim Rennrad habe ich tatsächlich einen Grund gehabt, aber beim Gravel jetzt nicht. Ja. Dann kam jetzt irgendwann, habe ich mir bei Amazon, keine Ahnung, mal so 5 Vorbauten in verschiedene Längen geholt. Mhm. Für 20 ein Stück. Einfach nur zum Testen.
Ja, okay.
Und wenn es dann richtig ist, kannst du ja noch ordentlich entscheiden. So, das hatte bei den Grizzle nie funktioniert. Bis Kenny jetzt letztens für 25 Euro die Vorbauten im Angebot hatten. Mhm. Da habe ich dann zugeschlagen. Und seitdem habe ich 130 und ich fühle mich pudelwohl.
Dann ist doch okay.
Beim Rennrad wurde ich tatsächlich auf 100?
10?
Nee, 100. Ich hatte 120 drauf, 100 und ich hatte 100, boah, entweder 100, ich meine auf 100 gefittet, ich hatte nachher auf 110. Und, ja, vielleicht macht es aus irgendwelchen, aber es hat sich nicht richtig angefühlt, um mal eine Radsportlegende zu zitieren. Wenn ich Bilder gesehen habe von mir, das sah nicht schön aus auf dem Rad. Und das, ich persönlich werde nicht mehr schöner, machen wir uns nichts vor, so muss ich an der Haltung arbeiten. Und übrigens hast du mir auch, du hast auch gesagt, ich sitze viel zu aufrecht auf dem Rad. Sie haben mir irgendein Bild.
Du hast mir mal ein Bild geschickt. Kann das sein, dass es Ahrweiler war?
Merken oder Ahrweiler, eins von beiden.
Da hatte ich dich, glaube ich, gefragt, irgendwie sitzt du nicht gut auf dem Rad. Und da, ja.
Das war tatsächlich das, was bei mir gefittet wurde.
Okay, das, aber auch das sind ja in dem Moment alles Momentaufnahmen und ich weiß ja auch nicht, was die für ein Ziel beim Fitten haben. Vielleicht hat es, keine Ahnung, manchmal geht es ja auch darum, ich habe hier Probleme am Rücken.
Ja, genau,
ich
will,
von daher heißt es ja nicht, die haben schlechte Arbeit gemacht. Ne? Aber Körpergefühl ist manchmal noch das Wichtigste.
Ja, und ich will nicht mit Profis vergleichen, um Himmels Willen, aber ne, wenn ich Profis renne, ich habe jetzt mal wirklich also ein Hobby draus entwickelt, wenn ich Radrennen zum Einschlafen gucke, was ich ganz gern mache, immer drauf zu gucken, wie sitzen die auf dem Rad. Mhm. Und mir ist aufgefallen, ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viel hier so Best-of von Tom Boonen geguckt, also etwas ältere Zeit, wo man sagt, früher saßen sie alle anders. Ja, die saßen vielleicht mit dem Sattel gefühlt alle was weiter hinten vorne, aber die Armwinkelhaltung und wie sie einen Lenker hatten und so, das ist heute noch das Gleiche. Also die sitzen gar nicht so, also hinten kann ich nicht richtig beurteilen. Vorne, wie, also das Verhältnis, sag mal, Schulter, wie man auf dem Rad liegt, wie man den Lenker hält, dass das alles schon etwas gestreckt nach vorne ist, um eine aerodynamische Position, ist heute genauso wie früher. So, da hat sich gar nicht so viel geändert. Die Sattelform hat sich ein bisschen geändert, wahrscheinlich da, die Sitzposition hinten schon, vorne gar nicht so. Und da ist ja das Augenmerk, so schnell wie möglich Rad zu fahren. Und gerade bei den Profis ist ja das Thema Komfort und Langstrecken ist komplett egal. Das machen die über Training, über Physio und so weiter danach erwähnt. Bei denen ist ja das Hauptaugenmerk, effizient am Rad zu sitzen. Mhm. So, und bei meinem mangelnden Leistung muss ich halt auch an meiner Effizienz arbeiten. So, und jetzt versuche ich das jetzt auch mal so mit. Lach nicht!
Ja, aber auch ein Bike-Fitting. Ne? Ich meine, wenn man nach einem Bike-Fitting sich nicht hundertprozentig wohl fühlt, im Zweifel, dann stellt es was um. Man kann nochmal Rücksprache halten, aber im Zweifel, ich würde immer im Zweifel aufs Körpergefühl gehen. Deswegen,
das mache ich gerade.
Und nicht auf die Optik, meinst du?
Ja, aber jetzt ganz doof gesagt.
Weißt du, bei ihm war es nur optisch, oder?
Nee, aber er
ist es ja nur. Er sieht sich und denkt auf den Bildern, du denkst ja nicht, boah, ich habe mich heute überhaupt nicht gut gefühlt am Rad, das passt irgendwie nicht, sondern du siehst nachher die Bilder und sagst, boah, ich sehe scheiße aus.
Nee, bei mir ist aber das Körpergefühl machen wir uns nichts vor, es ist vielleicht lächerlich, aber der Körpergefühl ist bei mir ganz groß an die Optik gekommen.
Ja, aber ist doch okay.
Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, und das ist der Klassiker, du fährst Fahrrad an einem Schaufenster oder ne, durch die Stadt und guckst dann links und rechts mal in die Spiegel, und wenn ich da sehe, oh geil, du, und das habe ich momentan, dass ich für meine Verhältnisse, ich bin noch lange nicht in deiner Welt, leider, aber da komme ich irgendwann noch hin, denke ich, wow, du liegst echt schön, das sieht gut aus. Und glaub mir, ich fühle mich gleich besser. Und ja, da tut auch mal der Trizeps ein bisschen weh, weil von der Haltung und so weiter, ne?
Da muss auch mal eine neue Hüfte her.
Hab ich doch alles.
Geil aus dem Schaufenster.
Ja, seitdem geht's auch. Seit der Wunder der Technik und der Medizin.
Ein Wunder der Medizin, ja.
Seitdem klappt das ja auch alles. Ich bin sowas von hüftbeweglich.
Wahrscheinlich ist das Erste, was du nach einem Bike-Fitting machst, Fitzi, ist wahrscheinlich erstmal ein paar Schaufenster vorbeifahren.
Ja, total. Nee, aber das Erste kriege ich, mein Bike ist ja Fotos.
Spiegellabyrinth. Fährt durch den Spiegellabyrinth auf der Kirmes.
Ja, klar.
Im Phantasialand. Mit dem Fahrrad.
Nein, es ist aber...
Ja, aber lass mal ehrlich sein. Ich meine, es ist... Wenn du keine Probleme damit hast jetzt mit dem Länge und alles gut ist, ist es doch okay, finde ich wohl.
Das ist ja auch eine Langfrist. Also ich bin ja noch in der Probephase, das dauert jetzt, ne, auf der Zeit nicht gefahren und so. Das, klar, man wird ja auch nicht jünger, das ist auch eine Sache, ne? Beweglichkeit, Kraft, Core und so weiter, Muskulatur und so. Lach nicht, du fast 50-Jähriger.
Ja, ich sehe nur, der stellt, seitdem ich ihn kenne, stellt der hoch, runter, vor, zurück, nachts vorm Rennen, Kurbel raus, dies, das, jenes.
Das machen also, viele.
Ja, aber viele. Sagen wir mal, wie lange kennen wir uns jetzt schon?
Haben wir schon
10 Jahre.
Würde ich sagen, ja.
So, ist der am Rumtüfteln und erzählt gerade, er ist noch in der Probephase. Er ist noch in der Erfindungsphase. Und ich stelle mir vor, er wird ja jetzt, kommt ja jetzt auch Richtung 50. Das heißt, der Vorbau wird nicht mehr auf Minus, sondern irgendwann auf Plus eingestellt.
Die
Spacer-Türme kommen von oben wieder unten
drunter.
Habe ich
auch schon probiert.
Und wird ja alles schon wieder... Also
geinfluenced vom Bahnradsport tatsächlich, die Ausdauersportarten da. Ich glaube, Sebastian Moro heißt einer, so ein Spanier. Das ist, ich glaube, der hat einen 170er, das ist so abartig. Der liegt, die liegen wirklich. Also dieses Chris Boardman Superman auf dem Rennrad mittlerweile. Und die haben ja auch diese geilen Lenker mit diesen kleinen Hörnchen jetzt oben dran und so. Da wird ja quasi, ich glaube, gerade in diesen Ausdauerdisziplinen wird gar nicht mehr Unterlenker gefahren. Da wird ja nur auf den Hoodies gelegen. Und da gibt es ja nur eine Position nur und das ist alles sehr, sehr lang. Ja, die müssen partiell vielleicht ein bisschen weniger lenken. Obwohl, das stimmt ja auch nicht, ne? Wenn da Verkehr ist auf der Bahn, die müssen ja auch links, rechts und so weiter. Das heißt, dieses, ich wurde damals, ich hatte ja schon mal eine Phase mit 140er Vorbau und so vor etlichen Jahren, da kannten wir uns noch nicht. Da wurde ich damals von einem Bikefitter auf 120 reduziert. Und mit den Argumenten, ja, dann hast du bessere Bike-Handling-Skills für die Kurven und sowas. Ich glaube, wenn ich mir das bei den Profis angucke, sowohl Bahn als auch auf der Straße, die Möglichkeit, so ein Rad zu steuern, spielt erstmal bei der Haltung auf dem Rad ganz untergeordnet. Also die sitzen alle tendenziell so weit vom Lenker weg, damit sie runterkommen. Und trotzdem können sie sehr wahrscheinlich alle 10-mal so gut ein Rad handeln wie ich, wenn ich...
So aber die 120 hast du dann wieder korrigiert.
Ich habe 130. Minus 17 Grad. Aber die minus 17 Grad klingt auch krasser, als es ist, weil durch diese Kabel der Scheibenbremse muss ich unter dem Vorbau gewisse Spacer haben, damit, weil das Kabel sonst nicht reinpasst und so weiter. Also das ist, wenn die weg wären und ein entsprechender Vorbau, wo das runterpasst, wird es auch normaler minus 7 Grad tun. Also da ist es gar nicht so krass. Und ich bin ja auch nicht der Kleinste. Turne 2, kann ich einen Haken dran machen. Wie sind wir jetzt auf Bike-Fitting gekommen?
Ich hab
Kurve, ne?
Stimmt.
Mental-Geschichte bei euch ist ja auch mit drin.
Kennst du das von Stromberg? Ihr seid Afrikaner. Was kann er? Mental.
Nee, aber ich habe gestern einen geilen Film geguckt, der Nachname. Also ich habe von ihm auch der Vorname geguckt. Ist ja auch mit Christoph Marie Herbst.
Wollte ich gerade sagen.
Der Nachname kann ich empfehlen, wer noch nicht geguckt hat.
Der Vorname habe ich gesehen. Geil.
Der Nachname ist noch besser als der Vorname. Geht richtig. Also wer das gescriptet hat und auch Schauspieler gut, könnt euch angucken. Aber mental... Was steht da bei euch so an Problemen? Also gibt es da Leute, die jetzt immer negativ denken? Ich kann jetzt zum Beispiel ein Beispiel heute nennen. Ich habe heute positive Bilder in meinen Status gepostet und kriege von einem Nachricht, ob ich in der Herbstdepression wäre. Also das sind ja für mich so Anzeichen von Leuten, die sehen was Positives. Also die sehen was Negatives, hauen dann drauf, ey, was ist denn mit dem? Der ist auch voll am Arsch. Ja. Sehen was Positives und agieren trotzdem negativ.
Du hast am 6. November Bilder aus Mallorca komplett ohne Zusammenhang aus dem Nichts gepostet. Und du hattest dich den ganzen Tag nicht gehört. Du hast nur irgendwas in die Du warst still ohne Ende heute. Ich habe mir echt Sorgen um dich gemacht. Und ich dachte mal, um dir vorsichtig vorzufühlen, unterstelle ich dir erstmal eine schwerwiegende Krankheit.
Ja, schreibt, ist das auch mental, wo man dran arbeiten kann, dass du so Leute aus dem Loch holst?
Ja, die mentale Schraube haben wir beim Fizzi noch nicht gedreht bis jetzt.
Ja, da ist viel Spielraum, da ist sehr viel
vielleicht
Spielraum.
Mentales Lenkrad schon fast, statt Schraube.
Ja. Ich hab mir Sorgen um dich gemacht.
Sorgen gemacht? Der Katze fünfmal anruft, kommt kein Rückruf über 3-4 Tage, kommt eine Sprachnachricht, du antwortest nicht sofort. Ja, was ist mit dem los? Da muss ich den Status kommentieren, um den wach zu rütteln.
So ist es.
Mit der Axt.
Wir können ja mal unsere Nachrichten offenlegen. Das ist, also erstmal wird man schockiert sein, wie wenig wir wirklich privat miteinander schreiben. Also es ist meistens immer inhaltlich. Und du stellst eine Frage und 3 Minuten, ich habe gesehen, dass ich es gelesen habe.
Ja, ja, das ist auch so eine Eigenart von ihm.
Ich habe mein Handy in der Hand, dann habe ich Kinder
gelesen und dann weggelegt. Dann sage ich, ja, dann schreib doch direkt die Antwort, sparst du dir Arbeit.
Vielleicht genauso habe ich
heute,
dann gerade keine
heute
Zeit.
Schreibt er eine E-Mail, ne, und schreibt über seinen Zeitveranzug wegen BioRacer, weil er kaputt gegangen ist und wir haben unsere Sachen noch nicht gekriegt.
Ich wusste es nicht.
Tu doch einfach den Satz noch dabei, wann kommen denn unsere Klamotten?
Woher soll ich denn wissen?
Dann kann ich ja eigentlich denselben Zeitraum abwarten von 3 Monaten und schreibt dann da nochmal eine E-Mail. Ja, was willst du denn noch einen Kalendereintrag machen oder was? Wie kann man sich noch mehr Arbeit generieren?
Woher soll ich denn wissen, dass die Klamotten nicht da sind? Ich dachte bis gerade.
Weil ich es dir viermal gesagt habe.
Ja, heute noch nicht. Du warst heute nicht erreichbar.
Heute habe ich es ja auch gesagt und kommt dann das Argument, ach so, ich dachte, du hättest mich verarscht.
Ja, ich dachte, ich bis gestern, dachte ich immer.
Thorsten, mentale Sache. Kannst du sowas in den Griff kriegen?
Wir können das probieren, ja.
Wieso
ja, aber meistens, das ist wie bei, ich hätte schon fast gesagt, das ist aber wie bei jedem Ehepaar.
Wieso
bei
euch?
Ja, ist das meistens,
wir haben ja
meistens liegt die Wahrheit in der Mitte.
Geladen gehabt. Geheiratet, ein Junggesellenabschied.
Ja. Nee, also mental, ja. Wir haben bei uns, wir spielt auch bei gewissen Coaching-Paketen das Thema mental eine große Rolle. Oft fängt es schon an mit richtiger Zielsetzung, richtige Hürden überwinden. Oft sind es auch Handlungspläne, wo man, sag ich mal, sich schon im Vorhinein Pläne für potenzielle Hürden, die kommen können, überlegt, bis zu Aufregung, Ängste vor Wettkämpfen, sag ich mal, all das, sag ich mal, da haben wir auch so ein Konzept, wie wir da, sag ich mal, mental Leute versuchen, noch ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen. Sag ich mal, das haben wir bei uns aber nur in den Premium-Trainingsplänen. Ja,
ist auch Coaching. So Motivation auch ein Problem, dass Leute nicht aus dem Arsch kommen und sagen, boah,
das hängt mit der Zielsetzung zusammen.
Ja.
Ja, also die Zielsetzung, ein vernünftiges, realistisches Ziel, was dich, ich sag mal so, das, ich fasse es einfach mal grob in einem Satz zusammen, was eigentlich schon viel ausdrückt. Also du musst ein Ziel haben, was dich echt emotional mitreißt, und das Warum muss stimmen. Das heißt, wenn das Emotionale, wenn das Ziel passt und das Warum stimmt, also warum willst du das erreichen, das ist eigentlich schon die halbe Miete. Ich drücke es mal provokativ ausgedrückt, je herausfordernder das Ziel ist, umso eher musst du dir die Frage positiv beantworten können, inwieweit wird das Ziel erreichen, mein Leben im Positiven verändern. Je weniger du dir da eine Antwort zugeben kannst, umso eher ist die Chance da, dass in schwierigen Momenten, sei es im Training, im Wettkampf, wo auch immer, dass du eben einknickst. Das ist eigentlich so sowas, was man so im ersten Moment, auch wenn es sowas provokativ klingt, aber wo selber für sich jeder sich einfach mal fragen kann, ist mir das Ziel, was ich da habe, wirklich überhaupt wichtig im Leben? Und das hat nichts mit ethisch gut, richtig falsch, was auch immer zu tun. Man muss eben nur zu sich selber ehrlich sein. Und wenn dann rauskommt, ja, ehrlich gesagt, ist es mir gar nicht so wichtig, dann ist die Chance
ist der
da.
Der ganze Weg ja gar nicht.
Genau, dann ist es richtig.
Verzichte, Aufwand etc.
Und das muss ja nicht falsch sein oder wie auch immer. Das ist eben, also damit beginnt häufig schon Thema Motivation. Zielsetzung und das Warum, das spielt eine große Rolle.
Und das ist dann auch so ein Mentalding, wo du dann halt auch die Leute fragst, sag mal, das Ziel, wie
genau.
Du jetzt gerade gesagt hast, ist dir das wichtig?
Ja.
Willst du DKS rasieren? Oder,
ja, ich will.
Und dann wird halt auch im Regen, bei Frost, egal wann, krank trainiert, Hauptsache es wird trainiert, 165er Kurbel, 180er, egal, Hauptsache es wird gefahren.
Ja.
Und dann weil das Ziel sehr groß ist und das uns sehr wichtig ist und das unser Leben halt auch dementsprechend positiv beeinflusst und auch, richtungsweisend ist.
Manchmal muss man sich auch dem Schutzheiligen der Vertriebstrainer, der Vertriebscoach, der Vater des Vertriebscoachs, da muss man das Zitat nach das Vater unser des Verkaufs mal zitieren.
Wer ist es, Jürgen Höller oder?
Wo sind die Pedale für dich?
Wo sind die Pedale? Das war auch ja, geil. Das war geil. Ja.
Das ist ja, aber im Kern des Ganzen ist es ja
hat
so.
Hat er ja wenn recht.
Du, ja, genau. So, und also,
was treibt dich an?
Das ist ja auch ganz viel Vertrieb. Man arbeitet ja auch ganz, auch im Sport, ganz, ganz oft mit Feindbildern. So böse das klingt. Fußball, der nächste Gegner, ne, den musst du nicht lieb, den darfst du nicht lieb haben. Den musst du halt.
Wenn der zweimal vorbei geht, dritte Mal liegt da.
Genau, wenn du noch einmal mir vorbeigehst, gehen wir beide. Ich mit Rot und du mit einer Verletzung. Wie war das, ne?
Ja.
So, und so, also, ne, so läuft der Sport. Und du brauchst ja, dein Gegner ist ja dein Feind in einer gewissen Hinsicht, ne? Klar, sportlich fair immer und so weiter, aber wenn du den total lieb hast und knuddeln willst, und dann kannst du den, also ist wahrscheinlich bei vielen Leuten so, die Wahrscheinlichkeit, dass man da nicht 110% die extra Meile, um Vertriebssprache zu bleiben, gehst wahrscheinlich gegeben.
Aus Trainersicht wahrscheinlich mehr als 100 geht nicht.
100 ja doch, ist klar, 100. Logisch. Du kannst doch auch kurze Intervalle mit 120% fahren. Hast deinen Trainingsplan nicht richtig angeguckt. So, du bist zum Beispiel ein Typ, du funktionierst.
Thorsten, jetzt helf mir doch mal.
Das ist ja 120%
Ach so, hilf mir, Leistung. Ne? Imperativ auf I, außer bei Wachsen.
Richtig. Aber lieber Jupp, du bist ein ja. Mensch, du funktionierst nur mit Feindbildern.
Ja?
Man muss dir ein Feindbild vor die Nase, man könnte dir so eine Karotte vorbinden und wenn das dein Objekt der Begierde wäre, du wirst es komplett eskalieren. Wenn man dir ein Feindbild in irgendeiner Form, egal ob es Sport...
Manchmal versuchst du das ja auch unterschwellig mir unterzujubeln, ne?
Nicht nur manchmal, aber...
Also ich um für Motivation
langsam,
zu sorgen,
ich habe langsam verstanden, wie du funktionierst. Also du funktionierst sehr gut mit... Also du machst ja aber auch... Also du bist halt ein bisschen übereifig, du machst sie auch selber. Also du suchst dir... Also man merkt richtig so, ach, es ist so 3 Tage mal ruhig. Das kannst du nicht, da muss ein neues...
Bin ich mal ruhig, wie heute, wie er eben gesagt hat, da schickt er mir wieder so Nachrichten, ne?
Sorgen,
weil er mich aufdrehen will.
Ich habe mir Sorgen gemacht. Ja. Aufgedrängt habe ich dich jetzt hiermit, dass wir DKS rasieren. Das ist das nächste Feindbild. Feindbild klingt jetzt böser, als es ist, ne? Das ist jetzt nicht, ne? Also,
heißen die noch DKS?
Nee, Welfare.
Achso, ich wollte gerade sagen, habe ich doch irgendwie was...
Welfare.
Okay.
Ja, ich glaube, die kriegen Probleme mit ihrem Instagram-Account.
Soll ich was leaken, Thorsten, unter uns? Soll ich was leaken? Soll ich was erzählen?
Ja, mach.
Ich habe heute mal versucht nachzufragen.
Hört ja keiner zu.
Nee, hört ja keiner zu. Apropos Feindbild. Ne? irgendwann kam mir raus, wie sie heißen. Mhm. Und der Vizier mal gerne die Leute aufdreht, hat er sich einfach mal per Instagram den Namen gesichert, weil er noch nicht gesichert war, weil jetzt noch Team DKS heißt, mit der Hoffnung, dass sie irgendwann dann jetzt umschwenken und ummelden.
Nein, werden sie aber zum 1.1. erst. Ich habe heute
Quellen. Aber er ist ja Vertriebler und wird dann sagen, habe ich für euch natürlich extra versichert.
Kostet eine kleine Gebühr.
Ja.
Warte, Bereitstellungsgebühr.
Ich guck mal gerade in der Kostenskala bei Rund um Köln nach, was das kostet.
Ich wollte heute mal fragen, wann das
Servicegebühr.
Aber meine Quellen haben mir gesagt, erst.
Das heißt, die erfahren das jetzt durch den Podcast, oder?
Ja, aber es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Und was sie nicht wissen, ist, dass ich auch mehrere Accounts mittlerweile
habe. Er hat ja alles mit Unterstrich, also die können sich auf den Kopf stellen. Das Ding ist erstmal dem Feeds.
Ach, deswegen gab es auch PMP-Coaching mit Bindestrich nicht mehr. Ne?
Ja, können da gleich über den Preis reden. Das war doch, war das nicht?
Er fragte mich auf einmal an, weil wir über hier unsere Domain Vatasia auch die E-Mail-Adressen haben. Ne? Ja. Wer ihm persönlich schreiben will, übrigens feeds@vatasia.de. Er braucht auf einmal 30 neue E-Mail-Adressen, damit er die Instagram-Accounts untergebracht kriegt.
Mein Handy macht momentan keinen Spaß.
Und jetzt hat er, glaube ich, in Welfare alles abgefrühstückt auf Instagram. Mal gucken, ja.
Das war doch in der Kim.com-Blase, war das nicht? Sind wir hier mit Fäkalwörtern dürfen? Und mal so, ich weiß nicht, ich glaube, war es www.ficken.de oder irgendwie sowas? Das hat irgendein Typ sich auch so aus Spaß gesichert, ganz am Anfang der Internet, und hat das für damalige Zeiten, ich glaube, für 1-2 Millionen Euro dann irgendwie, oder D-Mark verkauft, nur weil er sich den Kacke.
Ja.
Kein Bezug. Er hat das also keine
Ordnung. Jetzt haben wir mal ungefähre Preisvorstellung, wo wir hier sind.
Nee, du hast die Inflation vergessen. Und das war ja D-Mark. Der Euro ist nämlich der Teuro.
Doppelt.
Ja, also. fassen wir zusammen, DKS wird rasiert. Thorsten, wir müssen ganz dringend damit arbeiten, dass unser Team fit wird. Wir haben ein paar Leute mit Potenzial. Das ist aber, ich werde die Fettzange ja mitbringen am 23. Das ist ein fauler Haufen, den wir da
haben. Gibt es noch, benutzt du die Fettzange? Geniales Gerät, oder?
Ja, wir haben Fettzange, ja.
Ja,
richtig mit dem Handy verbunden und.
Bringst du die mit?
USB-Fettzange, WLAN-Fettzange.
Ich weiß noch. Ich finde, das ist immer so eine Sache. Ne? Ich weiß
doch,
es noch
bring von mir. Bitte mit.
Ich weiß es ja von mir früher noch immer, weißt du, wenn dann. Oh. Meistens so nach der Saisonpause, ne, die erste und
das
dann...
Das ist unser Teamtreffen.
Wir haben nämlich einen Haufen... mit zum Teamtreffen.
Die sind verwöhnt
und
jetzt,
ich hoffe, die haben bis dahin noch nicht alle gehört. Ja. Und dann machst du die Vorstellung und sagst so ganz ernst, so, wir fangen dann mal mit Fahrer 1 an. Ja. Sebastian
Frankowski. Nee, fängst du unauffällig mit Marc Schneider.
Marc Schneider, kommen Sie bitte nach vorne. Sieht's dann auch wichtig, Herr dass Schneider. Die Distanz ist.
Nee, Sportler du
zwar. Machen Sie mal, nee, da in dem Fall sieht's, weil er ist ja der Herr Doktor.
Mach dich mal obenrum
frei. Soll ich auch so einen Kittel anziehen?
Und genau, so einen weißen Kittel.
Und diesen Spiegel hier auf der Stirn.
Und so ein Abhörgerät hier um den Hals
bring ich
hängen.
Bring ich dir mit, Stethoskop, hab ich.
Stethoskop, genau.
Und die Brille so bis auf die Nase, bitte.
Ja. Und 4, 5 Kugelschreiber und ein so ein Kugelschreiber, was eine Lampe ist,
oben ja, in der Brusttasche. Die habe ich auch.
Um dann in den Rachen noch reinzuleuchten.
Die muss ich meinem Sohn. Ich habe auch so Spacht, wie heißt die? So diese Eisdinger in groß, diese Holzdinger.
Ja. Und dann saß man sich oben und dann zack, setze die Fettzange mal an. Da brauchst du aber noch irgend so einen Ausdruck, den du dann sagst, so was wie, oh, wow.
Adipös.
Fünf.
Und wir brauchen so eine Waage.
Adipositas.
Wir brauchen so eine Waage, wie beim Arzt früher, nicht so eine Digital, wo ich dachte, vor Digital gab es ja mit dem, wo gedreht wird. Mein Arzt hat immer, das habe ich besonders nicht verstanden, wo du diese Gewichte nach links und rechts getan hast und du erstmal geschätzt hast. Und wenn das in der Waage war, war es richtig.
Oder wir machen dann so eine Waage mit dem Beamer, weil wir haben ja so einen Tagungsraum, dass wir dann direkt die Gewichte dann schön...
Machen wir Ranking.
Ja.
Online direkt, Insta
oder
live.
So ein Livestream, ne? Ja. Aber auch das jetzt, die hören den Podcast auch vorher, ne?
Nein.
Meinst du, die kommen noch?
Die müssen mal ein bisschen Druck spüren. Die kriegen nur, ey, wir haben das, wir haben hier, wir machen
ja,
da.
Die sind ja momentan, Klamottenausgabe die sind, da, die müssen ja kommen.
Die sind zu verwirrt momentan. Das ist nämlich ein ganz fauler Haufen geworden.
Das heißt, wir können Klamottenausgabe ja eigentlich basierend auf der Fettmessung machen. Ne?
Nee, was du nicht weißt, was die auch nicht wissen, ist, die haben uns die Größen durchgegeben. Wir haben immer pauschal nur mal kleiner bestellt.
Nummer klasse.
Das ist nämlich, wie gesagt, also wir sind jetzt in der Phase, Thema Motivation, Feindbilder. Ich beleidige die jetzt in einem durch. Damit die so ein bisschen gekitzelt werden. Dem zeigen wir es.
Ja.
Und die Luschen, die sagen, nee, da mag ich gar nicht mit. Ey, was will der denn? Nee, da bin ich raus. Dann haben wir direkt aussortiert. Dann sind wir nachher noch alleine, aber das ist egal. müssen wir vor der Trikot, haben wir mehr Trikots. Aber die passen mir alle nicht, weil die sind zu klein. Ach, herrlich.
So.
Jetzt noch.
Abschlusspunkt.
Hier haben wir zwei Sachen. Einmal, ohne Training schneller werden. B-Carb. Wird mir momentan bei Instagram in allen Variationen irgendwie Werbung zugemüllt mit. Mhm. Dann bin ich mal draufgegangen, hab mir erstmal angeguckt, bin dann auf Natriumhydro, schlag mich, was weiß ich gekommen, dass das im Endeffekt Backpulver beziehungsweise Kaisernatron ist.
Ja.
Die Verkaufsidee der Firmen, die das im Angebot haben, ist, dass die irgendwie Tabletten haben. Das muss, also Thema Magen, also Haute, hat, also die Phase mit Kaisernatron, die hatten wir so vor 10 Jahren mal. Da haben wir uns das reingepfiffen wie die Idioten. So, und Haute hat sich mal in der Dosierung vertan und hat wirklich Schaum gekotzt. Vorm Rennen. Kein Spaß.
Oh, weia.
Und das musst du richtig weiß. Thorsten
verdreht gerade die Augen.
So, die Sache ist, und dieser Verkaufs. Also unabhängig welcher Hersteller, es gibt zwei, drei, die das haben und ich habe mir alle drei mal durchgelesen und der steht drin, dass das Hauptding ist, dass die irgendeine Hülle haben, dass wenn du die, das sind meistens Tabletten, wenn du die nimmst, wird das erst nach dem Magen zerspart. Also irgendwie, es darf
nach
nicht...
Nach dem Klogang.
Es darf nicht zu schnell im Magen irgendwie sein, weil sonst könnte ich ja, also vielleicht kann ich es nachher doch einfach Kaisernatron nehmen, das ist einfach eine Verkaufsstrategie von denen, aber die waren unisono so, dass sie sagen, dass irgendwas, dass das langsamer erst aufgeht im Magen wegen irgendwas, also besser bekömmlich und dass es dann da wirkt, wie es soll.
Ja.
Und man muss, also ich müsste irgendwie, was waren das, 16 Gramm nehmen oder sowas. Ich wollte das aus Spaß jetzt irgendwann mal echt mit Kaisernatron probieren, dann komme ich auch weiß kotze. Aber
was bringt das? Was ist das,
richtig?
Was bringt das?
Ja, also das ist im Grunde genommen ist das nichts Neues. Ne? Das ist zwar jetzt so ein bisschen so ein Boom jetzt, ne? Aber im Grunde genommen ist das jetzt nichts Neues. Ne? Also was ist der Hintergrund davon? Das ist Natriumbicarbonat, also im Prinzip und da gibt es auch Studien zu. Ich versuche es jetzt mal relativ kurz und grob zu erklären. Also was soll damit erreicht werden? Studien zeigen, dass du damit eine Leistungssteigerung hinbekommen kannst in All-Out-Leistungen, also Leistungen, die über deiner Schwelle sind, zwischen, sage ich mal so, 1 bis 10 Minuten.
Das sind 100%, Jupp.
100%, genau. So, das heißt, und da kann man jetzt dazu sagen, was ist in dem Bereich? Oder womit könnte das zusammenhängen? So, in dem Bereich, da übersäuern, wenn man es mal so simpel betrachtet, übersäuert die Muskulatur. Also das ist das, was weh tut, du hast Probleme und fängst an, dich zu quälen. Das ist genau der Bereich. Das, wo viele immer denken, das hängt alles mit dem bösen Laktat zusammen, was eigentlich nur indirekt was damit zu tun hat. Aber das heißt, es hängt eher zum Beispiel in dem Falle auch mit diesem H-Plus-Ionen zusammen, die dann auch dann den pH-Wert dann was ändern, und das ist eben auch das nachher, was sag ich mal grob formuliert, nachher diese Schmerzen in der Muskulatur und dieses Übersäuern und was so. Und dieses Übersäuern soll mit dem Natriumbicarbonat soll gedämpft werden, gepuffert werden. Das heißt, von der reinen Studienlage her sollst du damit hochintensive Belastungen, Leistungen besser aufrecht halten können und damit eben am Ende vielleicht auch eine bessere Zeit im Zeitfahren, wie auch immer, bekommen, als wenn du das nicht nimmst. Das heißt, wie musst du das machen? Du musst das vorher schon eine ordentliche Menge nehmen. Man sagt ungefähr, ja ganz im Groben sagt man so 0,2 bis 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Genau, das habe ich auch gelesen. Ja, bei mir 16 Komma, glaube ich.
Genau, das heißt, wenn du jetzt mal ganz grob rechnest, da bist du bei 16 bis 20 Gramm.
Und das war aufgeteilt, ne? Irgendwie ein bisschen morgens, so ein bisschen
vor dem Wettkampf. Genau, da kommen wir jetzt zu dem Punkt. Im Prinzip brauchst du es nur für den Wettkampf oder fürs Training, was auch immer, aber für den Wettkampf. Jetzt ist aber das Problem, der Nachteil, unabhängig davon, ob man das wirklich braucht, ob das wirklich was hilft, gibt es zwar ein paar Studien, die das zeigen, aber wir haben auch Athleten, gerade Zeitfahrathleten, wo wir das auch schon mit den Vorgaben gemacht haben, getestet haben. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass das völliger Quatsch ist, aber es ist jetzt nicht so das Hyper-Ding und danach fährst du, was weiß ich, viel schneller. Ne? Aber das kann jeder gerne mal für sich so ausprobieren. Aber die Kehrseite der Medaille, das ist ganz, ganz wichtig, und dann kommen wir gleich zu dem Punkt, den du eben in den Tabletten gesagt hast. Die Kehrseite der Medaille ist, dass im Magen-Darm-Trakt sehr empfindlich darauf reagiert. Das heißt, auf gut Deutsch, du kannst davon Dünnschiss kriegen, Übelkeit, was auch immer, gerade in der Menge hier 15, 16 bis 20 Gramm, das ist jetzt nicht wenig. Ne? Also das ist schon.
Also in beide Richtungen kannst du ja rauskommen.
Auch, ja. Also. Genau. So, das heißt, vielleicht daher auch der Schaum, ich weiß es nicht, was du eben sagtest.
Ich war nicht dabei, aber so. Er hat erzählt, also gekotzt definitiv, und ich meine, er hätte gesagt, er hat weißen Schaum gekotzt.
Und deswegen gibt es mittlerweile, das gibt es von verschiedensten Herstellern, kriegst du das in Kapselform. Wie bei vielen Tabletten ist da ja so eine Hülle drumherum. Das ist jetzt nicht nur bei denen, sondern generell gibt es ja Tabletten, die extra so gemacht sind, dass sie erst nach einer gewissen Zeit Magensäureresistenz und nach einer gewissen Zeit erst, sage ich mal, aufgehen, wie wir immer ausdrücken wollen. Das ist dabei auch. Das heißt, das geht dann eben erst im Darm, nach der und der Position, wie auch immer, geht das auf. Und dadurch hast du eben das geringere Risiko, dass das im Magen irgendwas verursacht. Ja, das, und da gibt es auch verschiedene Dosierungsanleitungen, dass du das, glaube ich, in Etappen, glaube ich, 2 Stunden vorher, dann 1 Stunde. Probiert es aus, aber ihr erwartet da nicht.
Ist das denn gesundheitlich so irgendwie bedenklich?
Nee,
oder?
Würde ich nicht sagen.
Aber man nimmt es ja nicht jeden Tag oder
ich würd, so. Also ich würde es jetzt nicht, selbst wenn ich es im Training einsehe, ich würde es jetzt nicht empfehlen, mehr wie einmal die Woche zu machen. Also ich würde das jetzt nicht jeden Tag vom Intervalltraining da irgendwie. Also
Kaiser Natrum ziehen.
Ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe das selber damals mal, ich habe da nichts von gemerkt, bin ich ganz ehrlich. Allerdings bin ich jetzt auch nicht so hier der, was weiß ich, was da mega da austrainierte Profi-Zeitfahrer, wo es auf 0,1% ankommt. Ich habe davon, also, aber wir haben Leute, die das nehmen bei uns, gerade Zeitfahrer, sag ich mal, die sich mit auf Zeitfahren was spezialisiert haben, da, ja, genau.
Nehmen bei euch auch Leute Gelumtropfen?
Gelumtropfen, was ist das?
Hast du nie gehört?
Nee.
Ist auch, glaube ich, ein homöopathischer Tropfen mit sehr hohem Eisenanteil.
Gelumtropfen?
Nee, noch nie gehört. Wird eigentlich verschrieben für eigentlich Alkoholiker mit, klingt jetzt lustig, aber klingt nicht lustig, aber vielleicht, weil wir eben über das Trinken gesprochen haben. Für, weiß gar nicht, ob Alkoholiker, auf jeden Fall Leute mit Leberproblemen.
Okay. Stimmt, Engler, Leberentgiftung oder
irgendwie so. Ja, ja, irgendwie Leberentgiftung ist das. Und da das irgendwie halt so eine entgiftende Wirkung hat, gibt es auch Studien darüber. Jetzt lass ich mal über den Karten gucken. Ich hoffe, DKS hört nicht zu, nicht, dass die jetzt alle an der Gelumflasche hängen. Obwohl, Jens hat mich ursprünglich
der ist drauf, doch Jens.
Der ist doch Mr. Gelum.
Mr., ich fahre nie wieder für den Jedermann-Team.
Ja. Und da haben die dann auch Triathleten genommen und haben dann Tests gefahren mit einmal Placebo und einmal mit den Gelumtropfen und haben dann halt auch gemessen, hier Millimol,
Laktat
etc. Und dann ist tatsächlich der Laktatwert nicht so hoch gestiegen und dann hast du wahrscheinlich auch ähnlich mit Leistung, auch die Leistung war dann einen Ticken höher. Die Beine sind nicht so schnell schwer geworden wie ohne. Kannst du ganz normal rezeptfrei.
Okay, nee, das da.
Unter dem Tresen.
Nee, ja, aber ich muss auch dazu sagen, ne, wir sind, was das angeht, ne, wir sind da. Also.
Lieber das, gesund ernähren.
Ja, aber das fängt auch damit. Wir sind,
das will doch keiner hören, jetzt sagen uns, was ihr nehmen müsst.
Nee, genauso. Wir sind jetzt auch kein Freund davon, irgendwelche zusätzlichen Präparate zu nehmen, sei es auch Vitamine, ohne dass man zum Beispiel vorher ein Blutbild gemacht hat und da irgendwas festgestellt hat. Vitamin D, das ist das, was wir wirklich schon empfehlen, wo wir sagen: Pass auf, Vitamin D, nicht nur im Winter, sondern auch das Jahr über, nimm das, da machst du so viel nicht falsch. Trotzdem ist unsere Empfehlung, wirklich mindestens einmal im Jahr auch Vitamin-D-Spiegel testen zu lassen. Aber jetzt deswegen, vielleicht, wenn du jetzt ein Coaching oder ein Coach hast, ein Coaching-Institut, was sich auf wirkliche Profisportler spezialisiert hat, vielleicht sind die da eher im Game mit solchen Sachen, aber wir sind... Ja, das
Otto Normalverbraucher.
Wir, sag ich mal, ich glaube, die meisten Hobbyfahrer, die da sind die Stellschrauben an anderen Sachen besser zu drehen.
Sind denn, weißt du denn, ob Profis für solche Sachen empfänglich sind? Oder sagen die, hey, wir sind so austrainiert, wir sind so überwacht, coachingmäßig, ernährungsmäßig und so weiter. Das ist alles Quatsch. Also sind wir jeder Männer da eher affin für B-Carb, für Gelum, für was ist noch alles mögliche gibt, weil wir glauben, dass wir jede Stellschraube nehmen, weil wir einfach halt Trainings nicht so viel trainieren können wie Profis etc. Oder sind Profis da wirklich nochmal jedes Quäntchen und so weiter, also so pauschal mal immer einen Kamm geschoren?
Kann ich nicht beantworten. Müsste vielleicht Christian mal fragen.
Also ich habe mal Doku gesehen, wo du ja, ich meine, du hättest ja auch mal gesehen, wo die dann auch ein bisschen Mannschaftsbus und sowas und dann siehst du schon, wo die sich da alles mögliche Aminosäuren und sowas.
Das war die Zeit, das war noch eine andere, das war hier von Rabobank, das war doch Lawrence da mit den Tablettis.
Nein. Ich habe
ja Fischölkapseln.
Nein, und so wir Scheiß. Reden hier über Vitaminpräparate, ja, Aminosäuren, bla bla bla.
Es gab Fischöl.
Es gibt ja auch Profiteams, die ihr Essen abwiegen. Ne?
Ja, wahrscheinlich alle mittlerweile, oder?
Die ja, App. Weiß ich nicht.
Du bist mal doch diese App.
Ja, eben, Scheiß. Die meinte ich jetzt auch. Aber Christian wollte ja vorbeikommen. Das ist, glaube ich, ein cooles Thema, so mit ihm zu besprechen. Da habt ihr direkt die Insider-Information.
Wollen wir wissen, wer am meisten säuft bei mir.
Und Rauch.
Und Rauch, das ist das Allerwichtigste.
Das könnte ich dir jetzt schon sagen, aber ne. Das sind auch alles nur Menschen.
Ja, aber selbst.
Die Luft holen, die einen so, die
ja,
anderen durch die Zigarette.
Bei dem Volkssport Fußball, jetzt haben wir noch, keine Ahnung, Mario Basler oder Bernd Schneider war immer hier bei Leverkusen, der stand immer vorm Stadion mit der Kippe im Mund und so. Ist ja auch die, also ich weiß nicht, ob es entweder selbst Fußball so athletisch. Offensichtlich, ja, ist es so athletisch, wollen, dass sie so austrainierte Hochleistungsathleten sind oder dass mittlerweile auch das Drumherum, das Verkaufen wieder, den Lifestyle, den man da verkauft, dass das ein Bild des rauchenden, trinkenden Profiathleten eben nicht zulässt und man dieses Bild einfach nicht mehr, die sind ja auch sehr professioneller geworden, also quasi Mario Basler würde ja, der könnte wahrscheinlich heute noch rauchen, aber das würde ein Verein niemals mehr erlauben. Oder nach zweimal wäre der direkt weg oder so, weil man sein cleanes Image halten möchte. Dann würde ich mich mal interessieren, ob bei Profi-Fahrradfahrern, die ja noch Hochleistungsathletener sind, auf dem Ausdauerbereich ist bezogen, ob es da wirklich welche gibt, die
das würde uns noch Christian mit Sicherheit erzählen, ich mein, um das Image dann auch da zu wahren. Ich meine, wir hätten ihn mal
gefragt und er meinte, er kennt keinen.
Also ich bin fest davon überzeugt, die haben auch ihre Phasen, wo die Sachen lockerer angehen immer noch, lassen.
Also auch die neue Generation jetzt. Christian ist ja wie eine andere
Generation. Ja, nee, die neue Generation kann ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht weiß das wirklich auch Christian. Aber auch das, was ich damals von Christian mitgekriegt habe, wenn die wirklich in ihren Vorbereitungsphasen sind und dann ist das schon Ja, dann ist das, also da, das ist schon, ich glaube, heutzutage noch mehr als früher.
Du hast die ganzen Tracker, ne?
Fangen ja, auch so, die sehen das echt engagiert. Und das Leistungslevel ist so dicht und so hoch und da ist.
Jede
das,
Stellschraube.
Ja, da wird an allen. Also da.
Ich meine, überleg mal,
gibt es keinen Platz mehr für irgendwelche, ich glaube an, nicht, Späße.
Ich glaube nicht. Ineos hat damals mit Richie Porte, das ist auch schon 10, 15 Jahre her, hatten die doch angefangen, ihre eigenen Trailer mitzubringen, bei der Vuelta oder Giro war es, wo die ihre, angefangen haben mit eigenen Matratzen in den Hotels. Mhm. Und dann hatten dann den Trailers, Richie Porte, glaube ich, damals in dem, nennen wir es mal, Wohnmobil etwas.
Ich glaube, das dürft, wurde dann mal verboten.
Wurde dann verboten, ne? Genau. Ja. So, und heute hat ja jeder irgendein Ding am Körper, was den Schlaf trackt, was mit Sicherheit in jedem Morgen ausgewertet wird. Und ich kann mir vorstellen, dann hast du wahrscheinlich als, überleg mal, junger 20-jähriger Typ, hast du irgendeinen Trainer da sitzen, wahrscheinlich auch, ja, wie das Bild gerade eben gemalt mit dem Kittel, die Brille auf der Nase, der sagt, oh, mal zu, Florian, ja, du hast gestern nur 6 Stunden geschlafen, ne? Hast du noch hier 5 gegen Willi gespielt oder was? Du musst immer auch irgendwann.
Das heißt, die verleihen wahrscheinlich. Das gibt es wahrscheinlich welche, die für Geld dann Tracker übernehmen. Und
weiter pennen. Ja, klar. Früher haben sie sich rausgeschlichen, um einen zu saufen. Heute wollen sie halt 5 Stunden länger Netflix gucken, weil das den Schlaf fördert. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch erst in 10, 15 Jahren.
Ich weiß.
Jetzt ploppt ja momentan so ein bisschen aus der Gerold Steiner Zeit und so, wenn die After-Season mal gesoffen haben. Und so. Ja. Das kommt ja jetzt raus. Wahrscheinlich in 10, 15 Jahren finden wir raus, dass Pogacar wahrscheinlich seinem Physio sein Armband gegeben hat.
Ich will nur, apropos Armbandsensoren, ich will nur sagen, dass nicht alle nur dem Pogacar was nachmachen. Er hat mir auch was nachgemacht. Zum Beispiel trägt er jetzt den Core-Sensor. Den hatte ich vor ihm schon.
Bist du dir sicher?
Ja. Wir waren doch eine der ersten damals am Bodensee.
Haben sie uns damals erzählt.
Ja.
Ob das, stimmt, das ist, aber Core hat sich auch da richtig und durchgesetzt. Da gibt's auch
extra. Die haben sich ja damals im Team, welches Team ist da mitgefahren? Ich glaube, Quickstep war das richtig, erste Team.
Da gibt es aber auch genau zwei Meinungen.
Da war Pogacar da noch.
Die Leute, die komplett drauf schwören und die anderen sagen, das ist einfach viel zu ungenau. Also, ich glaube, dieses Temperaturthema ist ein Riesenthema. Aber ich glaube, es gibt Leute, die sagen, jo, das passt alles so mit der Technik und so weiter. Läuft. Und das genau Umgekehrte gibt's. Nee, ist alles Quatsch, das kann gar nicht funktionieren. Gar nichts. Also, ne? Also es gibt kein dieses, ja, kann man mal mitnehmen, mach ich mal mit. Entweder du liebst diesen Apparello oder du magst ihn eben nicht. Wie sieht das trainingsmäßig aus? Hitze, Rad am Ring dieses Jahr?
Also ich habe damals, weil ich ein Athlet damals, heute kann man mich ja nicht mehr Athlet nennen, aber ich war sehr hitzeempfindlich. So, das heißt, ich habe sehr viel experimentiert, unter anderem auch mit diesem Core-Temperatursensor und habe den auch für Pacing, auch im Wettkampf und so genutzt. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte mir auch mal einen geholt, den man sogar runterschlucken konnte. Und,
diese Kapsel hat er uns damals erzählt.
Genau, richtig. Also ich habe da viel mit rumexperimentiert, auch mit so Hitzetraining. Auch das ist
in
wirklich...
In der
Sauna? Nee, brauchst du nicht mal so. Kannst du auch machen, brauchst du nur einen Lüfter auf der Rolle auszulassen.
Also, okay.
Genau, sag ich mal, das ist... du findest auch echt viel Informationen auf dieser Core-Body-Temperature-Seite selber. Das haben die eigentlich ganz cool gemacht da. Also
du hattest erst das runtergeschluckt oder erst den Core-Sensor?
Erst das runterschlucken.
Genau, weil die haben uns halt gesagt, so, das waren die ersten Experimente, dann auch Armstrong und sowas.
Ist sehr genau, aber es ist halt ultra aufwendig, teuer. Und
genau. Ja, nee, war nicht genau, weil dann hast du mal kurz einen Schluck kaltes Wasser getrunken und dann war das Ding nämlich schon wieder.
Aber das war doch trotzdem näher am Core.
Ja, man muss nicht drum rumrennen. Man muss nicht drum rumreden. Dieser Core-Body-Temperature-Sensor, das ist ja für alle, die das nicht kennen, ist ein Sensor, der die Hauttemperatur misst. Das ist eigentlich, den klipst du dir in der Regel, klipst du den auf diesen Pulsgurt drauf und dann hast du den eng an der Haut. Du sollst den ja auch da machen, wo möglichst wenig Fahrtwind ist. Zum Beispiel habe ich das auch mal getestet. Ich habe extra mal geguckt, was ist, wenn ich Trikot aufmache plötzlich und wieder zumache. Merkst du Unterschiede? Siehst du teilweise richtige... Also er ist jetzt nicht perfekt, so wie ich. Ich weiß nicht, mittlerweile hat sich vielleicht auch die Software geändert. Das ist bei mir jetzt auch schon 2-3 Jahre her. Aber ich bin damit sehr gut zurechtgekommen, vor allen Dingen, um wirklich auch zu gucken, wie sich das, also für Pacing, sag ich mal, so ein bisschen zu machen, weil ich eben auch hitzemäßig...
lange Dinger machen.
Genau, das ja richtig. Also ja. Das heißt, das war bei mir immer ein großes Thema, gerade, keine Ahnung, wie bei so einem Race Around Austria oder so, oder wie bei Rad um Ring, da hatte ich den zum Beispiel auch mitgenutzt. Du machst vorher so Tests, wie du, wo so deine, nennen wir es jetzt einfach mal über... wo deine Schwelle ist, nicht in Wattleistung, sondern eben in Temperatur. Da kannst du vorher so Tests machen, die kannst du auch mit Training versuchen, ein bisschen weiter hochzukriegen. Du siehst irgendwann, wann fängt der, wie verhält sich wann der Puls, bei welcher Temperatur und all sowas. Da kannst du schon so ein bisschen das Pacing nachmachen. Mir hat das damals geholfen. Wir setzen es aber im Coaching eigentlich nicht ein, weil, wieso setzen wir es nicht ein? Weil das Problem ist immer bei allem, was du misst, sind immer zwei Sachen wichtig. Das erste ist, du musst sicher sein, dass das, was du misst, richtig ist. So, das heißt, wenn jemand so etwas misst, hat das Ding an der falschen Stelle, kommt schon darauf an, sind die Daten richtig oder falsch. So, das heißt, und das zweite, und das ist auch da ein Problem, wenn, selbst wenn du Daten hast, du musst ja irgendwas damit anfangen. Ansonsten können die nur verunsichern, wenn du damit nichts anfangen kannst. So, und wenn du das alles zusammenziehst, auch in einem Coaching und überlegst, ich meine, wir machen ja nun mal ein Produkt für Leute, was du für einen Aufwand, für eine Zeit da alles rein, als Coach auch rein machen, das, eigentlich könnte es kaum einer bezahlen. Also
ja.
Deswegen, und das ist dann eben, ist das was für ein Hobbyfahrer oder, ja. Dann ist lieber, wenn einer sagt, das ist cool, ich habe auch Probleme mit Hitze und das ist was, wo ich Bock drauf habe und ich will mich auch damit beschäftigen, kann ich sagen, nutz das Ding, probier es aus. Wir haben auch bei uns Athleten, die das haben, aber wir bauen es nicht jetzt irgendwie mit im Training ein, dass wir gezielt da gucken und das mit tracken und analysieren und dann da gezielt, das machen wir nicht. Ich sage aber nicht, dass das nicht hilfreich sein kann, aber wir machen es nicht.
Ja. Hast du noch was auf dem Zettel, Fizi?
Das können wir wegmachen. Ich habe noch eine letzte Frage, fällt mir gerade ein. So einfach mal aus dem Bauch raus. Du trainierst quasi einen Athleten ein ganzes Jahr. Wie oft testen?
Leistungstest,
genau.
Genau. Also was ich sehr, sehr gerne mache, wenn, und das ist natürlich auch mal alles eine finanzielle Sache, ne? Und wir haben auch wirklich, wir sagen, was wir denken, was optimal ist. Und wenn ein Athlet zu uns sagt, ey, ich habe dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin, gar kein Geld, einen Test zu machen, ey, alles gut, dann gucken wir, wie wir das Beste rausholen. Ne? Also sage ich mal, das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, dann vergess es. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, mache ich 3 Tests im Jahr mit einem Athleten. Ja. Das heißt, wie sieht das aus? Meistens nach der Saisonpause, dann nochmal einen im Frühjahr.
Ja.
Gerade auch so, kommt so ein bisschen darauf an, was der Fokus ist mit Trainingslager, manchmal davor, manchmal auch erst danach, kommt so ein bisschen darauf an. Und ich bin so ein Freund davon, nochmal so 4 bis 5 Wochen vor dem Hauptwettkampf, weil man erstens nochmal die neuesten, auch für Nutrition-Strategie, nochmal die neuesten Parameter hat und man hat noch...
Pacing, ne?
Genau, Pacing, Nutrition-Strategie und man hat nochmal einen Block, wo man nochmal Feintuning zur Not machen kann. So, das ist so das Ideale. Aber meiner Meinung nach mehr wie 3 brauchst du nicht.
Okay, ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sinnvoll ist, nach jedem Trainingsblock.
Ja, wenn ich jetzt ein guter Verkäufer wäre, würde ich sagen, ja.
Nein, jetzt aber nicht so, nicht diesen Inside-Test über 2 ja. Tage und so, aber das ist vielleicht eine abgespeckte Version, dass man sagt, man kontrolliert in irgendeiner Form nach jedem Trainingsblock.
Nee, irgendwie. Wir haben so unsere Parameter, die wir uns nach dem Trainingsblock angucken.
Ach, das könnt ihr anhand den Werten.
Ja, ich arbeite viel mit Herzfrequenz zur Leistung.
Ah, okay.
Ich gucke mir sehr viel HRV und auch Puls an bei Pulsverlauf, deswegen also Ruhepuls. Und wovon man auch sehr viel erkennen kann, ist auch wie träge Puls ist. Auch zum Beispiel, wie träge Puls teilweise nach mehreren Intervalltagen ist. Und das kannst du dann auch vergleichen, zum Beispiel von vor 2 Monaten. Ich meine, jetzt die meisten Athleten werden es wahrscheinlich so noch gar nicht gemerkt, aber manche haben es gemerkt. Ich habe eigentlich immer so 2, 3 Schlüsseleinheiten, manchmal auch genau die Reihenfolge, die ich immer mal wieder regelmäßig mache, um auch zu gucken, wie genau bei den Einheiten sich das dann verändert. Ja. Genau, und das sind dann so Sachen, die man sich dann eben da anschaut. Ja.
Ah, okay, also bedarf es gar nicht das Training, also vom Trainer, also sich quasi tot zu testen?
Nee, also bei uns, nee, es ist auch immer eine Geldfrage. Ich meine, so ein Test, sag ich mal, kostet ja auch was und deswegen, ich bin da eher so der Freund, lieber, der soll im Rahmen bleiben und dann vernünftig und das 3-3 Mal, das wäre perfekt, mehr brauche ich nicht als Coach. Nee.
Das von meiner Seite.
Hast du noch Fragen, Thorsten? Zu uns.
Willst du noch, genau. Jupp ist übrigens fast 50, haben wir festgelegt.
Fast 50? Auf der Arbeit ja schon für 57.
Stimmt,
geschätzt
58,
worden.
Was war's, ne?
57.
Und Haare färben tust du?
Ja, genau.
Was willst du hier? Abfindungsangebot nimmst du an?
Ja.
Was auch noch? Wir haben festgestellt, er ist depressiv.
Und bin mit Hairline schon geflogen nach Mallorca.
Stimmt, den nehme ich mal nach Türkei. Istanbul, ne?
Ja. Und braucht ein Feindbild, ne?
Du brauchst ein Feindbild, ja. Du bist depressiv. Was haben wir denn heute mit dich alles gelernt? Und ich hasse, ich habe unser Team auf dem Kicker. Und DKS wird zerstört.
Ja.
Das sind heute die News von uns.
Und wir hoffen, dass du nicht deine Hüfte weiter zerstörst mit deinem Vorbauten.
Das ist doch real. Obwohl, ja, du brauchst mich, so viel Fahrer haben
wir
ja nicht.
Das Leiden will ich hier nicht nochmal haben. Wie oft musste ich mir das anhören? Ein Wunder der Medizin. Furchtbar. Furchtbar, Thorsten.
Da hatte ich auch die langen Haare. Da gibt es dieses geile Video, wo ich die Treppe runtergehe. Oh,
das war auch schlimm. Hast du die mal gesehen?
Lange Haare?
Ja,
ich habe sie wieder abgeschnitten heute.
Einmal,
sie waren ja wieder lang.
Einmal im Jahr hat er irgendwie, oder alle zwei Jahre hat er immer das Bedürfnis, so den Surferboy zu machen und ein bisschen cool auszusehen. Wahrscheinlich guckt er dann irgendwie einen Film.
Ja, oder ist zu lange in Holland gewesen. Du fährst doch nach Holland, ne? Campen.
Ja, ja. Jetzt im Dezember fahren wir wieder, aber es ist nicht campen. Aber
campen,
nee,
ja.
Diesmal nicht. Nee, campen. Ich bin momentan übrigens dran. Die Tour fängt
wie heißt nochmal Campen ist, wenn man den eigenen körperlichen Verfall als Erholung darstellt, ne?
Vanlife heißt es. Ja. Nee, auf jeden Fall, die Tour fängt eine Woche vor den Sommerferien an.
Ach, cool.
Heißt, Umkehrschluss, zwei Wochen der Sommerferien ist Tour.
Da hast du Urlaub.
Sagen wir mal so, die Ogata, das ist die offene Ganztagsschule der Kinderbetreuung in den Ferien, die
Ogata.
Sind...
Ogata.
So heißt das nochmal. Die sind Woche...
Ogata, hast du das schon mal gehört, Thorsten?
Nee.
Ogata.
Ogata, ne?
Oh, Ogata. Offene Ganztagsschule. Das nennt sich also Kinderbetreuung, um es genau zu sagen.
So Ogata hört sich an wie so eine Dinkeldörte, die da irgendwelche nee, Kekse... Und heute okay. Kommt die Ogata, die kocht heute für euch.
Ja, das ist das, ich weiß nicht, also das Personal jetzt von zu Hause so herabzuwürdigen, das ist ein bisschen gemein. Also bei uns hat die Köchin Namen.
Ogata.
Nee, auf jeden Fall, Ogata hat Woche 4, 5, 6 offen. Heißt, die ersten drei Wochen ist die Schule zu. Und wir haben einen sogenannten Betreuungsauftrag für unsere eigenen Kinder. Ist für Eltern schwierig, die arbeiten. Also es sind keine sechs Wochen, kann ich mir Angst nehmen, nur drei Wochen. Und in den drei Wochen sind zwei Wochen halt Tour de France. Und ich hätte Zugriff auf ein Wohnmobil.
Ja, dann hin.
Ich kann aber kein Französisch und eine Frau, die keinen Bock drauf hat.
Ja, lass uns noch ein bisschen Zeit. Hier, wir wollten doch eh das mentale Coaching.
Ich bin da so ein bisschen noch nimmer. Das wird vielleicht relativ geil. Nee, aber das ist. Aber lange Haare hatte ich bis heute. Ich war heute beim Friseur und ich hatte wieder Bock auf lange Haare. Weil das Problem ist, wenn man meinen Vater jetzt kennt und Bilder von meinen Großeltern so, Haare werden ja vererbt und machen wir uns nichts vor.
Aber das viel Knie, Chancen gibt es nicht mehr.
Zum Beispiel das Knie, dass ich nochmal lange Haare haben kann, wird also wahrscheinlich das kriegen. So ein Problem, ich hatte sie ja einmal dann während Corona, für meinen Fall ist es sehr lang, ich habe aber so knüsselsdünne Haare. Das heißt, wenn du mir von oben auf den Kopf guckst, sieht das aus wie so Gildo Horn-Style mit so langen Haaren. So. Und, was ich jetzt wieder gemerkt habe, deswegen sind wir heute abgekommen.
Mit Kappe geht's.
Genau, ich habe es heute abgemacht, weil ich habe mich gestern Abend geduscht. Und ich hatte heute Morgen schon wieder fettige Haare. Und das heißt, ab einer gewissen Länge, ab einer gewissen Haarlänge, macht es Klick. Und meine Haare brauchen einen halben Tag. Vorher geht's, dann kannst du, das ist gar kein Problem. Und das ging mir, das fand ich so eklig. Das fand ich so eklig, deswegen ab und lang. Dafür kommt der Bart jetzt wieder, habe ich mir überlegt.
Um Gottes Willen.
Ja. Du brauchst noch Aufgaben.
Ja.
Thorsten, du wolltest was, ich habe dich wieder unter...
Ich habe keine Fragen mehr, nur wirklich vielen, vielen Dank. Ich habe mich gefreut, vor allen Dingen, als ich wieder in die Heiligen Hallen hier reingekommen
schön,
bin.
Schön, oder?
Ja.
Direkt ein Selfie gemacht.
Für alle, die noch nicht hier waren, das ist, ja genau, ich habe direkt ein Selfie.
Für alle, die noch nicht hier waren, kommt mal vorbei.
Hey, wirklich, du kommst hier rein, erstmal, man sieht direkt eine Couch. Letztes Mal war eine andere Couch, oder?
Nein, war das ist die? Immer die okay. Grüne Ledercouch, weil die gut zum
Abwaschen ist. Geradeaus ist eine Couch, rechts die ganze Wand ist voll mit Trikots, links das Wichtigste, der Kühlschrank.
Und das Autogramm, zweite von rechts.
Autogramm. Helene Fischer neben Christian Knees, Originalautogramm.
Zwei Leute, also andere haben es noch nicht hingeschafft.
Hat das einen Grund, warum Christian neben Helene Fischer ist?
Sie singt jetzt
Kinderlieder. Sagt nicht, das sind eure beiden Hübschesten hier. Und deswegen
nee. Fernseher darfst du nicht vergessen.
Ja, Fernseher.
Wo natürlich nur Fahrrad läuft.
Ja. Ja, doch, wirklich. Hat schon fast Kult-Charakter hier, das Vatasia-Studio. Wirklich cool.
Danke dir. Dank. Ja, dann darfst du jetzt noch jemanden grüßen zum Abschluss. Wir grüßen ja mal zum Abschluss, Leute. Wenn du noch kurz Bedenkzeit brauchst, Fizi hat sich bestimmt gut vorbereitet und fängt an.
Ich grüße...
Jetzt nicht wieder ein Arbeitskollege XY.
Nee.
Sondern
mein Trauzeugen, den Patrick.
Ja.
Punkt. Schöne Grüße. Patrick, nein, ich kann am 23. nicht zur Weihnachtsfeier von unserer Thekenmannschaft. Ich habe mich schon viermal angeschrieben jetzt und gefragt. Ich habe da Teamtreffen.
Du grüßt.
Ich grüße meine Freundin Jasmin, die viel Verständnis oft haben muss für die Zeit, die ich für PMP-Coaching verbringe.
Ja. Ich grüße heute ausnahmsweise mal Pierre. Pierre 555. Mach's gut. Und damit machen wir die Runde zu. Tschüss zusammen. Ciao. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.